Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbildbanausen.
Any given Tuesday, Bewegtbildbanausen Bambule.
Ja, warum heißen wir eigentlich nicht so?
Weil da keine Alliteration drin ist.
Ja, stimmt, das wäre schade.
Wir wollten Alliteration.
Ja.
Ja.
Ja, das wäre schade drum, das stimmt. Aber wäre auf jeden Fall auch ein guter Untertitel immer.
Ja, das stimmt. Aber
Any
wir haben ja.
Given Tuesday.
So leicht machen wir uns das. Machen wir uns das nicht, weil wir überlegen uns ja Untertitel jede Woche neu.
Ja,
beziehungsweise zweimal jede Woche neu.
Erstens das und zweitens wären wir dann heute eh falsch mit Tuesday, wäre es ja dann zwangsläufig wegen zwei und so. Heute sind wir zu dritt.
Stimmt.
Wir haben einen Gast.
Haben wir.
Und es ist schon eine ganze Weile her, dass das letzte Mal hier war.
Das war, glaube ich, sogar eine Kinoepisode. Da hatten wir noch unsere Kino- und Trailer-Folgen.
Ach du Scheiße.
Da war er zu Gast. Der war, so das ist jetzt praktisch ist eine Premiere, was die normalen Episoden angeht.
Stimmt, ich erinnere mich. Er hat nämlich über Sonic gesprochen.
Hat er.
Den ich zwischenzeitlich auch gesehen habe. Deswegen begrüßen wir erstmal aufs Herzlichste Tom.
Schön, dass ich hier sein darf. Und ich glaube, 2019 war das, oder?
Im Ernst?
Ich glaube, oder? War das kann das sein, im Februar 2019? Oder
nee,
so?
Das kann nicht sein. Wir waren letztes Jahr bei der Oscar, beim Oscar-Special.
Stimmt, du hast recht. Dann war es Februar 2020, aber.
Ja, das kann sein, weil Februar 2019 gab es uns noch nicht.
Genau.
Also da hat die sogar recht, ja.
Sogar das.
Das war auf jeden Fall im Februar, glaube ich.
Okay. Ja. Whatever. Ist auf jeden Fall eine ganze Weile her.
Mhm.
Jetzt bist du bei unserer Quizrunde dabei und jetzt auch mal wieder in einer regulären Episode. Deswegen, wir freuen uns. Bin sehr gespannt, was du dabei hast.
Ich habe geilen Scheiß mitgebracht und habe mich ein bisschen an euch orientiert. Aha. Und natürlich auch ein bisschen an mir.
Ein bisschen an uns orientiert.
Und ein bisschen an ihm.
Na, ich bin echt sehr gespannt, inwiefern das Einfluss hat auf die. Also, du meinst jetzt, was die Filmauswahl angeht?
Ja, was die Filmauswahl angeht.
Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Das sagt ja eine Menge über unser Image aus.
Wie kann man, ich frage mich jetzt gerade so, also wenn man jetzt unser Konzept kennt, wie orientiert man sich denn an uns?
Deswegen
so
meine ich
also zum Beispiel, ihr hattet ja in den letzten Folgen Kurosawa-Filme und dann Hike auch einen ausgewählt.
Aber wir hatten Will Ferrell, insofern hättest du auch Will Ferrell auswählen können.
Hätte ich auch machen können, natürlich. Aber ich fand das interessant, weil das ihr darüber gesprochen habt und so, weil für mich einer der interessantesten und beliebtesten, auch bei mir selber, Filmemacher. Und daher hatte ich Bock, darüber zu reden, über einen Film, den ihr vielleicht nicht gesehen habt und der ein bisschen underrated ist, in meiner Meinung nach.
Den haben wir dann wahrscheinlich ziemlich sicher nicht gesehen.
Mhm.
Wahrscheinlich ziemlich sicher, ist auch geil, ne? Nee, den haben wir dann ziemlich sicher nicht gesehen, weil ich meine, wir haben über alle Kurosawa-Filme, die Gäste und ich bisher gesehen haben, auch hier gesprochen.
Nee.
Nicht?
Über einen einzigen, den ich von früher kenne, habe ich, glaube ich, mal erwähnt, dass ich einen einzigen noch gesehen
Stimmt.
habe.
Welcher war das?
Träume. Akira Kurosawas Träume.
Okay.
Das ist der einzige, den ich noch kenne, den wir hier noch nicht rezensiert haben. Ansonsten gebe ich dir recht.
Ich glaube, ansonsten haben wir hier über alles gesprochen.
Ich habe mehrere zur Auswahl. Ich saß da wirklich stundenlang. Ich überlegt, welchen bringst du jetzt mit? Bringst du den mit? Bringst du den mit?
Das heißt, du kennst sehr vieles aus seiner Filmografie.
Ja, ich hab die Box.
Okay, ah, okay. Krass.
Die Kriterien. Also,
wahrscheinlich machst du Line Freude, weil Toshiro Mifune ist einer seiner Lieblingskomödianten in der Filmgeschichte. Deswegen, also, er freut sich da definitiv. Kommt gleich nach Will Ferrell.
Ja. Oh fuck, jetzt kommt gleich wieder der Hinweis, dass ich mich noch nicht gesampelt habe. Ne? Das wollte ich auch noch machen.
Ich kann schon mal sagen, es ist auf jeden Fall, er kommt nicht vor.
Okay. Ach so, ist ja schade.
Okay, okay. Das grenzt die Nummer schon mal ein bisschen ein. Ich bin sehr gespannt.
Hat er schon mal vorgeteasert, was er so heute mitbringt?
Ja, ja.
Und du hast ja selber auch noch einen Podcast und hast dich ja so ein bisschen auf Movieposter spezialisiert und reingestürzt und hast dann YouTube-Format. Erzähl mal davon, das finde ich ganz interessant.
Ja, also das ist der Dropcast Movieposter Podcast. Und da geht es halt, wie gesagt, um die alternative Filmposter-Szene. Aber natürlich Key Art nennt sich ja, das ist die Hauptposter. Die kommen natürlich auch ab und zu mal vor, aber in der Regel sind es eher Illustrationen beziehungsweise Fotomanipulationen, die da eine Rolle spielen. Und da ist ein wöchentliches Format. Es ist immer im Wechsel. Ich habe einen Künstler, der kommt und den interviewe ich dann halt. In der Regel 1,5 bis 2 Stunden immer.
Mhm.
Und da reden wir halt über alles, über Popculture und natürlich auch über, also ne, worauf der Künstler Bock hat und lernen so ein bisschen kennen, wie der Prozess ist und wie die so arbeiten. Und dann gibt es noch ein anderes Format. Das kommt dann immer in der zweiten Woche sozusagen, so also zweiwöchentlich. Und da geht es um die Releases, die rauskamen bei den Galerien, weil es gibt ja weltweit eine ganze Menge an Galerien. Und da gibt es, sag ich mal, eine Handvoll große Galerien, die wöchentlich wirklich mehrere Sachen rausbringen an Postern. Und ich sammle ja selber auch, wie gesagt, meine Sammlung ist jetzt so bei 250 plus Prints. Also ihr wart ja noch nie bei mir, aber...
Hängen die alle an der Wand? Nee, das nicht.
Also eine ganze Menge hängen. Also ich glaube 50 Stück hängen an der Wand.
Okay.
Krass. Also, das ist wirklich...
Immer das gleiche Format oder wie groß sind die?
Ist sehr unterschiedlich. Das amerikanische Format in der Regel ist meistens 24 x 36 Inch, was 61 x 91 ist. Gibt es ja glücklicherweise jetzt bei IKEA zu kaufen. Vorher musste ich mal anfertigen lassen, weil der Zentimeter fehlte.
Mhm. Ach, du meinst die Rahmen
wahrscheinlich. That's what she
said. Richtig, genau. Ja. Badumts. Ja, genau. Und dann ist noch ein weiteres Format, ist 18 mal 24. Das ist ein bisschen kleineres Format, aber es gibt aber noch natürlich andere Prints. Das sind wirklich halt Kunstdrucke auch alles. In verschiedensten Varianten von Siebdruck bis hin zu G-Klee, was halt so ein Druckerformat ist.
Ja.
Und und die habe ich jetzt, ich habe ja immer, wenn man bei mir in den Videos guckt, da sieht man auch meine Wand hinter mir und da ist ja, versuche ich ja immer so alle 3-4 Monate das auszutauschen und habe da auch mal so ein Konzept drin und da sind auch verschiedene Größen drin. Das ist ein bisschen Petersburger Hängungsstyle mit verschiedenen Formaten und versuche das dann natürlich auch, zum Beispiel Weihnachten rum mache ich immer gerne, das ist eine Star Wars Wand. Also das sind auch die meisten Poster, die ich habe als Star Wars-Fan. Mhm. Aber natürlich auch andere. Und zum Beispiel auch, weil wir gerade schon über Kurosawa gesprochen haben, ich habe gerade vor kurzem ein wundervolles Seven Samurai-Poster bekommen, was sehr, sehr gut aussieht. Und da ich demnächst umziehe, freue ich mich schon, wenn ich es in einer größeren Wohnung aufhängen kann.
Das heißt, du vergrößerst dich.
Ich vergrößere mich.
Unter anderem deswegen, weil, also ganz
zu ehrlich, viele Poster.
ich kenne das ja aus meiner Familie, da musste es irgendwann auch größer sein, weil mein Vater so viele Bilder an der Wand hängen wollte. Und das nimmt ja enorm viel Platz weg. Also wenn du sagst, 50 hängen schon, das heißt, alles hängt dicht mit Filmposter.
Ja, aber das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, ne? Weil ich habe auch, also ich zähle da jetzt auch welche rein mit, die sind nur 5x5 Inch groß. Also die sind jetzt nicht wirklich groß, ne? Aber ich habe zum Beispiel, bei mir ist so eine Säule drin. Und da habe ich dann, da gibt es so eine Reihe von Olly Moss, heißt der Künstler, der ist so, glaube ich, mit der bekannteste oder beziehungsweise der hat diese Szene bekannt gemacht. Mhm. Und der hat so eine Mini-Avengers-Serie gemacht, wo der alle Haupt-Avengers, so 13 Stück halt, alle gezeichnet hat und die habe ich dann natürlich alle um diese Säule herum.
Ah, okay.
Und cool. Solche Sachen zähle ich, habe ich jetzt auch mitgezählt, ne? Mhm. So eine Kleinigkeiten oder ich habe auch zum Beispiel Headshots von den drei Hauptcharakteren aus Blade Runner halt, ne? Rachel, Harrison Ford und Rick Hauer. Und da ist die hängen zum Beispiel auch dann alle zusammen und untereinander und die sind da farblich natürlich, passen die auch alle und das ist dann so ein bisschen verteilt. Und da habe ich gerade, wie gesagt, am Wochenende, beziehungsweise letzte Woche war es, da habe ich einen Künstler interviewt, Matt Ryan Tobin heißt der, und der hat gerade so ein Cobra Kai Poster rausgebracht, was sehr cool aussieht, aber ich habe ein älteres von ihm, von Destroyer, weil deswegen fiel mir das auch ein, unserer tollen Sache. Und da ist es so, das habe ich im Schlafzimmer gehabt, ein Kumpel von mir, den möchte ich jetzt nicht nennen, wer das ist, aber der hat sich von seiner Freundin damals getrennt gehabt und das Poster hängt halt da und steht halt ganz groß Destroyer drauf und sind so, so als Häuser sind dann so Waffen zu sehen.
Okay.
So ein Kojoten. Das ist ein ganz geiles Bild in so Pink, Purple, so ein Hauch davon. Und jedenfalls hat der dann übernachtet, hat aber anscheinend jemand nach Hause genommen bei mir. Ich habe bei meiner Freundin geschlafen in der Wohnung und der kam dann mit diesem Mädel dahin.
Okay.
Sie kommt rein ins Schlafzimmer, guckt so, Destroyer. Das sagt einiges aus. Naja.
Ja, da werden die Erwartungen echt hochgeschraubt. Mhm. So. Ja. Performance-Druck.
Und hinterher so.
You're talking to the wrong guy.
Genau. Man muss auch wissen, was im Schlafzimmer ist. Also meine Freundin meinte mal, ich hatte eine Zeit lang Jaws-Poster, mehrere Jaws-Poster in meinem Schlafzimmer. Sie meinte, nee, ich möchte nicht mehr zu irgendwelchen blutigen High-Szenen aufwachen. Bitte änder das. Habe ich dann auch geändert. Jetzt hängt Parasite. Wir haben Jason und die Argonauten. Mhm. Und The Seventh Voyage of Sinbad hängt jetzt. Und Star Wars natürlich.
Ich hatte mal eine Freundin, die hatte im Schlafzimmer tatsächlich das Filmplakat von dem Film Inside Deep Throat.
Ja.
Ohne Scheiß.
Ansage.
Ansage.
Ja, also da wären meine Erwartungen auch schon entsprechend manipuliert.
Ja, habe ich auch Schluss gemacht danach, denn als ich gesehen habe, ist fauler Zauber. Nein, natürlich nicht.
War nicht so.
Nee, aber sie mochte den Film tatsächlich auch. Also sie fand die Doku auch super interessant. Also die hat sich gar nicht jetzt da irgendwie gedacht, so, komm hier.
Mhm.
Botschaft.
Weißt du, ist das hier? It's not a blow job, sweetie,
it's a blow career. Ja, richtig, blow career.
Das ist ja. Commitment verlangt.
Ist auf jeden Fall aber ein sehr interessantes Thema. Also es ist auf Englisch, muss ich auch sagen, ne? Weil die Künstler alle natürlich oftmals aus dem englischsprachigen Ausland kommen.
Hast du nicht untertitelt deinen Podcast?
Du kannst ja Untertitel anfordern, also, aber sie sind dann automatisch erzeugt in Englisch. Weil
ja, eben, dann ist es so hier.
Ich bin froh, dass alles wieder normal ist.
Genau. Dann ist sowas hier.
Ja, das, also, wie gesagt, ist ja nicht mein Hauptberuf, wie bei euch ja auch.
Ja.
Und ihr wisst ja, was es heißt, sowas zu produzieren. Und die, diese Grafiken und das Videomaterial alles mitzumachen, das dauert natürlich immer seine Zeit. Und deswegen Untertitel gehen da leider, die deutschen Untertitel gehen da leider ein bisschen, bleiben ja, auf der Strecke.
Das wäre auf jeden Fall mörderaufwendig. Aber ich hätte eh gedacht, wenn du jetzt von so einer alternativen Movie-Poster-Szene sprichst, hätte ich gedacht, machst 3 Episoden und hast alles abgedeckt.
Mhm.
Weil also allein, dass es da eine Szene gibt, finde ich schon krass. Aber es scheint,
aber
ja,
Lücke, ja.
Ja, scheint ja eine Menge Leute zu geben, die da echt eine Menge beisteuern. Also wenn du sagst, da werden Vernissagen gemacht noch und nöcher.
Total. Ich hatte ja auch schon, was auch im Juni wahrscheinlich nochmal passieren wird. Im letzten Jahr hatte ich das gemacht, wo es ja mit Covid dann anfing. Und da habe ich eine digitale Ausstellung gemacht mit einem Künstler zusammen. Also der hatte für Batman The Animated Series, hatte ich glaube 13, 14 Poster gemacht.
Okay.
Für mehrere Folgen und mehrere Aspekte und so. Und die sollte eigentlich live in New York in der Galerie stattfinden. Aber das fiel natürlich total aus dann.
Klar.
Und dann habe ich gesagt, hey, ich glaube, den Podcast gab es so 2-3 Monate gerade. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, wir machen das digital. Und habe mich damit wirklich auch auseinandergesetzt. Und dann waren wir darüber verbunden halt, auf dem Screen zu sehen. Und der Künstler hat dann, er hat mir die Originale auch geschickt, wie er es gezeichnet hat und sowas alles. Und diese ganzen Prozesse, die da stattfinden. Und dann haben wir das immer für jedes einzelne Poster halt gemacht und gezeigt. Und die Leute waren da drin, richtig viele, ich glaube 200 Leute haben live zugeguckt sogar. Ja, man muss ja mal gucken, auch weil das wirklich ein weltweites Hobby ist, dass man auch die Zeitzonen trifft.
Ach, okay.
Und das war wirklich genial. Also für mich war das natürlich auch, weil klar, ich sammle seit 2016 und ist ein super Hobby. Und ich war aber zum Beispiel noch nie auf einer Poster-Convention in dem Sinne. Weil in Deutschland,
die machen sogar Conventions
für
den Kram.
MondoCon nennt sich das. Also wenn Mondo schon mal gehört hat. Die haben eigentlich früher T-Shirts gemacht, so, also bedruckt.
Aha.
Und sind dann halt von dem Bedrucken der T-Shirts hin zu diesen Postern gegangen. Die gehören, oder beziehungsweise gehört das so Alamo Drafthouse.
Das heißt, die machen die Prints, die sind aber...
Ne, die sind die Galerie sozusagen, die haben die Lizenzen.
Also das Alamo Drafthouse, das Kino.
Genau, da gehören die zusammen. Und,
ja, weil die haben ja auch eine Menge Ausstellungsteile und da habe ich super Poster übrigens gesehen, als ich in dem Alamo Drafthouse Kino
war. Dann war das wahrscheinlich auf jeden Fall. Also dann gehörten die dazu. Und wie gesagt, die haben ja die Lizenzen, diese Galerien. Die muss man natürlich einkaufen bei den großen Studios und die sagen dann halt auch...
Du meinst die Lizenzen für die Filme, die auf den Postern drauf sind?
Was du sehen kannst. Zum Beispiel, aber hast du auch, gutes Beispiel ist jetzt, Studio Kanal hat zum Beispiel Lizenz für Terminator.
Mhm.
So, aber die haben zum Beispiel nicht die Likeness Rights, also für, dass man das Gesicht, weil es meistens illustriert ist, ne, und kein Foto ist, oftmals nicht die Rechte für zum Beispiel Arnold Schwarzenegger. Also müssen sich die Künstler immer was überlegen.
Das sind unterschiedliche Lizenzen.
Ja, das
obwohl
kostet.
Oder die Figur aus dem Film ist.
Richtig, du musst dann natürlich mehr Geld bezahlen.
Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das voneinander zu trennen ist. Also, dass ich jetzt gedacht habe,
wenn
du die Lizenz für den Film hast, beinhaltet das alles, was in.
Nee, das sind dann Likeness Rights und die müssen natürlich auch, du musst natürlich auch das fertig machen, dann musst du es hinschicken, dann müssen die Menschen das, sag ich mal, approven.
Ja, klar.
Ne? Und zum Beispiel ein befreundeter Künstler, der hat für Doctor Strange gerade einen Poster gemacht und das lag dann halt Benedict Cumberbatch vor und der hat gesagt, ja, top, machen wir.
Wobei, das würde mich jetzt stark wundern, wenn bei der Figur von Doctor Strange die Rechte bei Cumberbatch liegen.
Ne, seine Likeness-Rechte. Ja, du kannst nicht, also du könntest ihn anders machen, aber du darfst sein Gesicht nicht machen. Der muss das approven, dass er sagt, hey, das ist mein Gesicht.
Nein,
das
aber
ist super.
Das muss ja wohl Disney approven und nicht er.
Nee.
Für die Figur von Doctor Strange.
Mm-mm.
Was?
Nee, für sein Gesicht ist das extra. Das muss von ihm approved werden. Genauso wie Harrison Ford ist
okay,
zum Beispiel
aber,
Harrison Ford.
Aber
ist
ja auch erst dann, wenn es darum geht, dass das kommerziell verwertet wird.
Genau, darum geht es ja immer. Also das ist ja, die Galerien verkaufen das ja auch und dann hast du halt limitierte Auflagen von, im Schnitt sind so 150 bis 300.
Okay.
Und die gibt es dann, also wie gesagt, gestern war, keine Ahnung, ob da was schief lief, aber was auch immer. Jedenfalls gibt es dann immer diese Drops, nennen die sich halt auch.
Mhm.
Deswegen passend auch mein Name, aber der stand schon vorher.
Ja.
Aber
Drop ist dann so ein Release von einem Poster.
Genau, ein Poster-Drop.
Ja,
dann genau.
Okay.
Und die sind dann wirklich innerhalb von einer Minute ausverkauft oftmals.
Also wie mit Turnschuhen tatsächlich.
Richtig, es ist das Gleiche, bloß dass da natürlich, sag ich mal, die Anzahl der Leute, die es wollen, ist natürlich kleiner.
Ja.
Aber auch da gibt es Bots. Ne? Mhm. Dann siehst du auch.
Echt? Bei sowas machen die so
natürlich,
einen Hassel?
Natürlich. Wie gesagt,
Alter.
Das Olly Moss Poster, was ich vorhin erwähnt habe, das ging, als es rauskam. Ich glaube, 50 Stück gab es, das war die Original Trilogy.
Mhm.
Und 50 Stück von jedem. Und die waren, glaube ich, für $150, glaube ich, einzeln. Mhm. So in dem Dreh. Ich glaube, so war es. Und die waren dann, ich glaube, 2-3 Wochen später oder beziehungsweise eine Woche später auf eBay für 10.000 bis 15.000.
Ja. Also die waren sofort innerhalb von ein paar Minuten waren die weg, ja?
Ja, natürlich. Ja, die sind ganz schnell weg gewesen.
Okay. Aber gut, dass über eine limitierte Stückzahl, gerade bei Kunst, das natürlich dann auch wertsteigern wird, ist klar. Das siehst du ja eben auch bei allen anderen.
Bei Platten und so hat man das auch.
Ja. Aber krass, kannst du abschätzen oder weißt du gegebenenfalls, wie groß diese ganze Gemeinde ist? Gibt es da eine Schätzung?
Also es gibt ja viele Facebook-Gruppen und die größte Gruppe sozusagen, die auch mit am längsten besteht, die hat, glaube ich, so um die 10.000 Leute drin. Aber ich würde mal sagen, mit allem drum und dran 15.000 bis 20.000 Leute, die da wirklich, invested sind.
Mhm.
Also nicht die sagen, oh, das ist aber geil, das möchte ich mal gerne haben. Das muss ich natürlich meinen Freunden auch mal erklären. Wenn die zum Beispiel zu mir nach Hause kommen, dann sehen die, oh, das war ein geiles Poster. Kann ich das haben?
Mm.
Und nee. Weil, und dann, aber auch, ne, die wollen ja auch bezahlen dafür, aber so ein normales
Poster. Die verstehen halt nicht, was da dran hängt, ne, für dich.
Nicht mal das, aber eher im Sinne von, dass die, wenn die das also Retail kaufen wollen,
mhm,
dass das gar nicht mehr geht. Dass das Poster dann oder dieser Kunstdruck $50 kostet oder was, ne?
Das ist tatsächlich vergleichbar wieder mit Schuhen, weil das geht mir dann halt auch manchmal so, dass mir irgendwie jemand sagt, ey, geiler Schuh, wo kriege ich denn den?
Mhm.
Ja, bist du 11 Jahre zu spät und irgendwie keine Chance. eBay vielleicht für ein paar tausend Euro, ja.
Ja. Aber es ist ein ähnliches Ding, kannst du damit genau vergleichen. Und aber ist ein cooles Hobby, kunsttechnisch ist das voll gut und da arbeite ich gerade auch zum Beispiel an einem Buch. Kann ich hier schon mal erwähnen. Das wird wahrscheinlich Ende des Jahres wird der Kickstarter dazu starten.
Mhm.
Und da geht es darum, weil ich habe in meinen Interviews immer so eine Frage drin, die ist, welchen klassischen Künstler oder Fine-Art-Künstler würdest du dir wünschen, dass der ein Movie-Poster macht?
Okay.
Dann sagen die Leute zum Beispiel, oh ja, ich hätte gerne Picasso, der macht in seiner blauen Periode macht der Fight Club.
Mhm.
Oder so.
Ja, das wird schocken.
Genau. Klar. Und die Künstler jetzt, die da mitmachen, ich habe jetzt um die 30 sind schon 100% dabei. Und wir gucken mal noch, weil natürlich die auch viele Arbeit haben. Ne? Das ist immer schwer zu timen, weil Bücher ist jetzt nicht das, was Geld bringt. Ne?
Mhm.
Aber die versuchen dann natürlich jetzt die ganzen Sachen umzusetzen. Und machen dann zum Beispiel Picassos blaue Periode Fight Club Poster. Und das ist dann wird es in dem Buch zu sehen geben, sowas.
Okay. Cool. Also angelehnt an den Stil, dass der jetzt keinen Picasso malen kann.
Der versucht jetzt zum Beispiel, oder was, ein einziges ist schon fertig.
Mhm.
Und das ist jetzt Caravaggio. Und da wurde dann The Lighthouse interpretiert, im Stile von Caravaggio. Und also,
interessant, okay.
Ich kann dir das ja nachher mal zeigen,
ja,
wenn wir off Record sind, aber das ist unglaublich, wie das aussieht. Also
ich finde gerade in diesem Filmbereich finde ich so Crossover-Geschichten super interessant. Siehst du ja vielleicht auch an dem, was hier bei mir hängt. Das finde ich total spannend, wenn man das so ein bisschen aus dem Kontext nimmt und dann eben mit was anderem färbt. Total geil.
Und was ja auch besonders ist, ist ja immer auch die Perspektive, die da mitspielt bei diesen Postern. Ne? Das sind ja nicht einfach nur, weil ein normales Key-Art-Poster soll ja nicht zu viel verraten über den Film, soll es interessant machen. Ne?
Okay, klar.
Aber du hast oftmals auch bei diesen Alternative-Postern, dass die halt quasi spoilern, so in dem Sinne.
Voll, ja. Yeah.
Was auch super ist, finde ich, weil zum Beispiel, von Matt Ferguson, mit dem mache ich auch immer einmal im Monat für seine Galerie hier, Vice Press heißt die, da machen wir einen Podcast auch zusammen, den ich hoste. Und der hat zum Beispiel eine Reihe von Star Wars Postern gemacht. Die sind dann, die haben dann zum Beispiel bei A New Hope ist es dann R2-D2, also die Outline sozusagen.
Ja.
Und dann aber die Innereien sozusagen, was man sieht, sind dann immer Szenen aus diesem Film.
Oh, nice.
Und das ist super, super genial.
Ja.
Da hat man halt diese Momente, die einem so besonders sind, die finden dann auf diesen Postern oder auf dieser Kunst Ausdruck. Und das ist halt wirklich sehr schön.
Sehr cool.
Ich habe auch schon etliche Male gesehen, dass die alternativen Poster wesentlich stylischer und geiler aussehen als so die original hingeklatschten, lieblosen Poster. Insofern, ich finde das schon sehr, sehr bemerkenswert, was man da teilweise findet.
Ja. Da steckt zum Teil wirklich wahnsinnig viel Liebe drin. Und
total.
Gess und ich hatten das auch schon öfter davon, was wir beide echt geil finden, ist, wenn die es schaffen, auf solchen Postern das dermaßen zu reduzieren, dass nur ein Gegenstand gezeigt wird. Der schön in Szene gesetzt und du weißt trotzdem sofort, um welchen Film es geht.
Ja, super minimal. Das ist halt, das ist immer sehr cool. Die haben Eileen Steinbach heißt sie, ist eine deutsche Künstlerin, SG-Posters von der Poster-Posse. Und die
Poster-Posse.
Ja.
Alter.
Klingt wie etwas, was ich an die Wände gesprüht habe.
TKKG und so. Ey, wie geil. Wir sind die Poster-Posse, Alter.
Also, dazu gehöre ich auch übrigens.
Wir haben heute einen von der Poster-Posse zu Gast,
Tom von der Poster-Posse.
Tom,
wenn das jetzt nicht TKKG ist, dann weiß ich auch nicht.
Also, musst du da nicht irgendwie...
Nee, ich bin ja kein Künstler in dem Sinne. Ich bin quasi... Ich bin der... Wir nennen es Account Manager für Deutschland, Europa.
Der Account-Manager der Poster-Posse. Das klingt schon wieder viel zu formell.
Ja. Genau, genau. Ich bin eher so hinter den Kulissen und versuche, weil wir haben so ein Künstler-Kollektiv von 50 bis 60 Künstlern ungefähr. Und wir sind sehr auf Illustrationen und Social-Media-Kampagnen sehr spezialisiert, machen aber auch Keyart und Storyboards und all sowas, alles, was man braucht. Und da ist es dann zum Beispiel so, dass dann... Disney zum Beispiel kommt, also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, auf Disney Plus, da gab es ja Star Wars Art ganz viel.
Ah ja?
Es war jetzt, glaube ich, von Dienstag letzte Woche bis halt, ich glaube, bis jetzt oder so, bis heute, glaube ich.
Ja, ich glaube, das hat das speziell auch das Mandalorian Outro immer ziemlich befeuert, so genau, ein Ding.
Das war das Konzept-Ding und jedenfalls aber die Disney Plus Sachen, das sind alles Künstler von uns.
Ah,
die haben das alles gemacht. Also alles, wenn du jetzt auf Disney Plus, egal ob es auf dem Telefon ist, egal ob es auf dem Fernseher ist, in allen Formaten siehst du da Künstler von uns, die dazu Artwork gemacht haben, zu den einzelnen Filmen und Serien.
Uns ist jetzt die Poster-Post.
Genau, richtig, okay. Genau, geil. Genau.
Okay, das ist ja cool. Ich bin trotzdem dafür, dass du dir irgendwie einen geileren Namen zulegst für deinen Posten.
Muss schon passen zur Poster-Post, ja.
Ich auch, ja.
Ja, habt ihr eine Idee?
Wie hieß noch die Ratte bei den Turtles?
Splinter?
Splinter, ja.
Ja, siehst du, du bist so der Splinter von deinem Poster-Posse.
Ja, Splinter von der Poster-Posse klingt schon besser.
Wir haben ja hier,
finde ich auch.
Der Chef sozusagen vom Ganzen, der ist ja Don Thompson heißt er und der ist, der heißt natürlich, seine E-Mail-Adresse heißt The Godfather.
Siehst du, das meine ich. Ja, passend für deinen Posten The Accountant oder so.
Ja, ich hatte ja gesagt Consigliere.
Consigliere ist auch
aber
schön.
Aber es ist natürlich schwer zu schreiben.
Ja, stimmt, ist immer doof. Meine E-Mail-Adresse ist consigliere@poster-posse. Da alle so, bitte was?
Ja, ja, genau. Deswegen haben wir es mal für den Anfang, ja, für den deutschen Markt ein bisschen klassisch, okay, klassisch gelassen.
Und der Chef trägt ja so Ledermäntel und Sonnenbrille? So stelle ich ihn mir gerade vor.
Ab und zu mal, aber nee. sonst recht normal. Also so wie wir.
Ich dachte, das wäre so ein Lawrence Fishburne-Typ in Matrix.
Nee.
Eher nicht. Nee. Was mich jetzt noch interessieren würde, die entwerfen ja jetzt so Alternativposter und so. Macht ihr das auch manchmal so, dass ihr so bestimmte Poster analysiert, die in der Filmgeschichte auch ganz normal released worden sind, so als offizielles Poster?
Na klar, also wir hatten zum Beispiel, haben wir über Bob Peak, das ist so einer der Großen, neben Saul Bass, also und Tom Jung, die haben zum Beispiel, also der Bob Peak hat zum Beispiel Star Trek Poster gemacht, viele, die sehr ikonisch sind und auch zum Beispiel das Poster von Apocalypse Now, das neue. Und das wurde gerade re-released von einem anderen Künstler, der hat das sozusagen gemastert und hat das als Siebdruck rausgebracht. Und das ist natürlich nochmal, das ist ja eine große Kunst, so, ne? Die Poster auseinanderzunehmen, da wirklich diese ganzen, du musst das ja in Layern,
ja, klar,
musst du das vorstellen und das wird das ja immer dann raufgedruckt. Und das auseinanderzunehmen ist super komplex und da gehört schon eine ganze Menge Skill hin, dazu sowas zu machen. Und solche Sachen werden natürlich auch besprochen und re-released und da gehen wir natürlich auch rein und gucken uns das an. Oder Drew Struzan zum Beispiel, ne? Den kennt man ja auch.
Interesting.
Ja, wir also huldigen gerade Saul Bass finde ich halt durch die ganzen Kubrick-Sachen natürlich sehr geil.
Genau. Aber wir huldigen ja auch ab und zu.
Vieles immer sehr reduziert, so das mochte ich sehr.
Genau, also wir huldigen ja ab und zu den Poster-Leuten, denen wir sagen, so das Filmplakat, guckt euch das mal an, das ist sehr geil und so von den Filmen, den wir gerade rezensieren und so. Da weisen wir schon die Leute ab und zu hin, dass sie das mal auf jeden Fall googeln sollen, weil das teilweise sehr schöne Sachen sind.
Ja,
ja, so ist es. Aber eben, sind natürlich oft Leute, deren Namen man überhaupt nicht auf dem Zettel hat. Und das ist schon cool, dass du dich dem so detailliert widmest.
Finde ich geil. Ah, danke, danke. Wie gesagt, ein ganz berühmter ist jetzt, habt ihr bestimmt auch gesehen, das Empire Strikes Back 40th Anniversary Plakat, dieses weiße mit der Kammer, mit Darth Vader.
Ja, ich glaube, ich erinnere mich.
Ja, das ist ja zum Beispiel, von einem sehr guten Freund von mir. Und das ist überall.
Okay.
Hängt halt überall.
Geil. Nice.
Cool, jetzt haben wir eine ganze Weile über Poster gesprochen. Man könnte meinen, wir haben dich dafür hergeholt. So ist es nicht. Wir wollten auch noch über Filme sprechen.
Genau, nebenbei sprechen wir noch über Filme.
Das mache ich auch ab und zu mal, deswegen passt ja.
Sehr gut. Dann haben wir ähnliche Hobbys. Sonst hätten wir dich wahrscheinlich nicht eingeladen, wenn du nur so, wenn dein Hobby eher so Hasen wäre und Hasenzucht. Weil wir sind ja ein Filmpodcast, deswegen gehen wir mal über ins Eingemachte. Mhm. Ihr lauscht mir aufmerksam, weil ihr müsst natürlich auch die Punkte raten und wir raten heute auch gegenseitig Punkte. Wir haben eine Hausaufgabe, die wir dann mitgebracht haben. Aber ich fange erstmal mal mit einem kleinen Warm-up-Film an und das ist etwas aus den Pixar-Disney-Animationsstudios, wenn wir gerade Disney Plus erwähnt haben.
Okay.
Passt ganz gut, hab eine Lücke geschlossen vom 16. Langfilm von Pixar und Disney. Und das ist der Film Arlo and Spot, The Good Dinosaur aus dem Jahre 2015. Mhm. Wer kennt ihn?
Icke.
Icke kennt ihn?
Ich was nicht. Lee? Nee.
Lee kennt ihn nicht.
Sagst du den Titel nochmal?
Arlo und Spot.
Ja, deutsche Ach Titel. So. Der deutsche Titel ist total verrückt.
Ja, The Good Dinosaur finde ich ganz nett,
der Titel. Dinosaur, ich meine da zumindest ein Bild vor Augen zu haben, das aber ich kenne den auch nicht.
Mit diesem grünen Stegosaurus, glaube ich, ist es.
Mhm. Ein Stegosaurus. So, so. Nicht nur Posterfan, sondern auch noch Dino-bewandt. Es läuft.
Das hatte ich auch letztens erzählt. Das war ja mein Kindheitswunsch. Wegen Jurassic Park wollte ich ja Archäologe werden.
Ach.
Ach. Mhm.
Warum ist das nichts geworden?
Keine Ahnung. Irgendwann bin ich rausgewachsen, glaube ich. Und dann wollte ich doch kein Archäologe mehr werden.
Kennst du irgendjemanden? Ist auch nicht so spannend wie bei Indiana Jones und Co.
Ja, also genau, genau.
Ich wäre jetzt hauptberuflich Pirat, wenn es danach gegangen wäre, was man damals fragt und so, und wenn man das dann wirklich wird. Sind das nicht die wenigsten, die dann wirklich das werden, was sie wollen? Astronaut oder so, sondern...
Ja, Astronaut war auch mal drin, ja.
Also
ja,
ich glaube, meistens wird es nicht.
Astronaut scheitert spätestens dann, wenn du merkst, was du dafür alles studieren musst.
Ja. Das ist völlig Luft- und Raumfahrt.
Ja, gut, jetzt. Mathe und Physik und allen Shit.
Mein Bruder hat das studiert und der war eigentlich richtig gut darin, aber der ist auch daran gescheitert.
Ich hatte mal einen Mitbewohner, der war im 21. Semester Luft- und Raumfahrttechnik. Also das kann man schon auch eine Weile hinziehen, das ist so ein Studium. Ja.
Na gut, für meinen Berufswunsch hätte ich jetzt nicht so viel studieren müssen. Der war eigentlich, ich hätte einfach nur irgendwo anheuern sollen, irgendwo an der südafrikanischen Küste.
Ich wollte gerade sagen, gehst du nach Somalien oder so?
Richtig.
Bist du Pirat?
Nach Somalien. Ja, da hätte ich hingehen können, korrekt.
Somalia.
Gut, kommen wir zurück zu Arlo and Spot, oder?
Ja.
Aus dem Jahre 2015. Regisseur war Peter Sohn. Das ist tatsächlich sein einziger Langfilm. Der hat früher schon für Pixar so Storyboards mitgearbeitet, war so Produktionskünstler im Produktionskünstlerteam und denen hat man dann diesen Film anvertraut, aber auch erst später, weil hier waren einige andere Leute zu Werk, bevor er da an Bord gesprungen ist. Dazu komme ich später mehr.
Weil das ist schon ungewöhnlich, oder? Dass ein Pixar-Film von jemandem gemacht wird, der sonst nichts macht?
Ist schon eher ungewöhnlich. Also der war schon im künstlerischen Team, aber der war jetzt nicht Regisseur bei irgendwas.
Manchmal anderen. Geben sie dir eine Chance. Wie ist der Schreiber nochmal von Soul? Der war doch auch da, hat auch quasi eine krasse Chance bekommen, obwohl er vorher noch nicht viel gemacht hat. Ne? Mhm. Also der eine Teil.
Ja. Was das Drehbuch angeht, haben hier 9 Autoren mitgeschrieben mit diversen Aufgaben. Also
wow,
paar waren für Konzept, paar waren für Story zuständig. Einige haben so zusätzliche Drehbuchergänzungen und so mit beigetragen. Also insgesamt waren hier 9 Leute beteiligt, die werde ich jetzt nicht alle aufzählen.
Das ist ja relativ normal, ne? Bei animierten Filmen.
Ah, die Zahl,
ja, klar.
Also 9 ist jetzt übertrieben.
9 finde ich schon eine Menge, aber das sind oft so viele. Ja, stimmt schon. Ich finde das immer schwierig. Mal gucken.
Wenn man sieht, wie viele Autoren hier mitmachen und wenn es so mehrere Regisseure sind, wissen wir aus der Erfahrung, bei unseren Rezensionen hat es meistens was zu tun, dass die Entstehungsgeschichte ziemlich kompliziert und schwierig war. Und das hat man hier auch. Ich weiß nicht, ob ich damit einsteigen soll, aber machen wir das mal so. Es gab eine sehr stressige Entstehungsgeschichte, weil Pixar nämlich unter Erfolgsdruck war, nachdem Cars 2 und Monster Uni nämlich ziemlich abgekackt haben.
Ganz kurz, in welchem Jahr befinden wir uns jetzt mit dem Film?
2015.
2015, okay.
Und der Film war insgesamt 6 Jahre in der Mache.
Oh, okay.
Und der Urregisseur Bob Peterson, dem wurde gekündigt. Und dann hat man innerhalb dieser 6 Jahre, von den ursprünglichen 200 Mitarbeitern, die hier mitgearbeitet haben, hat man insgesamt 70 rausgeschmissen. Diverse Regisseure halfen dann aus zwischendurch, um diesen Film irgendwie so in die Gänge zu kriegen. Und dann ist, wie gesagt, dieser Peter Sohn eingesprungen als Hauptregisseur. Und ursprünglich die Leute, die Sprecher, die im Cast waren, war auch eine komplett andere Sprecherriege. Da war John Lithgow dabei, da war Neil Patrick Harris waren dabei, Judy Greer, Bill Hader. Und eine einzige Person von dieser Urbesetzung ist drin geblieben. Das ist aber ein Hochkaräter, nämlich Frances McDormand. Mhm. Das ist die einzige, die damals schon in der Urbesetzung mit drin war, 6 Jahre zuvor und auch letztendlich in dem Film gelandet ist. Alle anderen wurden ausgetauscht.
Und warum? Also warum wurde das ganze Ding derart überworfen?
Na, weil sich das hingezogen hat, weil niemand sich 6 Jahre ans Bein bindet, um jetzt letztendlich diesen Film da irgendwie zu machen. Irgendwann waren dann irgendwann alle raus.
Also, okay.
Oder andere Filme sind dazwischen gekommen oder was auch immer.
War das mit, kann das sein, dass da John Lasseter oder wer hieß, entlassen wurde? Wegen irgendwelchen
Ich habe nicht gelesen, dass John Lasseter hier irgendwie involviert war.
Ne, der war der Chef von Pixar.
Ja, ja.
Und irgendwann wurde er nämlich entlassen. Ich könnte nämlich um die Zeit sein, dass da vielleicht eine Umstrukturierung stattgefunden hat und deswegen das auch dementsprechend also, so war.
Das Ding ist, wenn die schon einen Cast hatten, dann waren die ja schon zu einem Punkt in der Produktion, wo der tatsächlich hätte zum Einsatz kommen sollen. Das heißt, die müssen das ja dann nochmal irgendwie gestoppt haben, wenn sich das so lange hingezogen hat.
Mhm.
Wenn du sagst, die haben dann, mussten dann quasi nochmal komplett neu casten.
Ja, ich kann ja nicht sagen, wie sich die 6 Jahre jetzt hingezogen haben. Wenn du jetzt siehst, dass an einem Film irgendwie 5 Jahre oder 6 Jahre gearbeitet wird, woran es jetzt letztendlich scheitert oder was da passiert ist, kann ich dir nicht sagen.
Also. Nee, wenn der so lange in der Entwicklung ist, dann, klar, dauert es manchmal so lange, aber dann hast du halt auch noch keinen Cast. Das meine ich, wenn die schon einen komplett anderen Cast hatten, waren die ja schon mal weiter in der Entwicklung.
Vielleicht war das aber, vielleicht waren sie schon 1,5 Jahre drin oder was auch immer und dann ist das passiert und dann waren
ja, eben, also irgendwas muss ja passiert sein, dass das Ding nochmal pausiert wurde.
Gute Frage. Spekulation.
Weißt du nicht, okay.
Ich komme mal zur Story, okay? Die ist auf jeden Fall ganz interessant, weil wir befinden uns 75 Millionen Jahre vor Christus im Zeitalter, wo die Dinosaurier eigentlich ausgelöscht werden von den Meteoren. Hier passiert es aber nicht, sondern hier rast dieser besagte Meteor an der Erde vorbei, was ich ganz interessant finde. Und dadurch werden die Dinosaurier halt nicht zerstört, sondern leben halt weiter auf der Erde. Und zwar in so einer Form, dass die Dinos quasi die zivilisierten Völker sind. Die betreiben Landwirtschaft, die sind Rancher, die sind Viehtreiber und machen praktisch so Dinge, die die Menschen damals gemacht haben.
Die Dinos also, ja.
Die Dinos, finde ich ganz interessant.
Also wie die Serie, meine ich, ne?
Ja, genau. Was hat der Kleine nochmal, hat er mal gesagt? Nochmal!
Nicht die Mama, nicht die Mama.
Stimmt, nicht die Mama, ja. Stimmt, auf jeden Fall. Und wir sehen ja ein Dinosaurier-Ehepaar, gesprochen von Frances McDormand und Jeffrey Wright. Der spielt den Papa-Dino. Und die wären Vater von 3 kleinen Dinosaurier-Eiern, beziehungsweise da liegen 3 Dinosaurier-Eier und da schlüpfen dann 3 Dinos raus. Und in dem Moment, wo die Eier dann knacken und die Dinos rausschlüpfen, sehen wir schon, was für einen Charakter wir hier vorhaben. Erstmal springt so ein kleiner Rowdy-Bruder raus, der sich sofort irgendwie einen Stock schnappt und auf den Vater irgendwie lostrommelt und hin und her rennt und total wild ist. Dann schlüpft eine kleine Schwester raus. Die schmiegt sich sofort an den Papa und an die Mama ran und ist sehr liebebedürftig, aber trotzdem super freundlich. Und das dritte Ei, das größte Ei, da dachte man, okay, hier kommt ein Riesendino raus. Stattdessen platzt das Ei und drinnen sitzt der kleine Alo. Total verschüchtert, traut sich gar nicht aus dem Ei raus, ist ein kleiner Feigling, ist total klein und schmächtig. Und so ist ungefähr die Charakterzeichnung. Das heißt, unser Alo ist ein kleiner Schisser, definitiv schon seit Geburt an. Und dann gehen wir weiter in der Geschichte, dass die 3 Kinder mithelfen auf dem Bauernhof und alle packen mit an, nur Alo ist halt irgendwie unfähig für irgendwas, weil wenn er die Hühner füttern soll, erschreckt er sich halt vor den Hühnern und rennt halt weg und wird von dem Hahn durch die Gegend gejagt und ist total der Schisser. Und dann passiert Folgendes. Wir erfahren in einer Gewitternacht, in einer regnerischen Nacht, dass da ist der Vater mit dem kleinen Alo unterwegs und durch das Regenwasser hebt sich halt auch der Fluss und dann wird durch dieses Gewitter praktisch der Vater in diesen Fluss reingerissen und stirbt.
Wasser.
Genau. Und Alo rettet sich irgendwie.
Bambi.
Ja, genau. Und Alo rettet sich irgendwie in diesem Fluss, wird aber weiß ich wohin getrieben und wird dann wieder an Land gespült.
Okay.
Und ist dann praktisch komplett abgelegen von der Farm.
Mhm.
Und jetzt muss sich der kleine Alo praktisch so auf dem Weg zurück zur Farm durchschlagen und trifft darauf auf ein kleines, verwahrlostes Menschenjungen. Und dieser verwahrloste Menschenjunge ist quasi das, was man animalisch nennen könnte. Weil das ist das Interessante, weil die Dinosaurier sind die zivilisierten Völker und der kleine Junge benimmt sich halt wie ein Hund. Der kann nicht reden, der kann sich nicht artikulieren.
Ja.
Der ist halt total animalisch, greift halt jeden an, fletscht jeden an.
Ein Wolfskind.
Genau, ein Wolfskin. Hechelt halt, wenn er sich freut oder so und holt Stöckchen und weiß ich was alles. Das heißt, die Menschen sind praktisch die Tiere in diesem Szenario.
Verrückt.
Und die beiden können sich nicht leiden, weil die sind sich auf der Farm schon begegnet und waren sich da schon nicht sonderlich grün. Und jetzt müssen die beiden sich durchschlagen auf dem Weg, die Farm zurückzufinden.
Adventure Survival Story.
So viel zur Story. Und das ist definitiv nicht der beste Pixar, so viel kann man an der Stelle sagen. Der wird auch punktemäßig abgestraft, aber ich muss trotzdem an der Stelle sagen, von mir gibt es hier eine klare Empfehlung, weil auch wenn die Formel schon sehr an König der Löwen erinnert, kann man nicht anders sagen, ja. Elternteil stirbt, Junge ist weit weg von zu Hause, muss wieder zurück, findet neue Freunde und so weiter und so fort. Mhm. Findet natürlich auch Feinde, gegen die er sich widersetzen muss und ist am Ende des Films ein Stückchen erwachsener geworden und hat sich so ein bisschen entwickelt vom Charakter. Also das ist schon sehr König der Löwen-Formel, aber nichtsdestotrotz hat er mich am Ende trotzdem emotional gepackt.
Cameron Wildstein ist so.
Es klingt vor allem so viel älter, die Story, als 2015. Also auch wenn das 6 Jahre nicht ist, klingt schon für 2000 alt.
Ja, das ist schon, ja, das ist so ein Film, der hätte 65 auf jeden Fall alten Disney-Klassikern so eine Story sein können, definitiv. Erinnert auch ein bisschen daran. Erinnert so ein bisschen an die Disney-Klassiker von damals, nur dass nicht gesungen wird mit dem Unterschied.
Ja.
Aber
dich hat er gepackt, ja?
Nicht den ganzen Film über, aber in den letzten 15, 20 Minuten, dann manipuliert Pixar und Disney natürlich wieder deine emotionale Seite. Und da muss ich sagen, da hat er mich echt berührt. Also der ist wirklich schön in den letzten 20 Minuten, wo ich gesagt habe, okay, hier hat er noch einiges dazu gewonnen an Gefallen, was mich angeht für diesen Film. Also ich mochte Alon Spot dann doch ganz gut, ganz gerne am Ende.
Ich bin auch mal so ein Sucker für so liebevolle Enden und so. Das ist schon,
ja,
kriegt mich auch immer.
Das kommt bei mir stark drauf an, weil ich finde, das kippt ziemlich schnell in einen Bereich, wo es cheesy wird.
Ja, ne, genau. Soll nicht cheesy sein, aber.
Ja, eben. Finde ich, das ist echt. Der Punkt ist leider bei mir sehr schnell erreicht, dass ich es cheesy finde.
Der hat ja aber gut die Kurve gekriegt.
Ja.
Also, er ist ein bisschen stringenter und ein bisschen generischer als jetzt zum Beispiel Alles steht Kopf oder jetzt auch Soul und so. Die sind natürlich viel deeper. So. Das ist natürlich eine viel stringentere Geschichte. Aber der ist trotzdem insgesamt sehr schön. Alter, die Animationen, ich meine, darüber wollen wir uns nicht unterhalten bei Pixar und Disney, aber die Landschaftsaufnahmen und wie das alles aussieht, das ist so fotorealistisch, es ist unfassbar, wie die das wieder hingekriegt haben.
Würdest du eine Kinderempfehlung geben?
Ja. Ja. Habe ich auch drüber nachgedacht. Das ist definitiv ein Film, den man auch mit den Kleinen sehen kann. Also sind natürlich so ein paar Flugsaurier, das sind so die Arschlöcher, so verglichen, wenn wir schon bei König der Löwen sind, verglichen König der Löwen mit den Hyänen.
Ja.
Mhm. Weißt du, also ein bisschen hier einerseits zwar nett, aber auf der anderen Seite natürlich immer auf ihren Vorteil bedacht und so. Und
Pterodactyls oder was das sind?
Ja, und unterwegs, wie heißen die?
Pterodactyl oder irgend sowas?
Ich bin mir nicht sicher.
Petey, so Petey von einem Land vor unserer Zeit. Pterodactyl oder so heißt
es. Pterodactyl, s'il vous plaît.
Google it.
Monsieur Pterodactyl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so heißen, aber gut. Und unterwegs begegnen den Jungs auch so ein paar neue Freunde. Die werden gesprochen von Sam Elliott. Immer großartig, wenn man die Stimme hört.
Na klar.
Anna Pinguin ist dabei. Ja.
Fett.
Steve Zahn, dürfte man auch kennen.
Mhm.
Das sind so die namhaftesten von der Sprecherriege. Aber leider ging auch dieser Film nicht finanziell so richtig auf, weil das ist der finanziell erfolgloseste Pixar-Film. Bis letztendlich Onward kam. Der hat ihn nochmal getoppt.
Aber der kann ja nichts dafür. Das ist schwer zu vergleichen, ne?
Ja, eben. Also wenn wir jetzt mal die Corona-Zeit weglassen, dann ist das außerhalb von Corona der erfolgloseste Pixar-Film, der jemals entstanden ist. Obwohl es krass ist, weil das Budget hat 200 Millionen gekostet und der hat immer noch 332 Millionen Boxoffice gemacht. Also das ist jetzt kein Minusgeschäft. Aber
das ist ja nur, dass er kein Marketing mit drin.
Nee, natürlich ist da kein Marketing drin.
Eher so mit viel Glück bei null gelandet ist.
Mhm. Ja. Aber es ist krass, dass man bei 332 Millionen Boxoffice von einem erfolglosen Film spricht.
Ja, ist hart. Aber andere Dimensionen, Disney halt.
Definitiv. Mhm. Und der Film war Golden Globe nominiert, aber ist tatsächlich einer von drei Pixar-Filmen, die keine einzige Oscar-Nominierung hatten. Also es ist der 60. und es gab erst drei Filme davor, die nicht Oscar-nominiert waren.
Welche waren das? Weißt du was?
Nee, keine Ahnung.
Und du differenzierst ja immer so zwischen Disney und Pixar, weil das, was du erzählt hast, hörte sich für mich so ein bisschen mehr nach deiner Disney-Definition an als nach Pixar.
Das könnte durchaus auch ein Disney-Film gewesen sein, ja. Finde ich auch. Allen Pixar-Filmen, die ich gesehen habe, ist der noch von einem klassischen Disney-Film am nächsten.
Mhm.
Weil ich finde halt so diese klassischen Disney-Filme wie Dschungelbuch, weißt du, Kapp und Kappa und so, da kommt Alo und Spot noch, der fährt definitiv in dem Fahrwasser drin.
Ich habe das Gefühl, dass dieser neue hier, Luca, das ist ja auch ein Pixar-Film,
dass
der auch eher Disney wird sozusagen.
Okay. Kannst du recht haben, ja. Wie hat er dir denn gefallen? Jetzt erzähl du mal ein bisschen.
Ich gehe da ähnlich mit dir. Ich glaube, ich würde überhaupt nicht, bin ich ganz so hoch in der Ansicht. War okay zu gucken. Und das Ende hat mich auch natürlich gekriegt, weil, wie gesagt, sucker for those.
Mhm.
Und kann man gucken. Sonntagnachmittag, wenn man nichts Besseres zu tun hat, bitte.
Mach ja, mal. Das klingt schon wieder ein bisschen zu hart, finde ich, für mich so. Sonntagabend, wenn man nichts Besseres zu tun hat und kann man gucken, dafür ist der schon viel zu schön. Ja. Aber nicht der beste Pixar- und Disney-Film.
Das stimmt. So viel kann man sagen. Genau, ich vergleiche das jetzt auch mit den anderen. Ne? Also deswegen.
Ja, gut.
Also, das ist meine Aussage vielleicht eher darauf bezogen. Das im Vergleich zu den anderen Pixar-Disney-Filmen.
Aber okay. Guess, für dich ist eine klare Empfehlung.
Definitiv.
Habe ich richtig verstanden.
Ja, eine Empfehlung ist es in jedem Fall. Mhm. The Good Dinosaur aus dem Jahr 2015, geht 93 Minuten. Und ich würde zu dem Punkt kommen, wenn ihr keine weiteren Fragen habt.
Bitte.
IMDb 6,7. Hat einen Metascore von 66. Zieht sich ein bisschen durch. Rotten Tomatoes 6,6 von 10. 3,6 von 5 von Audience. Und wir haben eine Letterbox-Bewertung von relativ schwachen 2,9.
Mhm. Ja, das ist trotzdem jetzt alles nicht so scheiße.
Aber nicht so geil.
Gutes Mittelfeld.
Ja. Ich glaube, Soul schneidet besser ab.
Ich glaube auch.
Das auf jeden Fall.
Wer fängt an mit Raten? Wer legt vor?
Tom darf anfangen mit Raten.
Du schreibst mit, Lieb?
Mach ich.
Alright.
Alrighty. Ich würde sagen, laut deiner Aussage, da vor allem das Ende, das sich noch ein bisschen gerissen hat, sonst wäre ich bei 6,5, aber ich sag 7.
Okay.
Hätte ich auch gesagt. Wobei, warte mal, vielleicht sogar 7,5. Ja, ich sag 7,5.
Gut die Kurve gekriegt. Es sind 8.
Oh.
Im Ernst?
Also ich war bei 7,5 und hab dann durch das Ende tatsächlich noch emotional.
Wie viel hast du nochmal bei Soul gegeben?
Soul hat 7,5 bekommen. Ich war kein Fan von Soul.
Ja. Okay.
Arlon Spot besser als Soul.
Ja.
Wisst ihr Bescheid? Und trotzdem keine Oscar-Nominierung.
Richtig.
Eine Frechheit. Skandal.
Einen halben Punkt mehr von Guess. Von Commerz-Guess. Weit entfernt von IMDb. Was soll ich sagen? Arlon Spot, 8 Punkte von mir. Besser als Soul, ja. Kann man so sagen.
Crazy.
Okay.
Besser als König der Löwen?
Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. König der Löwen ist schon noch ein geiler Film.
Hattet ihr schon König der Löwen hier? Mal so nachgeholt?
Nicht offiziell, ne.
Okay.
Ja,
stimmt.
Neue Version hatten wir halt im Kino.
Achso, okay, aber genau,
ich meinte die alten, nein.
Die 96er.
Nein.
Nee, war noch nicht. Aber allgemein so Disney-Klassiker so richtig, waren nicht allzu viele. Wir hatten Basil.
Ja. Mhm.
Und da fehlen schon einige.
Interessant.
Ja, weil ich habe zu große Lücken. So. Bevor ich jetzt irgendwelche Filme rewatche von damals, versuche ich natürlich erstmal die zu gucken, die ich noch gar nicht kenne.
Natürlich.
Ja, geht mir sehr ähnlich.
Dann sind wir jetzt gespannt, was Tom mitgebracht hat, oder?
Ich habe was mitgebracht. Und zwar ist es interessant, weil dieser Film kommt am heutigen Aufnahmetag raus.
Aha.
In Deutschland muss man sagen. Ich habe Mortal Kombat 2021 mitgebracht.
Ja. Das ist ja passend.
Ja.
Den kennen wir auch.
Können wir mitreden.
Ja. Hat aber keiner auf der Dings gehabt, auf der Liste, nehme ich an, ne?
Nee, den haben wir nicht gebracht, weil, wie gesagt, du hast es gerade erwähnt, der ist hierzulande noch nicht zu sehen.
Aber wir hätten ihn auch demnächst rezensiert, insofern ist es interessant.
Ja.
Wie machen wir es? Wollen wir hier gegenseitig Punkte und unseren Senf dazugeben, oder? Nee, dann sind wir ungerade von der Zahl, oder?
Ist ja auch stimmt, blöd. Haut nicht hin, dann.
Ja. Aber wir können trotzdem unsere Punkte dann nennen und unseren Senf dazugeben, ist ganz cool.
Traum. Bin ich immer gespannt.
Okay. Also, ich habe sogar in meiner Vorbereitung den Vergleich nochmal zum 1995er Mortal Kombat gezogen.
Oh.
Um ein bisschen hier analytischer ranzugehen.
Geil, den haben wir im Lostopf.
Super. Und zwar, die Story vom 21er ist recht einfach. Ich finde, der Film fängt auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Wir haben die Backstory von Scorpion und Sub-Zero, der ja von Herrn Haruyuki Sanada gespielt wird, also Scorpion.
Scorpion, ja.
Hanzo Hasashi und Bi-Han von Joe Taslim, der Sub-Zero spielt. Und das ist auf jeden Fall sehr gut gemacht, was da gezeigt wird, weil das sind ja, glaube ich, die Charaktere, auf die wir uns, glaube ich, alle einigen können, dass die coolsten sind aus dieser ganzen Sache. Oder?
Sub-Zero und Scorpion?
Ja. Oder hast du andere Favorites?
Naja, also ich finde, mit Scorpion hast du jetzt ein bisschen was vorweggegriffen, weil so wie der Charakter etabliert wird, ist, finde ich, nicht sofort klar, dass es Scorpion ist. Sub-Zero sofort. Und klar könnte man über deren Verbindung irgendwie annehmen, dass es da um Scorpion geht. Aber ich finde, die Nummer wird relativ spät erst aufgedeckt.
Also okay, vielleicht gehe ich da mit mehr Wissen rein, weil also das war eigentlich recht klar. Also man wusste schon aus den Trailer aus dem Vormaterial, dass das.
Siehst du?
So okay, das ist, glaube ich, das wieder Problem,
das Geile. Ne? Nee, das, weil ich hab's da mit Guess oft von, ja? Weil ich versuche mir immer quasi nichts reinzuziehen.
Mhm.
So, ich habe mitbekommen, dass es den Film geben wird.
Ja.
Hab ansatzweise den Trailer gesehen, hab das dann aber auch schon gelassen, weil ich wusste, ich habe eh Bock, den
aber
zu sehen.
Aber auch, aber auch durch seine Kampfweise und das, was er genutzt hat, die Materialien, weiß man eigentlich, dass es Scorpion ist, wenn man ja, schon mal
gerade gesehen hat. Gerade dieses Messer, was oder dieser Dolch, der da durch die Gegend fliegt, der kommt ja dann auch relativ spät erst zum Einsatz.
Ja, aber das ist ja das, was dranhängt. Also, ne, das ist ja hier, get over here.
Ja, ja, genau.
Das ist, also, das hat's, finde ich, eigentlich schon relativ
verraten. Aber das Ding hat er ja eben erst, gerade mit dem Satz, bringt er ja erst viel später.
Ja, aber, also keine Ahnung, dann hätten sie gut aufs Eis leiten können sozusagen und was ganz anderes mit ihm machen können. Aber weil eigentlich dadurch, dass er die Waffe ja in dem Kampf am Anfang da gegen die Henchmen da von Sub-Zero nutzt, wird das schon recht deutlich, finde ich.
Aber ja nicht in der Form, ne? Also ja, ich fand's, also mir war es eben nicht so sofort klar.
Okay.
Deswegen finde ich das interessant, dass ihr das sofort...
Habt ihr die Spiele gespielt eigentlich? Oder?
Mhm. Also das erste tatsächlich nur bei mir. Ich glaube, danach nicht.
Aber mal ganz kurz so zu meiner Frage zurück. Was ist denn dein Lieblingscharakter, Lee?
Nee, ich bin da schon bei dir, eben wenn es um Scorpion und Sub-Zero geht. Auf jeden Fall.
Guess auch, oder?
Ja, das waren schon die coolsten. Die haben uns schon am liebsten genommen.
Okay. Eigentlich hätte ich auch öffnen müssen mit Mortal Kombat.
Aber Raiden war schon auch cool.
Raiden war auch cool. Aber ja, jedenfalls weiter zur Story. Das ist so der Anfang, der wirklich sehr gelungen ist, meiner Meinung nach. Das hat mich wirklich sehr eingestimmt auf diese Welt, aber dann ging es für mich persönlich bergab. Und zwar lernen wir dann den MMA-Kämpfer Cole Young kennen, der eigentlich nicht so ein guter MMA-Kämpfer ist. Und hat aber ein sehr, also dieses Mortal Kombat-Zeichen auf seiner Brust. Und das macht ihn natürlich, wie alle, die den 1995er-Teil gesehen haben, vielleicht schon zu einem der Kämpfer des Erden, des Earth Realms. Ich weiß nicht, wie ist die deutsche Variante? Weiß wahrscheinlich keiner, ne? Und muss die Erde sozusagen verteidigen. Dann lernen wir natürlich Shang Tsung, die neue Variante kennen, der Oberbösewicht sozusagen, der die Seele aussaugen kann. Und der möchte natürlich die Erde wieder erobern, aber der hält sich natürlich nicht an die Mortal Kombat-Regeln, weil man muss das, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Mal es waren, aber so und so viel Mal gewinnen, dann kann man auf der Erde einmarschieren. Weil Raiden, der beschützt das Ganze ja, aber der könnte dann auch nichts mehr machen, weil der hält sich an die offiziellen Mortal Kombat-Regeln, was, finde ich, in diesem Film, auch in dem 2021er, ein ganz großes Problem ist, was die Regeln angeht. Aber dazu gleich nochmal mehr. Jedenfalls, Shang Tsung hält sich nicht in Regeln und betrügt alle und versucht natürlich, die ganzen Kämpfer der Erde schon vorher umbringen zu lassen, damit die gar nicht erst in dem Turnier antreten können. Und wir sehen sozusagen, obwohl wir ja wissen, dass es ja auch vom Spiel her, dass es ja ein Turnier ist, und wir sehen gar nicht dieses wirkliche Turnier. Wir haben zwar diese Kämpfe, die da definitiv reingehören, aber das Ganze ist eher wie ein Turnier von einem, das Turnier vor dem Turnier, und das ist eine Art Prequel. Und da wird es wahrscheinlich dann noch mehrere Filme geben, weil zum Beispiel Sub-Zero hat, glaube ich, für 5 Filme insgesamt schon unterschrieben, dass er 5 Filme machen würde.
Ach was, der Schauspieler von, okay.
Ja, genau, Joe Taslim. Ja, und das war auf jeden Fall ganz interessant. Insgesamt fand ich halt die Story, also ich will mal nicht weiter drauf eingehen, oder darf ich doch? Wenn du
spoilern möchtest, dann kündige das eigentlich voran, kein Problem.
Ja, nö, dann lassen wir mal. Dann guckt euch den Film an, sonst vielleicht macht das auch mehr kaputt, weil am Ende des Tages auch nicht so viel Story da, die man erzählen muss, die Sinn macht, weil, wie gesagt, was ich gerade schon erwähnt habe, für mich ist das größte Problem an diesem Film halt die Logik und die nicht vorhandene Story. Da fand ich im Vergleich, was ich ja schon meinte, ich habe ja die Parallelen so ein bisschen gezogen zu den 1995er, der ja da ein bisschen anders vorgeht und auch andere Charaktere in den Mittelpunkt stellen, weil dieser Cole Young-Charakter, der ist nämlich ein neuer Charakter, der sich dann storytechnisch natürlich erst etabliert, beziehungsweise man erfährt recht spät erst, wer er ist und wieso, weshalb, warum. Mhm. Und wie gesagt, das größte Problem sind diese Regeln. Also Raiden sagt ja, er darf sich nicht einmischen, aber Shang Tsung darf sich doch einmischen, und dann mischt sich Raiden aber daher doch trotzdem ein, weil er irgendwelche Leute von A nach B teleportiert, und es ist halt nicht richtig deutlich, was genau da passiert. Und dann haben wir natürlich noch 1000 Exposition-Momente zwischendurch hier, und wo Sonya Blade dann eine Rolle spielt und Jax und so weiter und so fort. Und aber auch das Prinzip, wie die Powerkräfte zusammenkommen. Also das sind ja eigentlich Kämpfer. Und die bekommen ja dann, sag ich mal, Superheldenkräfte, könnte ich sagen, ne? Die passen zu denen.
Wenn sie dieses Zeichen tragen.
Genau. Diese Arcana nennt sich das, glaube ich, da. Mhm. Und diese Kräfte bekommen sie dann. Aber ich will zum Beispiel Jax, der ist so eine, also man, das ist der Charakter, mit den, der so ein bisschen aussieht wie Cyborg, sozusagen. bloß mit mehr Haut zu sehen. Mhm. Und
der hat einfach diese Robo-Arme.
Chicken, der hat so Chicken Arms und, am Anfang und dann, oder so T-Rex-Ärmchen und dann ist es nachher auf einmal, ist er halt der Jax, den man halt kennt aus dem Spiel.
Ja.
Und das ist irgendwie so, okay, jetzt mussten die so eine Fake oder so eine sehr, 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 sehr oberflächlich etablierte Reise durchmachen, um ihre Kräfte frei zu bekommen.
Die Origin Story.
Ja, das ist so, so frei zu spielen, ne? Sozusagen.
Ja,
das,
Upgrade.
Und das war halt so ein bisschen, war ein bisschen lahm, fand ich. Und ich fand auch, die, wie die Bösen etabliert wurden. Ich fand, die sah alles cool aus. Das hat mir gefallen. Das Optische war echt super. Und alle anderen außer Sub-Zero waren halt so ein bisschen so, oh ja, okay, hier ist the Villain of the Week und der kommt jetzt mal her und der muss jetzt mal kämpfen. So. Obwohl man zum Beispiel, wenn man das vergleicht, man kennt ja den vom Mortal Kombat halt der Prince Goro halt, ne, mit den Armen und der riesig ist und so. Und der wird auch irgendwie so richtig schlecht behandelt, muss ich sagen. Das fand ich auch ein bisschen traurig, dass der so abgekackt hat.
Ja, weil man den natürlich als Obermotz erwartet.
Warum wurde der so schlecht behandelt? Warum hat man ihm nicht einen Keks angeboten, ja, und einen Platz?
Richtig. Ja,
nee, der wurde verhältnismäßig schnell abgefrühstückt, weil er halt überhaupt nicht im Fokus der Handlung hier steht. Was man so ein bisschen erwarten könnte aufgrund des Spiels.
Mhm.
Ich fand das weniger tragisch, dass sie ihn jetzt da nicht in Fokus gerückt haben.
Nee, also ich meinte auch nicht in den Fokus mehr, aber ich finde, der wurde halt so als Henchman abgetan, obwohl der eigentlich schon was Besonderes ist und auch ein bisschen signalgebend ist für Mortal Kombat.
Ne? Ja, ja.
Und für mich auch, wie gesagt, die Logik zu dem, wie die Welt funktioniert und dass halt Raiden zum Beispiel die Leute dahin teleportieren kann. Ne? Er kann die dann abholen, ne, und seine eigenen Leute hinbringen oder er kann aber auch, sag ich mal, die Bösewichter irgendwo hin teleportieren. Aber man muss ja natürlich gegeneinander kämpfen, deswegen muss er die natürlich irgendwo conveniently irgendwo hin teleportieren und nicht in einen Vulkan schmeißen oder sonst was. Ne?
Und das ist doch, finde ich, gerade das Ding hier. Weil meine Ansprüche sind bei so einer Videospielverfilmung erst recht, wenn einfach so ein Kampfspiel verfilmt wird, wo im Spiel nichts anderes passiert, als dass zwei Leute grundlos gegeneinander antreten.
Mhm.
Wenn du das verfilmst, dann musst du zwangsläufig dir irgendeine Handlung aus dem Arsch leiern. Und das ist, also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geil sein könnte, weil du musst natürlich irgendeine Handlung stricken, wo es immer drauf ankommt, dass sie aufeinandertreffen, damit sie dann eben kämpfen können, weil darum geht's ja.
Ja, aber ich finde, dass im Vergleich zu dem 1995er ist das dann wesentlich besser gelöst.
Den habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe den gesehen, aber auch wieder vergessen. Also
der
was
ist halt
war da?
Entertainment-technisch vom Niveau her ist das ähnlich. Also das Entertainment fand ich auch super. Das hat mir Spaß gemacht. Ne? Ich wusste, dass das ein scheiß Film ist, aber ich war trotzdem super entertained.
Scheiß Film. Der von 95 ist ja.
That sounded like Borat.
Ist das so einer?
Nee, der 95er war also meiner Meinung nach besser. So, jedenfalls, aber der 95er war das Setting ja so, dass der Bruder von wie hieß er? Ich weiß seinen Namen gerade, ich muss mich mal kurz nachgucken. Ein bisschen cheaten hier. Liu Kang, genau, so hieß der. Sein Bruder ist gestorben oder wurde durch Shang Tsung umgebracht. Und ja, deswegen kommt er in will er an diesem Tournament teilnehmen. Wird dann losgeschickt von den Mönchen da zu einem Boot, wo sich alle auch die anderen treffen. Sonya Blade und Jax und so weiter und so fort. Und Johnny Cage ist da ja auch drin, ne?
Mhm. Das stimmt.
Und die treffen sich dann auf diesem Boot und fahren dann zu dieser Insel. Und auf dieser Insel findet dieses Turnier statt. Und das wird aber auch als Turnier gleich gesagt, das ist so eins.
Ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise.
Genau, und die fand ich persönlich halt besser, auch wenn die Story da auch flach ist. Aber ich fand das besser gelöst als, okay, jetzt machen wir mal ein Turnier von dem Turnier und alle sind eigentlich wahrscheinlich gar nicht tot, weil die müssen ja im nächsten Teil im Turnier antreten.
Ja. Ja, nicht zu viel rezensieren jetzt, sonst müssen wir den Film wieder rauspopeln aus dem Lostopf. Ja, der ist ja da irgendwo unterwegs.
Ja, aber ich weiß ein Stück weit natürlich, was er meint. Ich mag das auch, deswegen fand ich absurderweise so einen Film wie DOA, der hat für mich auch funktioniert, weil der so super simpel und straight ist. Die gehen da hin und dann gibt's da ein Turnier und dann müssen da alle gegeneinander ran. Und dann hast du nichts groß drumrum, mysteriöses Gedöns und so. Aber das ist hier natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Die haben halt hier versucht, eine Handlung zu konstruieren mit Backstories für die einzelnen Leute und so.
Mhm.
Mir persönlich geht es bei so einem Film da wirklich erstaunlich wenig um die Story. Ja, ich will sehen, wie die aufeinandertreffen, wie die Kämpfe gemacht sind und vor allem, wie die Charaktere sind. Und da gibt es für mich hier in dem Film schon ein paar deutliche Schwachstellen. Weil gerade die Figur von Jax ist so ein Lutscher, Alter. Was ist
richtig,
das für
total.
So ein Witz?
Das fand ich auch, genau. Ich fand, das, was wirklich cool war, waren die Fatalities, also die wirklich geil umgesetzt wurden.
Und das vom willst Videospiel du halt sehen,
das
ne?
war geil,
wenn
genau.
du Mortal Kombat siehst, willst du diese Fatality-Moves sehen.
Das ist für mich das gleiche wie Kong vs. Godzilla hier.
Ja.
Das ist ein, also ich will Kong vs. Godzilla fighten sehen. Ich brauche keine Story von irgendwelchen Mädels da und anderen Jungs, die irgendwas suchen. Ja, nee, I don't care. Ich will ein bisschen Wrestling-Action sehen. Ach, ich will, dass hier dass, King Kong Elbow-Drop macht auf Godzilla. Das will ich sehen.
Ja, da bin ich nicht bei euch, muss ich leider sagen an der Stelle, weil da gucke ich mir die Videosequenzen an von dem Videospiel, wenn ich jetzt nur die Kampfsequenzen haben will. Und ich bin bei dir, wenn du sagst, das ist ein Kampfspiel, die Leute treten ohne Grund gegeneinander an und müssen gegeneinander kämpfen, das ist das Spiel. Aber wenn du für eine Verfilmung des Spiels keine Story parat hast oder irgendwas, was geil ist, so an Handlung, um diese Kampfsequenzen mit einzuheben, dann mach den Film nicht. Dann kann ich mir das Spiel, kann ich lieber das Spiel spielen.
Nein,
wenn es nur eine andere Reihung von geilen Szenen ist, also von Fatalities, die ich in dem Spiel drin habe, dafür brauche ich keinen Film.
Was ich sage, ist, dass ich bezweifle, dass es möglich ist, für so einen Film eine Handlung zu stricken, die sich nicht irgendwie forciert anfühlt. Mhm. Weißt du, weil das einfach die Grundprämisse ist so, dass du da ja zwangsläufig eine Handlung drumherum stricken musst.
Ist ein bisschen, ja, dann könnte es vergebene Lebensmühe sein. Wenn das nicht möglich ist, dann eine vernünftige Story rumzustricken, dann würde ich sagen, dann dreh den Film erst gar nicht.
Aber hat das denn schon mal bei irgendeinem Film, wo so ein Kampfspiel verfilmt wurde, für dich so funktioniert, dass du sagst, nee.
Ich würde nicht Kampfspiel sagen, aber ich finde, Bloodsport hat trotzdem funktioniert.
Zum Beispiel. Ja gut, basiert ja nicht auf dem Spiel.
Genau, aber ich meine, geht es ja auch um Kämpfen, um das Kumite am Ende des Tages. Ne? Also ich finde, da hat es auch funktioniert. Na klar, gibt es eine Motivation, warum und so.
Ja, ja, aber ne? Mir geht es hier wirklich primär drum, du hast eben so eine Vorlage und versuchst daraus einen brauchbaren Film zu machen.
Obwohl ich ja sagen muss, ich fand den Anfang, den fand ich wirklich gut. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also das Setting in 17. Jahrhundert, Japan oder 16. Jahrhundert, was es war.
Ja.
Das war wirklich wunderschön gemacht. Und ich hätte mir gewünscht, dass es an solche Art und Weise, das zu erzählen, beziehungsweise zu zeigen, da angeknüpft hätte. Das hat mir gefallen. Das hat mir im restlichen Film gefehlt einfach.
Ja.
Aber insgesamt, ich hatte eine gute Zeit. Ich war entertained, war ein okayer Abend mit dem Film.
Okay.
So, dann.
Der berühmte Okay-Abend.
Okay-Abend, genau. Wie im Alo und Dingsabums hier, ne?
Also, sorry, aber. Also, hier Hiroyuki Sanada ist ja noch der bekannteste Schauspieler aus dem Cast. Den haben wir ja live gehabt und so.
Ja.
Und der wurde ja im Trailer auch angepriesen als krasser Darsteller und so hin und her als Zentrum des Films. Und der spielt ja auch mehr oder weniger hier so gut wie keine Rolle, ist dann weg, dann taucht er wieder auf einmal. Ich fand diesen Film von vorne bis hinten auf jeden Fall nicht sehr durchdacht. Und ich fand halt die Charaktere, mit denen du mitfiebern solltest, oder die Schauspieler, die besetzt worden sind, die haben vielleicht ein paar Kampfskills gehabt, aber die waren ja sowas von uncharismatisch, Alter.
Mhm. Ja, genau. Das
da bin ich auch voll bei dir.
Sorry.
Also, sehe ich genauso. Übelst forcierte Handlungen und zum Teil wirklich uncharismatische Leute. Ja. Aber auf der Habenseite steht halt wirklich, dass es einigermaßen entertaining verpackt ist. Also da bin ich auch voll bei Tom.
Gab ein paar geile Momente, ja. Das ja.
Die Fatality-Nummer, also dem sind sie schon gerecht geworden. Das, was an CGI gab, war in den meisten Fällen auch gut.
Aber wie forciert war dann bitte, als er sagte, Flawless Victory.
Ja, ja, klar.
Oh, eben, also, genau. Fatality war ja auch drin. Fatality.
Müssen sie irgendwie sowas unbedingt einbauen.
Ja, das war unangenehm.
Fan-pleasing.
Ich dachte auch so, oh, dein Ernst?
Ja.
Naja, aber jedenfalls, 110 Minuten geht das Ganze, ist von Simon McQuoid und das hat...
Der war auch gar nicht so teuer, meine ich mich zu erinnern. Ne? Der hat irgendwie 20 Millionen gekostet oder so.
Das kann ich überhaupt nicht sagen. Sicher? So wenig?
Ich glaube wirklich, dass der nicht teuer war. Ich werde das mal eben parallel recherchieren.
Ich habe gesehen, dass er... Ich habe den Kostenpreis, stand glaube ich nicht, sonst reingeschrieben, aber er hat 37 Millionen hat er bisher eingespielt.
Mhm.
Was, glaube ich, sogar getoppt wurde von den 95ern.
Ja. Ja gut, aber der hat ja jetzt hier wieder erschwerte Bedingungen.
Na klar. Aber ich lese mal den Metascore vor dazu. Und zwar hat er, also von IMDb, der Metascore ist hier 43. Und das Rating ist 6,2. Das Tomato Meter sagt dazu 55%. Audience Score 86.
Okay.
Deckt sich natürlich ein bisschen mit unserer Meinung.
Budget habe ich gefunden, liegt bei 55 tatsächlich.
Okay.
Ja.
Ja, Letterboxd sagt ganze 2,6.
Ui. Ja, da sind natürlich die Hater.
So, Haters gonna hate, aber.
Aber guess, du klingst auch nicht begeistert.
Ich warte weiterhin auf eine Kampfspielverfilmung von einem Game, wo ich sage:
Tekken oder was? Tekken.
Geiler Film. Bis jetzt gab es die noch nicht.
Ja.
Welches Kampfspiel würdest du gerne sehen, was verfilmt werden soll?
Gar keins, wenn es so läuft wie bisher.
Okay, aber Traum. Du darfst träumen jetzt.
GR Kung Fu. Kennst du es noch?
Nee.
C64.
Das ist lange
her. War so ein richtiges 2D-Spiel, wo du so und dann so das Bein hoch und so, wenn du so auf eine bestimmte Taste drückst und so.
Okay.
Das ist so richtig 16-Bit.
Ich hatte Thundercats, das Spiel. Das war auch so.
Thundercats, okay. Interesting.
Okay.
So, dann
ratet mal. Aber unterhalten warst du doch trotzdem gestern.
Also wirklich halbwegs. Also ich fand, weiß nicht, der Film hat mich so ein bisschen über die Laufzeit gebracht, indem er so ab und zu ein paar geile Momente hat oder so ein paar Moves, wo ich gesagt habe, okay, sieht schon geil aus jetzt an der Stelle. Und dann war aber so 20 Minuten Langeweile, Leerlauf oder peinliche Dialoge. Also wirklich so.
Ja, bin ich voll bei dir, aber ich finde trotzdem, dass man den machen kann.
Halbwegs, ja.
Ja, also das ist jetzt keine Nicht-Empfehlung. Also wer das Spiel mag oder ansatzweise in dieser Kampfwelt zu Hause ist, sollte sich den Film angucken.
Ist keine Komplettgurke, aber von mir, weiß ich nicht, ich würde eher von abraten, wenn du mich fragst.
Mhm. Okay, fair enough. Dann müsst ihr jetzt raten, nehme ich an, ne?
Ja.
Wir müssen deine Punkte raten. Ich muss vorlegen, ich sag, du bist bei 6.
Ich wollte sagen, aber du hast nicht geguckt, ne?
Gestern muss ich auch noch einen Tipp abgeben.
Ja, ich weiß, ich wollte nur sagen, du hast aber nicht geguckt, weil ich hatte es, glaube ich, schon nämlich bewertet bei Letterboxd.
Ach so, nee, ich.
Gut, ach, du bist irgendwie so gar nicht connected bei Letterboxd, oder?
Also Lee habe ich, aber dich habe ich, glaube ich, nicht gefunden.
Das siehst du krass. Also, ich glaube, deswegen wundere ich mich schon. Ich dachte, du wärst da gar nicht.
Doch, ich bin da jetzt auch mal eigentlich seit 21. Ich hatte schon mal einen Account, aber ich habe das immer nicht so regelmäßig ausgefüllt, deswegen war es so ein bisschen sinnlos.
Siehst du, du Amateur, okay. Du musst die Filme doch erst locken, nachdem die Episode aufgenommen
wurde. Nee, aber also ich habe sowieso nicht nachgeguckt, ich weiß nicht, wie es mit Guess ist.
Ja, ich glaube dir. Ist ja auch eine andere Bewertung, das kommt ja noch dazu.
Ich hatte schon vorher gemacht übrigens, bevor ich wusste, dass ich überhaupt komme.
Also ich sage 6,5.
Okay, so jetzt muss ich hier Trommelwirbel, liegt beide daneben, sind nur 5 Punkte von mir.
Ach, nur 5? Okay, krass.
Ui.
Der Alte hat 6 gekriegt bei mir.
So, warte mal. Das heißt, du hast 5 Punkte. Guess hat 6,5 getippt.
Mhm.
Das heißt, 1,5 miese für Guess. Einen miesen für mich.
Habe ich euch toll durcheinander gebracht, oder?
Okay. Na, nö, das ach. So kann man machen und so, ist schon nicht schlecht. Ich weiß nicht.
Ja, stimmt. Dann sind 5 Punkte eigentlich.
Schon ein bisschen sehr durchschnittlich.
Ja,
fand aber ich auch okay.
Durchschnittlich.
Ach, jetzt fand es auf einmal durchschnittlich.
Jetzt ist er durchschnittlich.
Ich habe ja nie gesagt, dass er scheiße war. Ich war entertained, habe ich doch gesagt. Ja. Aber storytechnisch war nicht gut, aber ich war entertained. Das macht Hälfte, Hälfte.
Na gut, bei 5 Punkten bist du entertained. Merken wir uns vor. Mhm. Wie viele Punkte gibt es von dir?
Ach so. Ich wäre hier bei 6.
Alright.
Ja, oder? 5,5.
Ich bin bei 5,5, du fandst ihn Tick besser. Deswegen.
Ja gut, dann passt das ja.
Dann passt das, ja.
Ja. Okay. Passt auch mit meinen auch.
Dann machen wir 5 für Tom, 5,5 von Guess und 6 für Lee, also geht besser. Dann
werde ich dem Image wieder gerecht, dass ich den größten Rotz immer am besten finde.
Ich bin mal gespannt, was ihr denn bei dem 95er sagt. Wie gesagt, meine Wertung für den ist 6.
Für den 95er?
Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon mal gesehen habe, ich weiß echt nicht.
Doch, ich weiß, dass ich ihn gesehen habe,
okay.
Aber weil ich mich auch an Johnny Cage und so erinnern kann. Aber
ist auf Netflix, glaube ich, zu sehen.
Ah, ja?
Irgendwo kann man auf jeden Fall sehen, offiziell.
Ja, wir haben den, wie gesagt, im Lostopf. Das steht noch an.
Gucken wir mal.
Tipptopp.
Alright, jetzt komme ich.
Yep.
Ich habe mir mal wieder einen Film angeguckt, der auf unserem Poster drauf ist.
Nice. Überraschung.
Ja, ne?
Kommt selten vor.
Wenig überraschend. Aber klar, ich habe mir da was vorgenommen und das muss ja auch irgendwann gemacht werden. Die Rede ist heute von Wenn die Gondeln Trauer tragen.
Ah.
That sounded like Borat.
Schon wieder? Was daran?
Für Freunde von Borat.
Ja, genau. Aus dem Jahr 1973. Im Original Don't Look Now.
Auch hier gehe ich davon aus, da du den geguckt hast, dass das eine Erstsichtung ist.
Ja, war es.
Okay, interessant.
Ich kannte den nicht. Aber ich meine mich zu erinnern, dass du den schon als gut deklariert hast.
Ja. So viel kann man sagen.
Wie lange ist es bei dir her?
Das ist tatsächlich auch schon eine ganze Weile her, aber ich weiß, dass der Film mich durchaus beeindruckt hat durch die Atmosphäre, aber 20 Jahre bestimmt, dass ich den das letzte Mal gesehen habe.
Wow.
Bisschen, ne?
Ja, wir haben ja ein bisschen rückwirkend gelockt, so 2005, 2004 und da der, glaube ich, nicht dabei ist mit Datum, können wir das schon mal eingrenzen auf vor 2004.
Okay. Tom, wie sieht es bei dir aus?
Ich habe ihn nicht gesehen.
Du kennst ihn nicht.
Ich kenne ihn nicht, aber ich kann auf jeden Fall ein paar Fragen stellen.
Das kannst du jederzeit.
Also.
Warst du schon mal in einem Cockpit?
Ein besonderer Film, wie ich finde.
Okay.
Ich kann das vorwegnehmen. Ich war schwer beeindruckt. Vor allem auch wieder, deswegen mag ich den auch sehr, einer dieser Filme, die im Nachhinein eine Menge mit dir machen. Mhm. Man denkt dann drüber nach und dadurch verändert sich das nochmal in der Wahrnehmung und gewinnt an Genialität.
Das sind die besten Filme, finde ich.
Total geil. Ich stehe auch tierisch drauf. Und der gehört ja voll dazu.
Ich hätte mich gewundert, wenn du mit dem nichts anfangen kannst, weil das ist ja nicht dieser klassische Horrorfilm mit Erschrecken, sondern das ist ja schon wirklich ein tiefgründiger...
Das ist deeper Shit.
Mehrschichtiger deeper Shit. Magst ja.
Auf jeden Fall. Eben mag ich sowieso, deswegen passt das sehr gut. Wusste ich aber im Vorfeld nicht. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, was mich hier erwartet. Regisseur Nicholas Roeg. Der Mann, der auch für The Witches verantwortlich war 1990. Hexen auf Deutsch.
Classic. Der Remake ist furchtbar.
Autoren sind hier ganz interessant. Das basiert auf einer Geschichte von Daphne du Maurier. Die hat einige Sachen geschrieben, die verfilmt wurden. So Sachen für Hitchcock wie Rebecca und die Vögel stammen von ihr. Mhm. Und das war hier die 8. Adaption von einem ihrer Stoffe. Dann haben das Alan Scott und Chris Bryant zum Drehbuch verfasst. Und Alan Scott, der hat unter anderem The Queen's Gambit geschrieben. Also der ist immer noch gut aktiv und macht eine ganze Menge und auch echt einiges davon, was man kennt.
Habt ihr das mal, kurze Frage nebenbei, habt ihr das schon rezensiert gehabt? Fandet ihr das krass?
Queen's Gambit?
Ja.
Hab ich drüber gesprochen, ja, fand ich gut.
Okay.
Nicht krass, aber gut.
Ich fand's overhyped auf jeden Fall ein bisschen.
Also das stimmt, das auf jeden Fall, ja.
Okay, gut.
Aber es ist schon gut gemacht.
Und ja, ich
feiere es halt auch immer so ein bisschen, wenn man dann irgendwie Berlin als Drehort wiedererkennt und so. Na.
Ich wohne ja, wie gesagt, in einer Frankfurter Leder, die Ecke, da wo sie das Ende gedreht haben und ich so, okay.
Ja, geil. Ja, eben. Und der Autor, der hat 1973 schon das Drehbuch hierfür geschrieben. Don't Look Now. Der Komponist Pino Donaggio, der hat hier sein Debüt gegeben, hat mittlerweile auch 214 Credits auf dem Zettel, also auch eine Menge gemacht. Mhm. Und es ist eine interessante Geschichte. Im Grunde ist es, wenn Antichrist ein geiler Film wäre, wäre es das.
Das steht dann unter der Filmkritik von Lee, unter der ausführlichen, als Fazit.
Zweifelsohne, wenn ihr Antichrist als geilen Film sehen wollt, guckt euch Don't Look Now an. Weil die Prämisse ist die gleiche. Wir sehen am Anfang das Pärchen Laura und John Baxter, gespielt von Julie Christie und Donald Sutherland, und die stehen hier auch im absoluten Fokus der Geschichte. Die sind zu Beginn in London in ihrem Landhaus, total idyllisch alles. Die beiden sind in ihrem Haus zugange, macht jeder was für sich. Und ihre Tochter spielt draußen im Garten in ihrem roten Regenmantel, rennt die da durch die Gegend, planscht so ein bisschen da an dem Teich, der da ist, und läuft mit dem Stock durch die Gegend. Die Nummer endet darin, wie man halt so in den 70ern gespielt hat.
Da gab es noch kein Playmobil, da gab es Stöcker.
Haben wir mit dem Stock gespielt. Mhm. Ja, und die Nummer endet damit, dass die Kleine im Teich landet und er säuft. Wichtig an der Sache ist, dass John in dem Moment, wo es passiert, eine Art Intuition hat.
Eingebung, ja.
Voll. Der spürt was, rennt instinktiv raus. Da liegt die aber schon an der Oberfläche schwimmend in dem Teich. Mhm. Und er fischt sie natürlich raus, versucht sie halbherzig wiederzubeleben und ist sehr panisch natürlich. Und ja, wir erfahren dann relativ schnell, die Kleine ist gestorben, weil es gibt einen Schnitt und das Pärchen ist in Venedig. Und wir erfahren erst sukzessive, dass wie viel Zeit vergangen ist. Es ist auf jeden Fall noch nicht allzu lange her, weil die beiden sind immer noch mit Trauer beschäftigt.
Wie, wo war das also vorher?
London.
Ach, das war in London, Entschuldigung. Mhm.
Jetzt sind sie in Venedig und hier spielt dann auch der Rest des Films.
Okay.
Also es gibt noch ein, zwei Szenen, die dann wieder in London spielen, aber der ganze Film spielt in Venedig. Und dort arbeitet John dann als Restaurator in der Kirche, der restauriert so ein Mosaik. Und was sie macht, weiß ich gerade gar nicht.
Hausfrau natürlich damals.
Ja, eben. Also viel hat sie nicht zu tun. Es geht aber auch jetzt gar nicht so sehr darum, was die Einzelnen tun, sondern natürlich vielmehr hier um die Trauerarbeit. Mhm. Wie die beiden miteinander umgehen und wie sie mit dem Verlust und dem Tod ihrer Tochter umgehen.
Ja.
Und dann dreht sich's in WandaVision-Richtung.
Ja, also Es wird mysteriös. Und das Schöne ist, das funktioniert als stringente Handlung. Das kann man aber eben gerade im Nachhinein dann natürlich nochmal ganz anders betrachten. Weil großes Stichwort hier eben diese Trauerarbeit. weil hier wirklich diese fünf klassischen Stufen der Trauer siehst du hier nicht chronologisch, aber tauchen alle auf und es funktioniert irgendwie jede in ihrer Ebene. Das ist ziemlich geil.
Sieht man das bei beiden dann oder ist das eher, dass man vielleicht nur eine Ebene an einer Person sieht?
Nee, du siehst auf jeden Fall zum gewissen Zeitpunkt im Film siehst du alle Facetten, hast du alle Facetten von beiden gesehen.
Okay.
Aber eben da nicht chronologisch oder so, weil ausschlaggebend an der Nummer ist nämlich, dass die dann in Venedig in einem Restaurant sitzend ein Erlebnis haben. Sie geht zur Toilette und trifft dort auf zwei Figuren, die uns dann im späteren Verlauf des Films immer wieder über den Weg laufen.
Mhm.
Das ist eine ältere Frau mit ihrer Schwester. Die Schwester ist blind und gibt an, psychic zu sein. Weil die begegnen sich dann auf dem Klo und die blinde Schwester, die psychic ist, die sagt dann zu ihr sofort Dinge, die ihre Tochter betreffen.
Mhm.
Ich habe sie gesehen und ihr geht's gut und sie ist total glücklich. Ne? Und Laura ist natürlich sofort voll interessiert, was sie weiß, woher sie das hat und ob sie noch mehr erfahren kann und so weiter, weil sie natürlich sofort da wieder eine Verbindung zu ihrer toten Tochter sieht. Und dann sind die da eine Weile in der Toilette von dem Restaurant und haben da eben so eine Art Seance.
Mhm.
Und dann geht Laura zurück.
Auf der Kloschüssel.
Ja, es ist wirklich schon ein ziemlich skurriles Szenario und sie geht dann eben ein bisschen verwirrt zurück zum Platz. Die beiden älteren Damen verlassen das Restaurant und dann erzählt sie im weiteren Verlauf dann eben auch John, was da abgegangen ist. Und er ist natürlich voll dagegen, kann nichts damit anfangen, sagt ihr immer wieder, dass ihre Tochter tot ist, betont das auch immer wieder und es ist da eben einfach in einer anderen Stufe der Trauer ganz klar unterwegs. Ja, und eben um die Konflikte, die sie dann miteinander haben, geht es. Und es geht dann aber natürlich schwerpunktmäßig auch darum, dass er dann auch Dinge sieht, von denen nicht klar ist, sind die jetzt real oder geht es hier auch wieder um Stimmen aus dem Jenseits und all sowas. Und das eben in einem Venedig, was wirklich herrlich wenig touristisch inszeniert ist. Also du siehst nicht nur diese klassischen Spots, die du halt sonst aus Filmen, die in Venedig spielen, kennst. Das mag ich sehr. Sondern es geht halt vielmehr eben auch darum, dass sich dann natürlich sehr viel auf dem Wasser abspielt. Was halt auch immer irgendwo diese krasse Gefahr erst recht in Verbindung zu dem, wie ihre Tochter gestorben ist, darstellt. Und hier wird mit so vielen Sachen gespielt und das ist vor allem im Nachhinein ist das so ein verdammt cleverer Film.
Mhm.
Ich fand den sensationell. Echt.
10 von 10?
Ist ein geiler Film, ohne Scheiß. Ich fand den, der hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe da im Nachhinein noch so viel drüber nachgedacht und dann hast du plötzlich, denkst du dann, ey Alter, dieses Rot, du hast in fast jeder Szene taucht Rot oder Grün auf. Was ja was ich jetzt mit einem halben Semester Kunstgeschichte erfahren habe, das also war Ikonografie auch ein großer Bestandteil von. Und das ist halt auch dieses ganz christliche Ding, ne? Diese Konträrfarben Rot und Grün symbolisieren immer das Christentum. Und du hast hier ganz viele Hinweise, natürlich in Verbindung mit der Tochter, weil die eben diesen roten Mantel getragen hat.
Mhm.
Und hier tauchen so viele Details dann immer wieder auf. Es ist super clever gemacht.
Gab übrigens tatsächlich Leute, die Schindlers Liste in Verbindung mit dem Film gebracht haben, die gesagt haben, dass sich Spielberg eventuell an Wenn die Gondel Trauer tragen orientiert hat mit diesem Farbklecks in dem
diesem
Film.
Diesem einen roten. Ja.
Genau, dass das sein Vorbild war. Hat er zwar nie so gesagt,
ja,
aber.
Weil es ist natürlich, es ist naheliegend, weil es auch dieser rote Mantel ist. Also sie hat eben diesen wirklich quietschroten Plastik-Regenmantel an, den du halt so, also sehr 70s alles, das ist aber super geil. Ist auch, also du hast hier wirklich starke Bilder. Schauspielerisch beschränkt sich's auf die zwei. Hin und wieder eben kommen dann noch dieses andere Pärchen dazu. Aber es schockt. Echt. Mhm.
Ist es für dich ein Rewatch, definitiv?
Ja, ich werde den auf jeden Fall früher oder später, nicht sofort, weil, wie gesagt, der wirkt jetzt noch nach.
Mhm. Aber ist cool, dass du das bestätigst.
Wenn ich das alles mal irgendwie verbucht habe, so will ich den gerade mit dem Wissen dann nochmal sehen, weil dann entdeckst du ja nochmal die ganzen Hinweise darauf. Weil das ist so geil. Du hast hier natürlich Foreshadowing an allen Ecken und Enden. Du raffst das aber wirklich frühestens danach. Und das finde ich so sensationell, weil das machen nicht viele Filme wirklich gut.
Mhm. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass dieser Film dieses Unwohlsein definitiv gut transportiert und dass du die ganze Zeit irgendwie dich nicht wohlfühlst, wenn du diesen Film guckst. Der hat eine unheimlich krasse Atmosphäre. Das, daran kann ich mich noch erinnern, definitiv. Und schön, dass du das noch bestätigst, dass das immer noch so ist.
Gibt es denn irgendwas, was euch beiden oder dir auch vor allem nicht gefallen hat?
Nein. Nein, also jetzt so, dass ich sagen könnte, das müsste wirklich anders sein in dem Film und das gefällt mir nicht. Beim Gucken dachte ich schon, okay, ne, so Bildsprache ist natürlich klar, 70s und wie mit Montagen oder Musik gearbeitet wurde und so auch. Ich dann denke, weiß nicht, ob mir das vielleicht aus einer anderen Zeit besser gefallen hätte, aber das ist alles so stimmig, vor allem im Nachhinein, dass du alles, was du vielleicht beim Gucken irgendwie kritisieren könntest, da ist so drauf geschissen, weil das hinterher so ein rundes Ding ist. Ja, ich war da echt beeindruckt von. Da habe ich hier so ein bisschen recherchiert, ne, mit den Trivia-Facts von IMDb. Und das ist echt abgefahren, weil da dreht sich so ein großer Teil von den Trivia-Facts, die eh schon überschaubar sind, dreht sich hier um diese Sexszene, die die beiden haben. Es gibt zwischen John und Laura eine Sexszene, die wirklich lang ist, aber eben auch in der Montage schlussendlich zu sehen ist. Mhm. Du hast Musik drunter, du hast eben wiederkehrende Bilder und es ist ganz klar auch nicht chronologisch und soll halt erzählen, dass die eben auch eine Seite haben, die positiv ist, die sie zusammen ausleben können. Das war auch der Ansatz vom Regisseur. Er hat die Szene eigentlich nur noch mit reingenommen, damit die beiden sich nicht den ganzen Film über streiten. Das weißt du, dass wenn die mal zusammen zu sehen sind, dass sie dann nur streiten. Deswegen gibt es auch eben hier eine sehr ausgedehnte Sexszene, dass eben auch eine andere Seite gezeigt werden soll nach dem Tod der Tochter. Ne?
Ja. Mhm.
Und da könnte man jetzt auch schon wieder sagen, also so die Anleihen gerade zu Antichrist, da könnte man auch diverse Parallelen sehen. Aber ja, gerade was diese Verarbeitung von so einem Verlust angeht, finde ich das hier so viel cleverer dargestellt als bei Antichrist. Aber gut, ich will nicht schon wieder gegen Antichrist ranten, aber...
Hast du schon.
Habe ich schon erledigt, genau, deswegen. Jetzt gibt's aber zu dieser Sexszene, die wirklich beeindruckend ist, weil es ist, also die beiden sind de facto nackt und sie schaffen es, ohne groß was zu zeigen, wirklich so eine intime Atmosphäre zu schaffen, dass es wahnsinnig viele Gerüchte darüber gegeben hat, dass diese Szene nicht gefaked war.
Ist das cinematografisch, dass diese Ebene geschaffen wird? Oder liegt das am Schauspiel oder woran?
Nee, ich sag ja so, anhand der Bilder, von dem, was du siehst, könntest du auf jeden Fall annehmen, dass die real Sex hatten.
Gab ja einige große Filme in der Filmgeschichte, wo dieses Thema diskutiert worden ist, ob diejenigen das wirklich getrieben haben und das einer davon. Ja.
Und das ging hier sogar so weit, dass ein Gerücht entstanden ist, dass Rogue für sich so eine Art Outtake-Reel zusammengeschnitten hat, was er sich dann zu Hause reinzieht, also so seinen privaten Porno mit Julie Christie und Donald Sutherland.
Müsste das R-rated sein eigentlich dann?
Der Film ist hier ab 16 freigegeben. Es gibt aber auch zum Beispiel in Irland wurde diese komplette Sexszene rausgenommen.
Ah, okay.
Ist natürlich auch bedingt durch die Zeit ein heikles Thema. Aber eben, gerade aufgrund der Zeit und vielleicht auch, nee, weiß ich nicht. Es gab jedenfalls wirklich sehr hartnäckige Gerüchte, dass diese Sexszene real war. Jetzt habe ich versucht zu recherchieren, wie das am Set abgelaufen ist. Und da gibt es auch gerade zum Beispiel jetzt in den Trivia Facts auf IMDb wirklich widersprüchliche Angaben schon wieder. Mhm. Es gibt zum einen die Angabe, dass die sich, also feststeht, dass sich Donald Sutherland und Julie Christie erst am Set zum ersten Mal getroffen haben. Weil ursprünglich hatten die beide keine Zeit und da hat sich was verschoben, hat plötzlich doch wieder Zeit und so, aber die haben sich das erste Mal, sind die sich begegnet am Set. Und dann gab es den Fakt, dass Rogue, um quasi das Ding hinter sich zu bringen, mit der Sexszene anfangen wollte. Was ich so ein bisschen schwierig finde, aber es gibt dann eben auch noch andere Angaben dazu, dass sie die eben lange geplant haben, um sie eben möglichst gut und schnell abfilmen zu können. Und dass sie deswegen immer auf halt einen späteren Zeitpunkt disponiert wurde. Da gab es, wie gesagt, echt unterschiedliche Angaben. Was ich aber cool finde, in dem Kontext ist, es gibt Memoiren von Susanna Moore. Da erzählt die, dass sie eine Dinnerparty gegeben hat. zu der Zeit, wo Warren Beatty, der zu diesem Zeitpunkt, wichtiger Fakt, mit Julie Christie zusammen war.
Einer von vielen.
Einer von vielen. Du meinst, sie ist eine von vielen.
Sie ist eine von vielen, ja.
Ja, wie es da von der anderen Seite aussah, weiß ich nicht. Jedenfalls waren die beiden zum Zeitpunkt des Drehs zusammen. So, war auf dieser Dinnerparty also Warren Beatty, der Regisseur, Nicholas Roeg. Mhm. Und die unterhalten sich und Beatty ist stinksauer, weil es eben dieses Gerücht gibt aufgrund der Sexszene und dass er sich da eben selber was zusammengeschnitten hat und es endete damit, dass der ihm halt knallhart eine zentriert hat.
Ach.
Warren Beatty hat Nicholas Roeg aufs Maul gehauen.
Okay.
Ja, jetzt gibt es aber eben auch, heißt, das wurde später widerlegt oder belegt, dass das eben nicht eine reale Sexszene war, so, weil das, also ich habe nämlich auch Infos gefunden, dass der Dreh selbst super unangenehm gewesen sein soll, weil die haben in einem relativ kleinen Raum 5 Leute gehabt. Es waren zwei, die haben mit 2 Kameras gedreht anscheinend. Auch so Handheld-Dinger, was für die damalige Zeit halt schon echt fortschrittlich war, aber die Dinger waren wohl unfassbar laut, was in dem engen Raum dazu geführt hat, dass du halt nur das laute Surren der Kameras gehört hast. Dadurch musste dann Roeg irgendwie über die Kameras rüberschreien, so jetzt lick her nipples und mach das und jenes. So dass das halt für Donald Sutherland und Julie Christie weit entfernt von einem intimen, von einer intimen Atmosphäre war. Und das, also unter den Bedingungen willst du wahrscheinlich noch nicht mal ein Porno drehen müssen, wenn du das hauptberuflich machst. Also deswegen, ich habe da wirklich unterschiedliches Zeug gefunden.
Du wirst angeschrien hier.
Come on, don't be shy.
Ja, eben, mach jetzt, komm schon.
Von der Seite.
Leck sie endlich, was ist da los, Mensch?
Na, sage mal.
Ja, das ist also solche Angaben findest du da, das ist wirklich abgefahren. Naja, aber egal, sei es drum, diese Sexszene ist so, wie sie ist. Ich finde, sie ist dramaturgisch insofern sinnvoll, weil du eben siehst, natürlich haben die beiden noch eine Bindung, auch nach dem Tod. Es ist, weil es macht über weite Strecken jeder so ein bisschen sein Ding. Mhm. Trotzdem eben, verbindet die natürlich noch was. Ja, deswegen sei es drum, die Sexszene ist da. Was ich noch interessant finde, oder wolltest du was sagen?
Ich wollte sagen, das wird der Trailer dann wahrscheinlich, ja?
Für die Episode meinst du?
Lick your nipple oder was hast du noch gesagt?
Ach, der Teaser meinst du?
Ja, der Teaser.
Nein, so low gehen wir dann doch nicht.
So von wegen so...
Sex Sells.
Ja, genau, so Sex Sells ist ja so ein bisschen wie diese Thumbnails, wo du irgendeine Scheiße da mal reinmachst, ohne dass es wirklich... Ja. Wo das wirklich vorkommt.
Genau.
Nee, so billig wollen wir natürlich nicht die Leute catchen.
Was ich interessant fand, war, dass der in UK in vielen Fällen im Double Feature gezeigt wurde. Mhm. Und zwar zuerst The Wicker Man und dann Don't Look Now. Also quasi als Hauptfilm von so einem Double Feature mit The Wicker Man.
Interessant.
Weil es da wohl, ich meine, den habe ich noch nicht gesehen. Kennst du den?
Ja, ja, den hat ja Hoffi hier mal schon rezensiert. Ich habe den vor Ewigkeit mal gesehen, habe den so ein bisschen trashy im Kopf, aber unter anderem auch, weil ich die Nicolas Cage-Version ja danach gesehen habe. Und er meinte, nee, du musst dir mal noch mal das Original angucken, weil das ist tatsächlich sehenswert. Deswegen werde ich den irgendwann mal nachholen. Also der ist noch länger her, als wenn die Gondel Trauer tragen insofern.
Das ist ja auch Donald Sutherland in der Hauptrolle, oder auch?
Nee. The Wicker Man war mit Christopher Lee.
Ach, okay, schön. Einer von den älteren Männern.
Und da geht's anscheinend ja auch um vermisste Kinder oder tote Kinder, weiß nicht. Mhm. Jedenfalls wurde der zusammengezeigt. Finde ich insofern ganz interessant.
Das ist doch mal ein schönes Special, ja? Gehen wir mal ins Kino, gehen wir uns mal ein Double Feature mit toten Kindern. Das, so verbringt man doch gerne mal den Samstagabend.
Ja, und Donald Sutherland hier die ganze Zeit mit Lockentoupee. Er hat halt eine Perücke auf mit seiner Lockenfrisur.
Okay.
Dachte auch, das wäre echt, aber war offenbar nicht. Mhm. 1,5 Millionen hat das Ding gekostet.
So ein Schnäppchen.
Und da machst du keinen Film mehr heute für.
Nee, vor allem nicht so einen. Also das ist schon wirklich, ich war schwer beeindruckt, nachhaltig. Hab den echt gefeiert.
Freut mich.
1 Stunde und 50 Minuten. Und wenn ihr wollt, sage ich was zu den Zahlen.
Bitte.
7,2 auf IMDb. Das ist noch ziemlich verhalten, weil der Metascore liegt hier bei 96.
Mhm. Stimmt.
Waren aber nur 25, ne? Die eingereicht haben oder so, ne?
Nee, das ist schon Klassiker der Filmgeschichte. Also den.
Nee, ich meine,
so, die Metascore. Wie viele Reviews? Ja, wobei 25 wäre ja schon gar nicht mal so wenig.
Nee.
Ja.
Weil aber ja, manchmal hast du einen Metascore irgendwie mit 6 Reviews.
Stimmt, overall positiv.
Ja. Nee, also bei. Du hast recht, 26. Da hat da einer nachgeguckt.
Hey.
Yep. Wird hier parallel also gespickt. Na gut. Metascore 96, habe ich gesagt. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 8,9 und vom Publikum 3,8. Ebenso auf Letterboxd ist er bei einer 3,8 von 5.
Die Böschett. Diesmal muss ich vorlegen, wenn ich richtig gerechnet habe.
Shit. Guess muss vorlegen, das ist richtig.
Ich sag, du bist bei einer 10.
Okay.
Ich glaube nicht 10, ich glaube 9,5.
Damit geht der Punkt an Guess. Ich bin hier bei 10 Punkten.
Echt?
Yes.
Nice.
So, war das euphorisch genug, Guess?
Diesmal klangst du auch nach einer 10, das war auch eine 10, richtig.
Ich habe ja schon 10 von 10 gesagt und dann hat er auch nichts mehr gesagt dazu. Und dann hat er auch, also auf meine Frage hin, was fandst du denn nicht gut, hat er auch nichts gesagt.
Ja, ich weiß nicht, wie du bei 9,5 gelandet bist.
Ich weiß nicht, aber irgendwas, also du hast ja doch was angemerkt, dass da ein paar Sachen waren, die so Kleinigkeiten, wir reden ja auf hohem Niveau.
Ja, dass er halt auch nach 70s aussieht, aber das ist überhaupt keine Kritik.
Ja, aber wir hatten, also das hatten wir ja schon ein paar Mal, das Thema, nur wenn man sagt, man hat an einem Film nichts aussetzen, das ist nicht automatisch eine 10.
Das stimmt, ja.
Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie nur 48 Stunden mit Eddie Murphy habe, sage ich auch, ja, nee, der Film ist geil, ich habe nichts auszusetzen. Mhm. Trotzdem ist es kein 10-Punkte-Film. Ja, also das muss man schon manchmal differenzieren. Aber
alles gut. Ich meine 0,5 daneben ist jetzt nicht so weit weg. Tragisch.
Alles gut, du hast dich damit eingereiht. Wir sind gerade alle gleich.
Alle gleich jetzt. Ja. Spannend.
Kein Thema, gerne.
Schönes noch. Ding. Ja, und damit liegen wir gerade goldrichtig, würde ich sagen, weil jetzt können wir über einen gemeinsamen Film sprechen.
Das werden wir machen. Ich sage an der Stelle nochmal, von mir gibt es 8,5 für Wenn die Gondeln Trauer tragen.
Okay, dann musst du den unbedingt nochmal
gucken. Eventuell wird das nochmal korrigiert, aber ich habe den schon gute Erinnerung, definitiv. Und da war ich noch sehr jung.
Ja, Tom, dann gib mal Bescheid, wenn du ihn gesehen hast.
Werde ich mal gucken. Hausaufgaben habe ich auch gemacht für unseren nächsten Film, deswegen.
Das hast du sehr anständig von dir, weil du bist ja nicht so jetzt der Mega-Oldschooler. Du guckst ja schon den ganzen neuen Shit, der so rauskommt, aber dass du so 70er, 60er Filme guckst, ist ja nicht allzu häufig, oder?
Wait and see what my next one is.
Wir sind gespannt. Aber es ist sehr fleißig, dass du hier unsere Hausaufgabe auch mitgeguckt hast. Passenderweise in Episode 81, ein Film von 1981. Besser geht's nicht.
Fanny war ja auch, muss ich mal sagen, ich hab dir ja geschickt, dass ich Hausaufgaben mache und dann hast du mir auch perfekt den passenden zurückgeschickt.
Ja, genau. Er hat mir einen Screenshot geschickt von der Szene und dachte so, ach guck mal, und ich habe den auch vor 2-3 Tagen gesehen, habe ihn an die gleiche Stelle auch nochmal abfotografiert, war ganz witzig.
Das heißt, bei mir ist es am längsten her, ja?
Bei dir ist es am längsten her, der ist noch sehr frisch bei mir. Es war vor 2 Tagen jetzt bei der Aufnahme, dass ich den gesehen habe.
Okay, und bei mir sind es 2 Wochen oder so.
Ja, also trotzdem, quasi vergessen schon wieder.
schon raus aus dem Hirn bei Lee.
Eindeutig. Yep.
Aber Shoutout an Rico, das ist hier sein Auftragsfilm. Das ein feiner Pinkel bei Patreon, und der uns hier Filme auch mal diktieren darf.
Ja.
Und der wollte wissen, was wir zu diesem Film sagen. Thief.
Dann erzähl doch mal.
Was heißt das sagen? Ganze? Violent Streets, der Einzelgänger, sind die Titel. Das war 1981 und ist tatsächlich nach einem TV-Film, den er gedreht hat, erst der 2. Langfilm von Michael Mann.
Mhm.
Dem wir ja hier Heat zu verdanken haben und Collateral und ein paar richtig fette Filme.
Letzte Mohikaner.
Natürlich auch der. Ja. Und der adaptierte das Buch The Home Invaders von Frank Hoheimer. Und das ist ein Knasti. Der hat so ein bisschen sein Real Life da literarisch verfasst.
Ja.
Da hat sich der Film so ein bisschen dran orientiert. Du hast den noch nie vorher gehört und wahrscheinlich auch noch nichts von dem Film gehört? Oder war der
nie? Nee, also ich müsste lügen. Nee, eigentlich nicht. Also Michael Mann und so und alle, die mitspielen, kannte ich. Aber
geht mir genauso. Hab noch nie von dem Film gehört. Wusste nicht, dass der existiert.
Okay.
Aber kenne natürlich auch viele der Beteiligten.
Schön. Wer möchte mal die Handlung zusammenfassen von uns drei, nachdem wir jetzt alle gesehen haben?
Kanntest du den denn davor schon?
Ich kannte ihn nicht. Ich habe ihn mir blind gekauft irgendwann, weil ich auch gelesen habe. Ist ein großer Klassiker des 70er, 80er Jahre Kinos.
Mhm.
Keiner von den ganz großen, aber einer, den man definitiv gesehen haben muss. Deswegen habe ich mir den irgendwann blind gekauft und hatte ihn zu Hause im Regal. Deswegen war das eine gute Gelegenheit, den mal zu watchen.
Ja, und absurderweise ja echt das Filmdebüt von einigen Leuten.
Ja, aber hallo, die ich noch nicht mal erkannt habe im Film, ehrlich gesagt.
Welchen von denen hast du nicht erkannt?
Also es ist das Filmdebüt von William Peterson und Dennis Farina.
Mhm.
Bei William Peterson dachte ich, das könnte ja sein.
Okay.
Und bei Dennis Farina, den habe ich erst im Nachspann gesehen. Dachte so, Alter, what the fuck.
Das ist witzig, ging mir genauso. Weil das ist ja schon eine Fresse, die man echt danach oft gesehen hat.
Richtig oft.
Und ich bilde mir auch ein, dass wenn ich den irgendwo sehe, würde ich ihn sofort erkennen. Aber ging mir auch so. Ich habe den danach, dachte ich so, was, der war dabei?
Ja, Mann.
Aber man erkennt ihn eher, glaube ich, eher, wenn er, wie gesagt, in seiner älteren...
Ergraut, ja.
Ja, in seiner
bei Snatch und so, ne? Stimmt schon, mit dem Schnäuzer.
Ja.
Aber ich wusste auch gar nicht, dass er Kopf war vorher. Dass er im wahren Leben Polizist war, das war mir auch neu.
Ja, das ist ja hier bei einigen so ein bisschen verkehrte Welt, ne? Fand ich ganz geil.
Ja, stimmt. Ich mag den gerne. Ich hab eine Freundin, die Eltern waren so eine Fans von ihm, dass tatsächlich die das Mädel Farina genannt haben. Ach, Dennis Farina.
Alter, krass.
Und, fand ich auch ganz witzig.
Hatten wir gerade erwähnt, Willie Nelson?
Den haben wir noch nicht erwähnt. Wir
gut,
haben
der ist auch dabei.
Ja, wir haben noch nicht mal die Hauptrolle erwähnt, aber sollen wir vielleicht, oder wenn wir schon mal in den Schauspielern sind, sollen wir den Rest auch noch erwähnen? Dann
erwähnen wir den Rest auch noch, komm.
Okay, in der Hauptrolle James Caan, der hier Frank spielt. Mhm. Tuesday World, sein Love Interest, Jesse. Die hat auch eine Menge gemacht, ne? Die könnte man schon kennen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich auch so ein Name, den nicht alle auf dem Schirm haben, aber
das
Falling
Gesicht.
Down, Once Upon a Time in America, schon große Filme gemacht. Willie Nelson hast du gerade genannt. Jim Belushi, hier auch in seinem Filmdebüt.
Da ist er wieder.
Robert Prosky.
Ja, den kann man ruhig auch nennen.
In seinem Filmdebüt.
In seinem späten Filmdebüt.
Ey, mit 51, Alter.
Mhm. Das wusste ich nicht.
So, ich auch nicht. Wie krass, weil den hat man auch wirklich oft gesehen. Ja. Der ist mit 51 erst an den Start gegangen. Ganz geil.
Ja, Mann.
Und ja, Dennis Farina haben wir eben schon erwähnt. So, und wer möchte die Handlung erzählen?
Ich fand es auch ganz geil. Kann ich auch nochmal erwähnen. Produziert von Jerry Bruckheimer.
Stimmt.
Wo ich auch nicht wusste, dass er so früh schon da unterwegs war.
Ja, Musik müssen wir wahrscheinlich auch noch erwähnen, oder?
Ja, da kommen wir noch zu, würde ich sagen, oder?
Okay. Dann erzähl mal bitte jemand die Handlung.
Tom, du bist unser Gast. Willst du ran?
Ich fasse es ganz, ganz kurz zusammen.
Mach mal.
Und zwar, es geht um, wie gesagt, Frank, James Caans Charakter. Der ist ein, wie heißt das hier? Safecracker? Wie heißt das auf Deutsch nochmal schnell?
Tresorknacker heißt
das
auf
Deutsch. Tresorknacker heißt das ja.
Okay. Panzerknacker heißt das.
Panzerknacker.
James Caan spielt einen Panzerknacker.
Ja. Und der möchte nochmal so, bevor er sich zur Ruhe setzt, einen großen Job durchziehen. Aber da gibt es natürlich viele Faktoren, die eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die italienische Mafia. Und die finden das ja gar nicht gut, was er so macht. Und da gibt es dann natürlich eine Menge von Konflikten in einer sehr, sehr, sag ich mal, seriösen, weil das nicht so, geht nicht so in Richtung wie Snatch, so Kleingauner, Ganoven und so weiter und so fort. Das ist eher doch sehr seriös gehalten.
Also ernst, also düster meinst du jetzt nicht?
Düster würde ich auch nicht sagen. Ich würde eher sagen, es ist halt straight up Drama, würde ich sagen.
Okay.
Ja. Ja, dann gibt es, wie gesagt, die Love Interest, die wir schon erwähnt hatten. Die möchte natürlich oder soll natürlich mitkommen. Und da gibt es einige große Probleme, die ich jetzt würde ich in Spoiler-Territory gehen. Deswegen würde ich das mal jetzt hier auslassen, außer ihr möchtet unbedingt spoilern.
Das ist jetzt die, also Tuesday World ist eine Dame, in die er sich verguckt und die sich dann auch in ihn verguckt.
Mhm. Naja.
Und er will natürlich auch ein.
Also die wird ja schon hart forciert in die Richtung, Alter. Ja, ja. Die kann sich mal gar nichts aussuchen, was sie da macht in dem Film.
Ja, und über die Skills so, was man bei einem Date vielleicht sagen sollte und was man nicht sagen sollte, da können wir auch nochmal üben, definitiv. Da ist der Film auf jeden Fall, der tritt auch auf sehr komischen Faden.
Mhm.
Der packt da wirklich sämtliche Leichen aus, wenn die da irgendwie beim ersten Date sitzen.
Ja, ja.
Aber es ist ja letztendlich so, dass die beiden sich trotzdem irgendwie ein Leben aufbauen wollen, weil die entscheiden sich ja dann auch ein Kind zusammen irgendwie großzuziehen.
Genau.
Ja, wobei man muss da Fairness halber dazu sagen, finde ich, dass das im ersten Anlauf dramaturgisch nicht das erste Date war. Das ist dann in der Schnittfassung natürlich so geworden und damit ist natürlich für den Charakter nochmal eine Nummer härter.
Mhm.
Finde ich schon auch, aber ja, geschrieben war es ja schon im Ursprung ein bisschen anders.
Aber wir können uns darauf einigen, dass selbst beim zweiten, dritten, vierten und fünften Date würde man die Sachen wahrscheinlich nicht gleich auspacken.
Ja, ja, klar.
Ja.
Also der macht da eh einiges ein bisschen anders.
Der ist auf jeden Fall ein Typ.
Aber wir erzählen halt, dass er lange im Knast war, ne?
Mhm.
Von irgendwie Anfang 20 bis Anfang 30.
Mhm.
Und deswegen will er eben auch keine Zeit mehr verschwenden.
Genau. Er braucht das Geld sozusagen.
Und wenn es halt ernster wird mit ihr, will er halt auch wirklich abschließen mit dieser kriminellen Karriere und will dann nochmal ein großes Ding drehen, wo er halt genug Geld verdient, um nie wieder arbeiten zu müssen. Das ist der Plan.
Ja. Und sein Credo ist, ich klaue nur Diamanten oder Bargeld.
Mhm.
Nichts anderes.
Ja. Ist auch, ich meine, Diamanten sind auch schnell transportiert und so, ne?
Ja. Ich glaube auch, dass die Marge schon am besten.
Ich weiß, worauf Tom hinaus wollte mit dem Spoilern, weil ich jetzt nicht weiß, wie weit wir erzählen sollten, weil es gibt ja schon einen Twist im Verlauf des Films, wo man sagt, okay, hier tut sich gerade was so. Hier macht er sich bestimmte Feinde und so. Ich weiß nicht, ob wir das erzählen sollten oder ob wir dann ein Spoiler-Triangel setzen oder ob das schon zu viel ist.
Ich glaube, wir brauchen das, glaube ich, auch nicht so sehr.
Also nee?
Ich glaube, insgesamt auf dem Film, ich glaube, das ist ja schon die Grundlage, haben wir, glaube ich, gut erzählt und dass da jetzt ein paar Probleme kommen, das kann sich jeder denken.
Was soll passieren? Er will aussteigen, will ein großes letztes Ding machen, surprise, surprise, das funktioniert wahrscheinlich nicht so, wie er sich das gedacht hat.
Beziehungsweise, ja, wird einige Leute nerven, die er nicht nerven sollte.
Ja, ja, eben. Also ich glaube, da müssen wir auch nicht näher drauf eingehen, oder?
Okay, bin ich auch dafür. Weil sonst, ja, weil das ist schon sehr, sehr spät, dieser eine Moment, wo man sagt, hier kippt das Ganze.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, müssen wir jetzt nicht, wäre schon Spoiler.
Gut.
Würde aber den Film nicht ruinieren, meiner Meinung nach, aber ist egal. Also
denke ich auch nicht, aber eben braucht's nicht.
Hast du recht. So. Wie fandet ihr denn das Ganze?
Schwierig.
Schwierig.
Ja, also ich habe mir über weite Strecken gedacht, James Caan, also Frank ist ja in der Figur im echten Leben Autoverkäufer.
Mhm.
Und nicht nur deswegen sehen wir so oft Shots auf Motorhauben, Kühlerhauben, wo irgendein Licht reflektiert, irgendwelche Neonlichter reflektieren und das sieht schon alles geil aus.
Mhm.
Aber bisschen inflationär für meinen Geschmack.
Mhm. Gehe ich mit dir mit. Also ich fand auch, also cinematografisch waren echt coole Shots drin und auch von der Komposition und mit den Farben auch. Das war echt schön gemacht.
Mhm.
Zum Beispiel auch die Szene, die ich dir geschickt habe mit dem Blau und mit dem Blau auf Blau sozusagen, ne, wo er auf so einer Bank sitzt, auch sieht auch wundervoll aus.
Ja.
Aber ja, das passiert, also das, was du auch erwähnt hast mit den Autos, passiert wirklich sehr häufig. Also es fühlt sich so ein bisschen wie Product Placement an.
Ja, ja, oder es hat, oder stellenweise so ein bisschen Musikvideo mit irgendwie nicht dazu passenden Musik. Also es ist so ein bisschen, ja, es ist einfach ein Stilmittel, was er offenbar geil fand und das ist ja auch legitim, aber es ist eben, an einem gewissen Punkt kam es mir halt ein bisschen sehr häufig vor.
Ich wundere mich, dass
optisch bietet der Film definitiv was. Der hat auch andere geile Shots. Also dieses eine Ding am Anfang, wo es so stark regnet und dann schießen die in diese Gasse rein und du hast oben nur diese eine Lichtquelle.
Ja, stimmt. Die
schon so fast so ein bisschen Film-Noir-mäßig. Das ist schon geil. Also der hat hier wirklich optisch auf jeden Fall ein paar geile Sachen.
Mhm.
Inhaltlich finde ich das Ding halt so unfassbar 0815.
Okay, bevor wir zum Inhalt kommen, wundere ich mich, dass ihr den Raven-Vergleich nicht zieht. Weil den sehe ich ja definitiv bei Thief.
Mit Drive, meinst du?
Naja, Drive und allgemein seine Filme halt, diese langen Einstellungen, diese neon getauchte Stadt und die Farben und so und dieses blau, neonrote.
Ich habe
da Raven gesehen.
Ich verstehe, was du sagst, aber ich glaube, dadurch, dass die, sag ich mal, die wie der Film aufgezeichnet wird, aus welchem Material und dass das natürlich nicht transportiert werden kann, so gut, wie wir das jetzt von Raven kennen, im Sinne von den digitalen, scharfen, nochmal extra sehr gut gegradeten Lichtern. Ich glaube, das fehlt da, glaube ich. Also, ich fand, das war auch schick, aber das war trotzdem halt, wirkt halt wie ein Instagram-Filter drüber. Ne?
Nee, muss aber weißt, nicht. Also, ich meine auch die Shots an sich.
Der Zeit geschuldet.
Ja, ne? das meine ich halt.
Ja.
Okay, wollte nur nochmal diesen Rave-Vergleich ziehen, weil den habe ich hier schon gesehen, aber ich bin da voll bei dir. Also, hier sahen einige Momente und Bilder und allgemein die Atmosphäre hat auch ein bisschen was von Friedkin. Fand ich auf jeden Fall groß.
Mhm.
Jetzt kommen wir zu inhaltlich.
Ja, für mich hat sich da nicht eine krasse Atmosphäre durch den ganzen Film gezogen. Also ich weiß schon, was du meinst. Es spielt ja eh sehr viel nachts. Ne? Es ist generell eher so ein bisschen eine gedrückte Stimmung. Aber ob das jetzt durch solche Shots wie eben Neonlichter auf Motorhauben und so, ob das damit unterstützt wird, weiß ich nicht.
Also ich fand, dieser Großstadt-Moloch wurde schon durch die Bilder gut dargestellt. Ich fand, das war so ein bisschen so ein Nachklapp vom New Hollywood aus den 70ern, so was hier so ein bisschen mitschwingt.
Mhm.
Und das sind alles so Zutaten, die ich eigentlich mag an einem Film oder an einer Ära. Und ich mag den Hauptdarsteller und ich mag die Story. Also hier ist einiges, was ich eigentlich großartig finde. Deswegen bin ich mal gespannt, was ihr über den Inhalt sagt. Also der hat viele Zutaten, die ich total geil finde an einem Film, weil er hat schon ein bisschen was von Friedkin und von Raven heute und die Optik und auch so, wie der Film inszeniert worden ist und auch die Gewalt, die dann ausbricht.
Was man ja auch sagen muss, ist ja das habe ich gerade auch nochmal gelesen, das ist ja sein Erstwerk, ne? Michael Mann, haben wir das erwähnt schon?
Haben wir,
gut, dann habe ich da gut eigentlich aufgepasst. Aber jedenfalls, wir haben im Vorfeld, bevor wir aufgenommen haben, aber schon nochmal über Mitchells vs. The Machines geredet und das war ja auch Mike Rianders Erstwerk und ich finde, das hat da auch so ein Gefühl, ne? dass da versucht wird, bei beiden natürlich das wirklich Allerbeste rauszuholen. Ne? Man hat noch keinen Namen, man hat noch nichts, wo man sich ausruhen kann und beide versuchen wirklich alles zu geben und ich glaube, das spielt auch in Thief eine Rolle, dass da Michael Mann wirklich, sag ich mal, sein Handwerk, was er gelernt hat, wirklich versucht auch umzusetzen und genau das zu machen auch und wirklich da auch in Details zu gehen und deswegen auch wahrscheinlich das so schön aussieht, sag ich mal jetzt, ne?
Ja, wobei ich finde, dann sieht man an dem Film perfekt, dass man da eben auch reinwachsen muss und kann, weil Heat ist wirklich für mich perfekter Film und das ist kein Heat, beim besten Willen nicht. Und ich finde eben, ich habe dann eher gesehen, er hat halt so ein paar Sachen, die dann auch natürlich zu seiner Handschrift gehören, wie jetzt eben diese Shots auf Motorhome.
Auch die Szene im Café, der lange Dialog.
Genau, der lange Dialog.
Ist ja auch bei Heat nochmal aufgetaucht. Eben.
Und das ist auch, einzeln ist das auch alles fein. Ich finde nur eben, hier hast du halt gemerkt, dass er das mit der Balance und weißt du, wie viel Gewichtung worauf noch nicht so drauf hat, wie halt es dann bei Heat war, das für mich perfekt ausbalanciert.
Ja. Ich fand ja auch Manhunter von ihm ziemlich gut.
Das ja, war, der war super.
Den kenne ich gar nicht, oder?
Den finde ich auch richtig gut.
Das ist der erste Hannibal Lecter-Film sozusagen. 1986, glaube ich, mit...
Stimmt, den kenne ich noch nicht.
Mit Cox in der, als Hannibal Lecter.
Aber Brian Cox, habe ich gehört, dass der gut sein soll.
Der ist sehr gut, den mag ich sehr. Collateral mag ich auch total gerne. Michael Mann, dass der gute Filme gedreht hat, brauchen wir auch nicht drüber
zu streiten. Nein, das steht außer Frage, klar.
Aber ja, es ist sein Debüt. Und man erkennt ja schon definitiv einen fähigen Regisseur in the making.
Ich finde halt, inszenatorisch haben die hier einiges falsch gemacht.
Erzähl mal.
Ja, das hat viel mit Charakterzeichnung zu tun, eigentlich primär. Weil jetzt könnten wir hier wieder ein bisschen die Sexismuswelle reiten, die natürlich also hier schon auch hart ist, eben finde ich, gerade was seinen Umgang mit Jesse angeht.
Mhm.
Weil die versuchen so ein bisschen über seine Knastvergangenheit zu erzählen, dass der halt sozial jetzt nicht der kompetenteste Typ ist.
Mhm.
Aber dass man deswegen halt Übergriffigkeit in Kauf nimmt und nicht nur in Kauf nimmt,
entschuldigt halt, ne?
Sondern eben damit entschuldigt und das aber dann auch vom Gegenüber erwartet und dem wirklich die Pistole auf die Brust setzt, eine Entscheidung zu treffen aus einer Übergriffigkeit raus, so. Ey, das erzählt sich mir nicht. Da hat mir einfach einiges gefehlt. Die Frau hätte wirklich jeden Anlass gehabt, den sofort in den Wind zu schießen. Es gibt für mich, erzählt sich überhaupt nicht, dass die in irgendeiner Form an dem hängen bleibt.
Stockholm-Syndrom.
Ja, also dann noch am ehesten, wirklich, am ehesten die Richtung, ey.
Ja, aber du wirst doch schon genug.
Dass er sie so einschüchtert, dass sie sagt, okay, der muss mich ja super finden.
Nee, aber du hast doch genug, also du hast doch wirklich 1000 Beziehungen da draußen, die wirklich so funktionieren, wo du denkst, warum verlässt sie denn nicht und so weiter und bleiben dann bei irgendwelchen Arschlöchern jahrelang und heiraten.
Aber eben, da war der am Anfang bestimmt nicht so wie Frank.
Und das Abhängigkeiten.
Weißt du, dass du dann in so, eben genau, dass dann so Codependenzen entstehen und so, alles fein. Aber wenn die Mühe machen sie sich ja nicht, sowas zu erzählen, sondern der rechtfertigt sein Handeln darüber, so nach dem Motto, ich habe schon zu viel Zeit verschwendet, so deswegen spreche ich jetzt auch ohne Abkürzung und alles ist mörderwichtig, was ich sag. Ob ich dabei ein bisschen grenzdebil wirke oder nicht, ist egal, weil du hast mich jetzt toll zu finden, weil meine Entscheidung ist, dass ich jetzt ein besseres Leben führe und du bist Teil davon. Ob es dir passt oder nicht, völlig egal.
Mhm.
Und das ist für mich, es mag, wenn die so einen Charakter erzählen wollen, fein, aber dass sie dann sie darüber auch so blöd machen, dass sie, weil sie da quasi ohne Widerworte mitmacht, sie wird halt dann einfach aus dem Club getragen, weil sie nicht mitkommen will. Ja, und dann wird sie halt ins Auto gezwängt. Und dann macht die da einfach bei allem mit. So, es gibt die Figur ist hammerschwach, weil die zu keinem Zeitpunkt kriegt die eine Chance, selber dreidimensional zu werden, indem die auch mal kurz drüber nachdenkt, so, Moment mal, vielleicht sollte ich andere Entscheidungen treffen. Weißt du, so, das findet überhaupt nicht statt.
Mhm.
Und klar ist er im Zentrum der Geschichte. Aber da finde ich eben, dann hättest du halt vielleicht die ein oder andere Figur weggelassen und dich mehr auf das Verhältnis zwischen den beiden konzentriert oder whatever. Aber für mich ist hier dramaturgisch eben auch noch einiges in den Kinderschuhen. Da geht vieles nicht auf. Das kann man, ich konnte das trotzdem ganz gut gucken. Aber das ist jetzt für mich wirklich sehr weit entfernt von einem Heat.
Ja.
Und auch noch ein bisschen entfernt von einem guten Film. Den kann man schon machen. Solide, würde ich sagen. Was für ein Erstwerk natürlich geil ist. Ne? Also ich will dem ja auch überhaupt nicht absprechen, dass der hier ein paar gute Sachen gemacht hat. Aber so als Gesamtwerk verstehe ich auch nicht, weil ich war wirklich überrascht, als ich gesehen habe, wie der gerade von Fans, so Letterboxd und Co. gefeiert wird. Ich dachte so, Leute, was habt ihr für einen Film gesehen?
Ist unfassbar. Wie krass ich da 4,5 und 5 Sterne Bewertungen back-to-back aneinander rein.
Aber verstehst du auch nicht, ne?
Da habe ich gestaunt. Also ich habe ja gesagt, der Film hat alles, was ich mag an dem Film. Der hat diesen New Hollywood Touch, der hat die Optik, der hat James Caan. Und trotzdem so schwer wie mir das fällt, muss ich hier tatsächlich dir zustimmen. Ich Was? Fand ihn.
Wie, kennt ihr diesen, also ich weiß nicht, ich habe das auch mehrfach gelesen in irgendwelchen anderen Rezensionen auch, diesen Le Samurai? Oder wie heißt das? Wurde ja oft damit verglichen.
Klar, der eiskalte Engel, ja, den hatte genau. Ich hier schon.
Den hatte Guess hier schon, ja.
Das genau, ist und der wird ja sehr oft damit verglichen halt, ne? Und das dann für viele ist Le Samurai halt der bessere Film.
Mhm. Ist auch. Aber ich weiß nicht, wo du es gelesen hast. Also bei mir waren Lobhudeleien über The Thief ohne Ende. In meiner Bubble.
Ich habe so in Letterboxd habe ich es auch gelesen sogar.
Okay, naja, du bist ja mit anderen Leuten connected als ja, ich. Also ich habe genau. Hier viele Sachen, die ich eigentlich mag an Filmen, aber ich fand auch, das hat hier irgendwie für mich, ist der Funke nicht übergesprungen.
Ja,
ich fand
das ist ganz interessant.
Viele Strecken lame.
Okay.
Muss ich leider sagen.
Das freut mich ein Stück weit, weil ging mir auch so.
Ja, ich gehe da auch voll mit euch mit, Jungs. Ich finde, das sag ich auch genauso.
Okay, haben wir hier drei Kandidaten, die nicht in die Lobhudeleien mit einstimmen.
Abgefahren.
Finde ich sehr interessant. Und ja, insgesamt mit 123 Minuten auch zu lang. Hätte man alles ein bisschen straffen können. Das war schon sehr, sehr lange Exposition und Aufbau und Character Building, obwohl die Charaktere dann am Ende, wie du sagst, auch nicht so hundertprozentig stimmig waren.
Ja, 90 hätten gereicht.
Ja, voll.
Genau. Aber ich fand den Ansatz ganz geil, dass James Caan meinte, dass erstmal natürlich Mann zu ihm gegangen ist, meinte so, ja, du kommst aus dem Knast, du willst viele Sachen aufholen, du willst schneller reden, so, damit du den Leuten schnell so den Punkt erklärst. Und wo James Caan dann gesagt hat, nee, ich rede so langsam, dass die mich verstehen, dass ich mich nicht wiederholen muss.
Ja, und das war sein Ansatz. Dem Interview, ich habe mir das Interview auch angeguckt.
Hast du auch gesehen?
Ja, ja. Und ich musste so lachen, weil ich dachte so, oh Mann, Alter, komm mal wieder runter, ey. Kein Mensch, das ist bei keinem Mensch so angekommen, wie du es konzipiert hast. Mhm. Sondern eben, auf mich wiegte er dadurch eher ein bisschen grenzdebil.
Ja, ne?
Und, okay. Und nicht wie jemand, der sich selber so wichtig nimmt, dass er sagt, du musst jedes Wort verstehen von dem, was ich sage, weil du kriegst keine zweite Chance, das zu hören. Das Ding erzählt sich so gar nicht, Alter, wo ich dachte, Mann, komm mal wieder runter. Ja, du warst beim Paten dabei, we get it.
Aber der kommt super arrogant rüber in dem Interview.
Übelst, ja, ich hab doch gesagt, das meinte ich doch, Alter, wo ich dachte, deswegen, Digga, komm mal wieder runter. Ja. Wo sagt, ey, hätten wir damals gewusst, dass die ein Sequel drehen vom Paten, das niemals wäre ich gestorben. Hallo, ich. Ha! So, wo ich dachte, Digga, chill mal, ey, so, was ist denn los mit dir? Als hätte er hier wirklich den Daniel Day-Lewis gemacht. Und das ist es einfach nicht. Beim besten Willen. Ich will dem nicht zu nahe treten, schauspielerisch, aber chill mal.
Ja, ich habe ja erzählt von diesem Film, wo er irgendwie diesen bösen Nachbarn spielt, also der dann so beschattet wird von den zwei Jugendlichen,
ja,
jetzt habe
genau.
Ich den Namen vergessen.
Aber wo er übelst Allüren an den Tag gelegt hat, ich weiß noch.
The Good Neighbor, genau. Ja. Und da hat er doch auch im Interview gesagt, so ja, und das Buffet bestand aus einer Tüte Chips und irgendwie ein Glas Wasser und so. Ja, und der, ja. Also hier, step mal euer Game auf und so. Da dachte ich schon so, okay, der ist schon ein bisschen anstrengend, definitiv. Ja,
also das ist das Problem, wenn du halt zu früh in der Karriere einen derben Hit landest, da so abheben, ist da fast schon vorprogrammiert.
Leider.
Was macht also sein Sohn eigentlich noch? Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Wer?
Sein Sohn? Scott
Caan? Ach, Scott Caan.
Ach du Scheiße.
Ist der nicht irgendwie bei hier Hawaii 5-0 und so?
Ist ja auch schon seit ein, zwei Jahren vorbei.
Ach so, ja, keine Ahnung.
Ja, aber der, ich glaube, da lief es besser als bei ihm.
Ja? Hab mich gefragt, was der... Was
bei
der
wem? Bei
Scott.
Als bei James Caan?
Ja.
Nee, der große Film.
Finanziell?
Glaube ich nicht. Oh, der hat ja auch der war ja auch eine der Hauptrollen bei Vegas in dieser Serie Anfang 2000. Aber der hat ja danach noch hier für Lars von Trier in Dogville und so. Der hat schon immer wieder in Filmen gute Rollen gespielt. Also.
Ja, aber 10 Staffeln Serie, das zahlt schon.
Aber nach eigenen Angaben niemals wieder so gut wie in Thief.
Ja, gut. Schade, weil dass das 30 Jahre dazwischen sind. Das ist auf jeden Fall, spricht nicht wie ihn. Hätte er sich die Jahre auch klemmen können.
Ja. Was ich aber schön finde, ist, dass sie hier wirklich mit echten Werkzeugen gearbeitet haben, ne? Dass das alles irgendwie Hand und Fuß hatte. Das hat man schon, finde ich, auch gemerkt, gerade in dieser Anfangssequenz. Das ist schon geil. Du merkst halt, dass er sich da wirklich, dass da Gewicht dran ist. Und
technisch fand ich es auch sehr interessant, auch vor allen Dingen, wenn man den einen Safe, den sie ausrauben, mit den ganzen der Technik der 70er sozusagen, wo sie da rangehen und das sag ich mal, die Alarmanlage außer Gefecht setzen oder sowas, das war echt cool. Das
hat mir wirklich gefallen. Und dass du vorhin noch gesagt hast, dass er so Cops eingesetzt hat als Statisten und die dann Verbrecher gespielt haben und umgekehrt die Verbrecher dann irgendwie Polizisten spielten und so, dass er da so ein bisschen die Rollen vertauscht hat hinter der Kamera und vor der Kamera, fand ich auch ganz geil. Habt ihr gelesen, wer noch in Anbetracht gezogen worden ist für die Hauptrolle?
Ja.
Fand ich auch interessant. Jeff Bridges.
Achso, ja, ich wollte es nicht, du sagst das jetzt nicht mehr.
Jeff Bridges wurde abgelehnt,
das war dein Geheimnis.
Ja. Jeff Bridges wurde abgelehnt, weil er zu jung ist. Also zu jung war damals zu dem Zeitpunkt. Und den zweiten finde ich interessant, weil er lehnte selbst ab. Hätte ich wahrscheinlich auch gerne gesehen. Das war Al Pacino.
Ja, wobei da heißt es ja immer Terminprobleme, ne? Das
ja.
muss ja so, dann nicht unbedingt einen inhaltlichen Grund haben.
Es war dann so, ja, hier, Pate hat er mitgespielt, wir wollen die erstbeste Rolle und dann, ach, na gut, ja. James Caan.
Nächstbesten, okay, wer war da noch dabei?
Robert Duvall wäre dann der wahrscheinlich die vierte Wahl gewesen.
Ja, genau.
Marlon Brando.
Ja.
Und dann The Man to Go anscheinend, wenn es um Casting aus dem Krimi-Genre geht, Roy Scheider und Gene Hackman.
Natürlich.
Wie kann es anders sein?
Ja, deswegen dieser Friedkin-Vergleich, der ist ja nicht von der Hand zu weisen.
Nee, der liegt nah, oder?
Ja.
Und wenn wir schon bei Friedkin sind und Sorcerer, jetzt kommen wir zur Musik. Tangerine Dream, die deutsche Elektroband.
Mhm.
Die waren Resi nominiert für den Score von Thief.
Ah ja?
Ja. Goldene Himbeere. Und
damals gab es ja schon? Wie lange gibt es die schon?
Die gab es schon seit den 70ern.
Ja?
Echt? Ja, ja. Krass. Die gibt es schon seit den 70ern. Und im Audiokommentar fand Man und Ken auch sich so ein bisschen gekabbelt und meinte so, wo dann Man wieder gleich am Anfang irgendwie geschwärmt hat über Tangerine Dream, da meinte James Caan, oh, you and your Tangerine Dream, oh boy, headache.
Mhm.
Das heißt, er war kein großer Fan von denen. Wie fandet ihr den Score?
Passend, tatsächlich.
Aber auch nicht an jeder Stelle.
Nee, das da ist das, so, was ich vorhin meinte mit diesem es fühlt sich nach Musikvideo an, ist dann aber irgendwie die dazu nicht passende Musik. Manchmal hat die Musik hier hartes Tempo rausgenommen, finde ich.
Aber es gab so Momente, wo ich gesagt habe, Alter, mega, richtig geil, dieser early 80s Soundtrack. Und dann gab es andere Momente, wo ich dachte, Alter, okay, hier passt der Score gerade überhaupt nicht.
Ja,
geh ich mit. Ich habe mich auch gewundert, dass das, also, ne?
Gerade dieses Jazzige, ne?
Das hat war sehr durchwachsen. Hat er manchmal so richtig, Menge probiert anscheinend.
Hat dann manchmal so richtig rausgerissen einen irgendwie. So,
ja.
Was jetzt? Ist das was anderes passiert? Habe ich was verpasst?
Das ist ja krass, da sind wir hier drei tatsächlich so einigermaßen auf einer Wellenlänge.
Hätte ich nicht gedacht.
Mal sehen, ob die Punkte das auch sagen.
Ja, stimmt jetzt so. 2, 6, 10.
Ja, vielleicht.
Ja. Mal gucken.
123 Minuten von 81 haben wir schon gesagt. Hat ein Budget von 5,5 Millionen circa. Hat 11,5 Millionen eingespielt.
Ging auf, das Ding.
Ja, das ging auf. Aber trotzdem nicht gerade ein bekannter Film. Also,
das stimmt.
Eher ein Insider-Tipp tatsächlich.
Ja, hierzulande zumindest, ne?
Ja. Kommen wir zu den Punkten, oder?
Mhm.
Habt ihr noch was?
Nee.
Okay. Willst du die?
7,4 auf IMDb, 78 Meter-Score.
Mhm.
Das ist ordentlich. 7,7 von der Kritik auf Rotten Tomatoes und 3,9 vom Publikum und auf Letterboxd ist der bei einer 4,0 im Schnitt. Also,
krass.
Dieser Film hat Fans.
Also, in meiner Bubble waren circa 20 Leute. Der schlechteste war bei 3,5. Tatsächlich. Also, ansonsten, und das waren nur zwei Leute. Die anderen 18 waren alle bei 4,5 und 5. Das ist Wahnsinn.
Verrückt. Also bei mir gibt es ja keine Bubble, ne, weil ich ja, wie gesagt, keinen Leuten folge auf Letterboxd.
Ich habe keine Freunde.
Nee, will ich nicht. Brauche nicht noch mehr Online-Freunde. Und deswegen wird mir dann ja immer, keine Ahnung, ob das dann die Reviews mit der größten Reichweite sind oder was mir dann da angezeigt
wird. Kann ich
mir
vorstellen, aber, ja, die meisten Likes oder so.
Ja, und da ging es genauso zu.
Krass, war.
4,5, 5 und sonst was. Also alle maßlos begeistert.
Ich glaube, die von dem, wo ich das auch gelesen hatte, auch mit Lisa Morai halt hier, der hatte, glaube ich, 2,5 oder 2 Sterne nur vergeben.
Okay. Krass. Ja, den fand ich zum Beispiel wesentlich besser. Da war ich ein Fan von. Obwohl das auch diese langsame Erzählweise ist, aber es ist ein super Film.
Ja.
Yep. Lisa Morai. Ja, naja,
so,
schade.
Oh Gott, jetzt geht's wieder ans Punkteraten für alle drei.
Das wird nicht leicht. So, wer legt jetzt vor beim gegenseitigen Raten?
Das ist eine gute Frage.
Würfel doch.
Aber kann ich gerne machen. Wieder würfeln. Nee, würfeln ist woanders. Ich sag, ihr seid beide bei 6.
Okay, was sagst du, Tom?
Nee, du bist dran.
Achso, ich bin dran, Entschuldigung. Dann sage ich, Lee ist bei 6,5.
Mhm.
Und Tom bei einer 5,5.
Okay, ich sage, Guess ist bei 6 und Lee würde ich auch bei 6,5 sehen.
Das ist interessant.
Yep.
So, ich fange mal an. Ich löse es auf. Ich bin bei einer 6,5.
Damit liegt Tom richtig. Nee. Quatsch. Entschuldige, der hat eine 6 getippt.
Genau.
So wie ich. Das heißt, wir sind beide erstmal einen halben miese.
Ja.
Okay.
Wie viel sind es bei euch?
Ich bin bei 6.
Bei 6, okay.
Hätte ich mal getauscht.
Habe ich auch einen halben Punkt. Mhm. Wiese.
Genau.
Ja.
Und Tom?
Ich bin.
Und Tom hat da auch einen halben Miesen, weil der hat bei mir auf 6,5 getippt.
Okay. Bis jetzt hat jeder einen halben Punkt Miese bei Thief gemacht.
Ja.
Interessant.
Ich bin bei 6.
Bei 6 doch.
Yay.
Das so. Ist wieder mein halber Punkt.
Und Gas wieder einen halben Miese. So, das heißt, insgesamt hat Tom hier einen Miese, du auch Gas und ich einen halben.
Dann bin ich ja noch mal euphorisch mit 6,5 Punkten für Thief.
Tatsächlich, ja.
Ja, Rico, sorry, aber
das war nichts.
Das war hier, Live and Die in L.A. lief besser.
Ja.
Gut.
Violent Streets, der Einzelgänger, haben wir noch nicht einmal gesagt, ne? Der deutsche
Titel. Doch, gesagt,
doch, ja? Okay.
Der Einzelgänger. Richtiger Videothekenfilm.
Mit dem Titel, ja. Deutsche Titel.
So, läuten wir die zweite Halbzeit ein.
Ab dafür.
Und ich komme in der Serie.
Aha.
Und zwar die Serie Godfather of Harlem.
Auf Fett.
Ja.
Beide Staffeln schon oder nur die erste?
Erste Staffel gesehen bisher. Ach,
die zweite ist erst angelaufen.
Ja, ja, deswegen dachte ich.
Ja, mittlerweile gibt es die zweite Staffel. Insgesamt sind 20 Episoden jetzt raus. Eine Folge geht 55 Minuten, fällt unter Krimi-Drama. Wer hat's gesehen?
Mensch, hättest du ein Thema mit Last King of Scotland machen können.
Hätte ich machen können, aber ist ja auch langweilig, den
oder
gleichen Schauspieler.
Rogue One.
Sehr gut, Tom kennt's. Lee, du hast reingeguckt oder noch gar
ja,
nicht?
Ja, nee, es steht natürlich noch an.
Steht noch an?
Ja, klar.
Okay.
Da gibt's ja auch eine super geile Doku, ich glaube, die ist auch auf Netflix. Ja, die heißt so ähnlich, glaube ich. Da geht's halt um die wahre Person, die dahinter steht.
Mhm. Ist ganz geil, weil die funktioniert schon fast als Prequel von American Gangster.
Mhm.
Weil ja Frank Lucas, der von Denzel Washington in American Gangster gespielt wird, der ist ja so die kriminelle Macht in Harlem. Und der wird von, der übernimmt ja so ein bisschen die Macht von dieser Figur aus Godfather of Harlem, die Forrest Whitaker darstellt.
Der Bart.
In dem
der,
Film.
Der nämlich wie heißt?
Der heißt, warte mal, habe ich mir das aufgeschrieben?
Das
Bumpy Johnson.
Ah, genau.
Genau.
Ja, Bumpy Johnson.
Ja. Ja. Und Bumpy Johnson spielt ja so einen alten, gerade retirenden Senior in American Gangster und Denzel Washington übernimmt dann praktisch seine Geschäfte. Insofern funktioniert das so ein bisschen als Prequel vom Muster. Und da geht es dann um den Heroinhandel in Harlem, der als Bumpy Johnson nämlich im Knast war, von den Italienern größtenteils irgendwie gelenkt worden ist. Und als Bumpy Johnson, gespielt von Forrest Whitaker, dann aus dem Knast rauskommt, möchte er natürlich auch wieder seine alte Macht in seinem alten Bezirk wieder haben.
Ja, zurück auf den Thron.
Und legt sich so ein bisschen mit den Italienern an und mit den bösen Buben, die da so das Sagen hatten, als er im Knast war.
Das heißt, es spielt in welchem Jahr?
Es spielt in den 60ern. Also Anfang 60er quasi.
Mhm.
Und der italienische Mob, da haben wir ein paar Leute, die man definitiv kennt. Unter anderem haben wir den Charakter von Vincenzo Gigante. Der wird gespielt von Vincent D'Onofrio.
Mhm.
Also der ist eigentlich immer gut, wobei hier so ein bisschen den Klischee-Italiener spielt, mit dem öfter mal Ausrasten und Ehre, und seine Tochter fängt dann etwas an mit einem jungen schwarzen Musiker. Das gefällt ihm natürlich auch gar nicht, weil sie muss natürlich eine italienischen Mann heiraten und so, und nicht mit so einem Affen irgendwie rummachen, wie er es sagt, und rastet natürlich auch völlig aus. Und
ist bisschen Green Book. Der Anfang von Green Book.
Ja.
Ne? Also nach dem Motto, er ist ja auch Italiener und
genau,
ne,
aber ein bisschen, kommen und, ne? Bisschen gewalttätiger, weil bei Green Book wird er nicht gleich auf die schwarze Liste gesetzt, von wegen, ich will den Tod sehen.
Ja, ja, klar.
Soweit geht's dann doch nicht. Und dann haben wir auch so ein paar Mafia-erprobte Leute in Nebenrollen. Paul Sorvino spielt mit, Chaz Palminteri, den man kennt aus Die Straßen der Bronx und so.
Mhm.
Und Luis Guzman. Lucy Fry spielt mit. Aus 11-22-63. Und wen ich sehr gut fand, Nigel Thatch, weil der spielt Malcolm X. Und der freundet sich natürlich auch ein bisschen mit Bumpy Johnson an. Die machen so ein bisschen gemeinsame Sache. Weil es spielt auch die Black Panthers eine Rolle. Es spielt ein bisschen Politik mit rein. Weil wir haben natürlich auch Giancarlo Esposito wieder hier am Start. Der abwechslungsreicherweise mal nicht irgendwie diesen Charakter spielt. Aus Mandalorian und aus The Boys und aus Breaking Bad. Also so diesen bösen Handlanger, sondern hier spielt er halt so einen wieseligen, schmierigen erst Prediger, der dann aber in die Politik geht und redet immer extrem viel, ist eigentlich immer total freundlich, aber ist eigentlich voll das Arschloch und voll der Penner, aber sofern das irgendwie gefährlich wird, zieht er sich dann immer zurück und rennt weg und so. Also ist ein geiler Charakter auf jeden Fall.
Typisch Politiker.
Der nicht so typisch für ihn ist, ja, typisch Politiker. Und dann geht es so ein bisschen um die Irrung und Wirrung im Harlem der 60er Jahre. Um diesen Bumpy Johnson und um die Italiener und um Ehre und Verrat.
Okay.
Ja? Mhm.
Folgenlänge und Episodenanzahl.
Hatte ich schon. 20 Episoden, 55 Minuten Folgenlänge.
Ja, aber 20 sind ja dann mit der zweiten Staffel.
Ja, es waren 10, glaube ich, in der ersten.
Du hast jetzt, genau, also 10 Staffeln, 10 Entschuldigung, 10 Staffeln pro Season.
10 Episoden pro Staffel.
Genau.
Ja.
Richtig. Wie fandst du es?
Ich fand es eigentlich sehr gut, weil vor allem mit dem, was du ja gesagt hast schon, mit dem Hinblick auf American Gangster hat es mir sehr gut gefallen und Forest Whitaker war auch eine super Besetzung in der Rolle. Mhm. Also hat diesen Bumpy Johnson sehr gut verkörpert. Ich habe auch diese Doku gesehen und fand das wirklich interessant, ne, was alles dahinter steht, was halt dieser Bumpy Johnson, was der für einen Einfluss hatte auf die Gemeinde, sag ich mal da, in der ganzen Black Community und so weiter und so fort. Und das ist ja auch geht sogar auch in diesem Musikbereich, was wir auch in Teilen sehen in der Serie halt. Und das war wirklich sehr interessant für mich. Fand ich sehr unterhaltsam.
Okay, cool.
Ist ja auch eine oft zitierte Figur im Hip-Hop.
Genau.
Ja, ist er definitiv. Und eins von diesen vielen AKAs, wie ja verschiedene MCs dann immer benutzt haben.
Meinst du, Bumpy Knuckles hat sich inspirieren lassen?
Denke ich auch. Und dem sie irgendwie in der Gangstergeschichte einfach mal zurückgehen und der eine nennt sich Bugsy Siegel und der andere nennt sich irgendwie so und so und das ist schon ganz witzig. Ich fand's auch gut, wo wir gerade beim Hip-Hop sind. Also es werden so auch moderne Songs eingewoben. Du hörst halt so Hip-Hop-Songs von Swiss Beats und von French Montana teilweise so mit drin im Soundtrack. Das finde ich nicht immer geil, weil du hast ja dieses klassische Szenario, hast zwar geilen Soul von damals und dann zwischendurch halt immer aufgelockert durch Songs von Kendrick und so. Also ist so medium geil, finde ich. Zerstört so ein bisschen, finde ich, so das Flair. Und ich finde, man hat hier so ein bisschen den Feel von der TV-Serie. Das heißt, du hast ja nicht diese Kinooptik von Boardwalk Empire zum Beispiel, wo du sagst, Alter, okay, das ist bombastisch, sondern man merkt irgendwie, dass es eine Serienproduktion ist und das so für einen Pay-TV-Sender. Also ich finde, da fehlt so ein bisschen so dieses.
War das Showtime oder wo lief das?
Nee, das war auf Epix. Dieser Pay-TV-Sender in Amerika, da lief das. Und deswegen finde ich, das merkt man so ein bisschen, dass es nicht so diesen Kinoflair hat wie andere Serien. Das habe ich hier so ein bisschen vermisst, aber es ist trotzdem gut, natürlich.
Nun hat Boardwalk Empire halt auch echt ein Rekordbudget gehabt zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und ist auch HBO, muss man sagen. Also Epix ist ja jetzt nicht HBO, Showtime oder Hulu, auch nicht
so wie FX. Halt, ohne Frage.
Einer der teuersten Piloten der Fernsehgeschichte bei Boardwalk Empire.
Also ja, Scorsese und so. Da sind schon große Namen hinter, ohne Frage, aber muss man ja erwähnen an der Stelle, dass man das nicht erwarten sollte.
Okay,
Aber ich finde, das hat der Sache trotzdem keinen Abbruch getan. Also
ein bisschen. Du hast halt den großen Bruder, an den er sich messen muss, so, weißt du? Und dann
aber
muss man schon mal sagen.
Hast du es an Boardwalk Empire gemessen oder woran hast du es gemessen?
Eine Mafia-Story.
Schon nochmal eine andere Zeit auch, ne? Also,
ja, also ich finde, da habe ich. Also,
ja, aber gerade so, wenn du die Handlung siehst, zum Beispiel, dieses von wegen, dieses Machtgefüge.
Also mich hat es jetzt so ein bisschen an Fargo erinnert, vor allem vierte Staffel, weil das spielt auch in 50ern, glaube ich.
Ne? Ich glaube, ja.
Aber nicht in New York, aber trotzdem so dieses gerade Italo-Mafia-Ding. In der Zeit wird da halt auch bedient.
Also ich bin gespannt, was du sagst, wenn du dann die Punkte nachreichst, aber ich kann mir vorstellen, dass du hier sagst, hast du alles schon mal gesehen und zwar besser. Ich glaube, dass du hier einiges sehr generisch finden wirst an der Serie und kann mir nicht vorstellen, dass du hier in Beifallsstürme.
Ja, ich muss ja auch sagen, also die Probleme, die angesprochen werden, die haben wir auch schon tausendmal in anderen Serien gesehen. Ja, das ist also, weil das, glaube ich, so ein influential Figure ist hier, dass da halt schon aufgegriffen wurde in vielen Stories halt und, sag ich mal, interpretiert wurde anhand dieser Figur. Und ich glaube, das ist einfach das Ding. Aber ich finde, wie gesagt, Forest Whitaker passt da gut drauf auf diese Figur. Er spielt den super.
Aber eben, also trägt er nicht das komplette Ding?
Er trägt schon die Serie, definitiv.
Ja.
Ja.
Okay.
Wobei es auch schade ist, weil Vincent D'Onofrio schon richtig krasse Charaktere gespielt hat. Und hier, finde ich, ist er so ein bisschen unter Wert verkauft.
Ja, klingt so, als hätten sie ihn da ein bisschen verbraten.
Leider, ja.
Weil der ist immer gut eigentlich.
Ja, ja, der ist auch immer gut. Der ist hier natürlich auch gut, aber das hätte jeder auch so spielen können. Das ist leider, hat man hier nicht sein komplettes Potenzial ausgeschöpft.
Okay, schade. Er ist ein bisschen wie bei Fargo, finde ich, der Dings aus Italien rüberkommt.
Der Bruder. Aber der war krass. Fand ich krass, weil den von dem
hatte ich
den habe ich neulich auch erwähnt, weil der bei Jeek mitgespielt hat auch.
Ah, okay.
Nee, der aus Gomorra, kennst du den, wenn überhaupt?
Dann habe ich ihn gesehen, ja. Gomorra bin ich up to date.
Ziemlich massiger Typ, so, der auch wirklich echt eine krasse Aura hat. Also
Cool, genau, gut, aber der war, also D'Onofrio war cholerischer, sag ich mal.
Okay.
In dem Sinne.
Mhm. Das auf jeden Fall, der rastet natürlich schnell aus und er ist ja nicht der Oberboss so.
Ja.
In dem italienischen Clan. Ein
Capo.
Er ist, oder so, ne? Der Capo, genau, er ist aber derjenige, der den größten Hals hat auf Bumpy.
Okay.
Und das ist sozusagen sein Erzfeind. Also die beiden bekriegen sich extrem und die anderen sind noch relativ diplomatisch und sagen so, ja, Bumpy hat uns noch nie angelogen und sein Wort steht trotzdem irgendwie für Fakten und so. Und
es ist wirklich so argomäßig.
Ja. Okay, mal bin ich interessant.
Aber es klingt nur wirklich nicht nach einer großen Empfehlung.
Ja doch, ist trotzdem sehr sehenswert. Also das kann man schon machen. Ich weiß nicht, ob du American Gangster gesehen hast. Da war ich ja fand ich ja riesengeil, den Film.
Echt?
Fand ich super.
Den fand ich so vergessbar.
Wirklich, ja?
Alter.
Kann ich verstehen.
Fand den Mörder überbewertet, fand auch den Soundtrack scheiße, weil das Jay-Z-Album dazu fand ich auch kacke.
Okay, krass.
Dachte echt so, schade. Übelst Potenzial verschenkt. Aber den müsste ich vielleicht nochmal gucken, weil also den habe ich da einmal im Kino gesehen, war echt enttäuscht.
Also da bin und ich Fan.
Seitdem nie wieder.
Da bin ich Fan von dem Film und von dem Soundtrack von Jay-Z. Ich fand beides großartig. Ja.
Echt?
Wo Denzel Washington da sein Exempel statuieren wollte und dann einfach vor diesem Café auf offener Straße diesen Typen da in die Birne schießt.
Also großartig. Zumindest, was also den Soundtrack angeht, bist du mit der Meinung ziemlich alleine. Weil ich glaube, das wird schon auch sonst so landläufig als schlechtestes Jay-Z-Album ever gehandelt.
Sehe ich anders, weil da waren bestimmt 3-4 Songs, die Riesenhits waren in den Clubs, so als ich aufgelegt habe in der Zeit und die übelst gefeiert worden sind und die sich tausendmal gewünscht worden sind. Also insofern.
Was ist dein schlechtestes Jay-Z-Album denn?
Ich nenne mal kurz ein paar Tracks von dem American Gangster Album, weil ich könnte ja keinen einzigen aufzählen.
Also Rock Boys zum Beispiel war ein Riesenhit damals.
Wie hieß er?
Rock Boys.
Rock Boys ist von dem Album, ja. Okay.
Mein schlechtes Jay-Z-Album? Ich würde sagen, das allererste.
What? What? Okay.
Du Spaß.
Bis bald.
I honestly don't know if you're joking right now. It's always so hard to tell with you.
Ja, es macht so Spaß, diese Hühner hier aufzuscheuchen aus dem Stall. Bastard. Wie sie beide aus ihren Stühlen sich irgendwie gewunden haben, wie die Limbo-Tänzer. Ich find's großartig.
Oh mein Gott, Alter.
Ja.
Nein, sag mal an. Schlechtes Jay-Z-Album.
Ich war kein Fan von diesen Swiss Beats-Produktionen, ehrlich gesagt. Also hier die Alben, die so 2003, 2005 rauskommen sind.
Ja, bitte, also Swiss Beats hatte immer nur vereinzelte Tracks auf dem
Fand ich Album. So medium. Nee, es gab mal ein Album, wo er wirklich die Hälfte oder so produziert hat. Da war nur diese Swiss Beats drauf hier.
Ach, okay. Ich glaube, du meinst, das war eins der späteren. Wie war das mit den mit diesen silbernen Covern, diesen drei roten Strichen drauf oder was? Nee, oder, Mann, wie sah denn das aus?
Ja, da wo er voll aber viel mit Benny Siegel und so gemacht hat.
Ach so, nee, dann meinst du wirklich früher. Weil das, was ich meine, da war eben auch einiges von Timbaland, glaube ich, noch mit drauf und recht viel Swiss Beats.
Ja. Ich kann jetzt nicht das Album nennen, weiß ich nicht. Nicht, dass die
jetzt siehst du, dass mir der Name nicht einfällt.
Aber das war nicht um das Black Album rum.
Nein.
Das war vor.
Das war lange danach, was ich meine. Oh Gott, ja, da sind wir wieder.
Na ja, gut.
Egal.
Stoche mal ein bisschen an Hip-Hop-Geschichten nebenbei rum. So, zurück zu Godfather of Harlem. Ich lese mal die Zahlen vor.
Mhm.
IMDb 8,0. Bei Metacritic habe ich auch eine Zahl gefunden, 72. Und Rotten Tomatoes bei Serie nur Prozente. 92%.
Mhm.
89 Audience. Mhm. Keine Letterbox-Bewertung.
Okay. Ich habe eine Tendenz, aber Tom muss vorlegen.
Ja. Ich finde ja immer, die ganzen Bewertungen sind immer recht hoch. Also
was bei Serien?
Bei Serien finde ich immer sehr schlecht.
8,0 klingt echt ordentlich, ne? Ja,
ja, aber die sind, also egal ob die Serie gut ist oder schlecht ist, sind meistens bei 7, 8. Also die sind immer eigentlich gut, finde ich. Also ich wüsste jetzt keine Serie aus dem Kopf, die irgendwie 5 Punkte gekriegt hat oder so. Aber
echt? Ja, dann
da findest du aber einige.
Gibt's einige. Ja, ich weiß nicht, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, sag ich mal so. Aber, ja,
Stimmt schon. Also gerade bei je größer die Serie, desto
irgendwie
höher
so,
der Durchschnitt. Ja.
Mhm.
Ja. Guess, ich würde sagen, nach deiner Einschätzung 7,5.
Witzig, hätte ich auch gesagt. Also sage ich auch.
Dann klang meine Rezension wohl wie eine 7,5. Dann machen wir das so.
Ja. Hast du dich angepasst oder?
Nee, es ist eine 7,5. Ich habe mich angepasst, weil ich verlieren wollte heute, genau. Okay. Nee, 7,5 steht hier.
Alright.
Tom, mit wie viel darf ich dich eintragen für die Tabelle?
6,5. Okay. Ja, oder warte, Entschuldigung, 7. Ich gehe hoch auf 7.
Doch eine 7. Na gut, aber schon eine Empfehlung.
Ist guckbar. Muss man nicht unbedingt, die Doku gucken reicht, finde ich.
Okay. Spart man auf jeden Fall eine Menge Zeit, wenn die Doku reicht.
Ja. harte Zeit ersparen.
Also es geht um die Figur. Wie gesagt, die Story, Inhalte, die Elemente, die angesprochen werden, die sind repetitiv, die kamen schon mal vor, die kenne ich schon.
Ja. Aber ich hätte halt erwartet, dass er das schauspielerisch so verpackt, dass es halt mehr oder weniger egal ist, was da die Handlung ist, weil es halt geil ist, ihm zuzugucken.
Ja, leider nicht.
Nee. Ich muss sagen, ich interessiere mich auch dafür. Also das weiß ich nicht. Deswegen, ja. Also habe ich es aus der Perspektive auch geguckt.
Mhm. Ja eben, ich finde es prinzipiell auch interessant, aber naja, mal schauen, das klingt nun wirklich nicht.
Also ich gucke weiter, definitiv. Ich gucke mir die zweite Staffel noch an.
Ja, ich auch.
Also das schon. Ich bin bei einer 7,5, also das ist definitiv.
Hab noch nicht angefangen, aber ich werde auch weitergucken.
Das hat definitiv Potenzial, die Serie noch weiterzuschauen, aber es erwarte nicht zu viel.
Okay.
Gut.
Alright, dann wieder Tom. Mhm.
Wundervoll. Dann kommen wir jetzt zu meinem Film. Ich bin so gespannt, was ihr sagen werdet.
Oh,
oder ob ihr sitzen werdet mit offenem Mund. Was ist das? Ja, und ich habe ja gesagt, Kurosawa wird es. Und ich habe den Film von 1975 mitgebracht.
Mhm.
Dersu Uzala, auf Deutsch Uzala der Kirgise.
Okay.
Die Gesichter, ja.
Ja, geil.
Die habe ich erwartet.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Schon mal gehört davon, Jungs, oder?
Ja, habe ich. Ich also, nicht.
Gut, okay. Das ist ein Film, der 142 Minuten geht, ist von Kurosawa inszeniert und auch geschrieben. In Teilen jedenfalls, weil das Ganze auf einer wahren Geschichte basiert, die am Anfang des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat. Okay. Und da geht es um Dr. Wladimir Arsenjew und der ist Teil der russischen Armee, also ist vor der russischen Revolution und so weiter und so fort. Ne? Also 1907 spielt der Film, also der erste Teil.
Mhm.
So, und der soll für die Sowjetunion nach einen Teil von Sibirien kartografieren. Also der ist halt Kartograf. Und ich glaube, das ist die Usuri-Region, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Ja, und die wandern dann halt los und da haben wir natürlich schon mal die ersten tollen Sachen, die dieser Film mitbringt. Und zwar die Landschaften, die dann mehr und mehr ins Spiel kommen. Und er trifft dann mit seinen Männern, hat dann noch so ein paar Gefolgsleute, und trifft dann auf Dersu. Und das ist so ein kleiner Abgebrochener, der halt in der Natur lebt und im Einklang mit der Natur lebt, in Harmonie sozusagen. Das ist halt, das ist auch eine der Figuren, was für mich halt natürlich auch sehr interessant war, halt, weil diese Figur ist Meister Yoda von Star Wars. Sozusagen.
Ach was.
Das
Vorbild quasi,
ja? Ja, das kann man damit sozusagen sehr vergleichen und man sieht auch super viele Parallelen und es ist halt
witzig.
Voller Star Wars-Film, komme ich auch noch später dazu, wo man noch mehr Star Wars sieht.
Mhm.
Und ja, diese Figur ist halt so eine Art Mentor, weil der führt dann die Leute, ne, dieser Exkursionstruppe durch die ganzen verschiedenen Landschaften und die Taiga, Tundra und sonst was bieten. Und das ist wirklich sehr genial von Kurosawa inszeniert. Der hat ja
ganz kurz, der führt den da durch, damit er dann anschließend eine Karte davon erstellen kann, oder was?
Sozusagen, genau. Und
wie sind die unterwegs?
Teilweise haben die so Pferde dabei, teilweise nur zu Fuß.
Mit dem Bollerwagen, ja. Passend zum Herrentag, schön so mit dem Bollerwagen unterwegs.
Digga, ey, zu Fuß durch Sibirien, was ist denn das für ein Plan?
Ich kann ja schon mal ein bisschen was hinter den Kulissen erzählen. Und zwar, dieser Film hat 4 Jahre gedauert. Also zu machen. 4 Jahre.
Das Drehen, oder was?
Nee.
Okay.
4 Jahre hat insgesamt alles gedauert.
Aber nicht so lange wie Alon Spot, ja?
Nein.
Da kann ich noch auflegen, 2 Jahre.
2 Jahre aber. 2 Jahre haben alleine die Dreharbeiten gebraucht. 2 Jahre haben die gedreht, vor Ort, in Sibirien.
Also das sind Kubrick-Verhältnisse.
Ja, und Kurosawa, der hat ja Desuke Dan, oder wie der heißt, das war der letzte, der ja auch nominiert war für der war zwar für den besten Foreign Film nominiert damals, und der war aber insgesamt ein Flop für Kurosawa-Verhältnisse. Und Kurosawa hat ja danach hier, das ist ein bisschen, weiß nicht, ob es triggering ist, aber ich erwähne es mal hier an dieser Stelle, aber der hat, weil er so schlecht ankam sozusagen, hat sich ja versucht, das Leben zu nehmen.
Mhm.
So.
Mhm.
Und das war der Film danach, also der Uzala, den er danach gemacht hat, den nächsten Film. Und für ihn war das ja so ein Problem, dass ja die japanische, sag ich mal, die Filmgemeinschaft sozusagen, dass da immer mehr neue Up-and-Comer genommen wurden und er auf die alten so ein bisschen verzichtet wurden, beziehungsweise nicht mehr so gewürdigt wurden, wie sie es eigentlich wahrscheinlich gewohnt waren. Und da ist dann passiert, dass er dann halt in der Sowjetunion das Ganze drehen durfte. Und das ist auch ein eigentlich offiziell sowjetischer Film. Es gibt noch eine japanische Firma, ich glaube, die hieß irgendwas mit Arial 41 oder irgend sowas. Die hat als Produktionsfirma, die ist aus Japan da dazugekommen ein bisschen, aber die hat wirklich nur einen kleinen Teil gemacht und den Rest hatte alles in der Sowjetunion mit einer sowjetischen Firma, mit sowjetischen Schauspielern, alles gedreht. Er hatte einen Dolmetscher am Set, der die ganze Zeit übersetzt hat. Also ganz, ganz
verrückt. Das heißt, wir sehen nur Russen im Film?
Wir sehen nur Russen im Film. Beziehungsweise okay. Menschen aus dieser Region.
Ja, halt, ne? Klar. Ne? Sowjetunion halt. Ja.
Genau. Und das ist total verrückt. Vor allen Dingen, weil wirklich, wirklich alles am Set gedreht wurde. Also vor Ort an Location. Mhm. Also das, was man sieht, ist wirklich Sibirien.
Okay.
Was richtig krass ist. Und
ja, ganz kurze Frage, ist der in Farbe oder in Schwarz-Weiß?
Der ist, also Farbe wäre schon fast übertrieben zu sagen. Der ist in so einer...
Sehr dicht.
Der hat, nee, der, also der ist schon in Farbe, aber der hat ganz komisches Color Grading, was manchmal am Anfang irgendwie, ich weiß nicht, ob es an der Fassung lag oder beziehungsweise wo drauf gefilmt wurde sozusagen, die Filmrolle sozusagen, dass da so irgendwie so Blau-Grün-Stich und irgendwie, also es sieht ganz, ganz komisch aus.
Mhm. Das heißt, da wurde auch nichts restauriert?
Das weiß ich gerade nicht. Da würde ich jetzt nichts dazu sagen wollen. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber das ist zum Beispiel, wenn sie, die drehen am Anfang in so einer kleinen Stadt. Mhm. Und in dieser Stadt, da sieht das auch alles farblich total komisch aus. Also man würde sagen, hey, was ist denn das? Das sieht total ganz anders aus.
Okay.
Und dann später aber, wenn man diese ganzen Naturszenen hat, da sieht das, da passt das wieder. Das ist perfekt, diese komischen Farben. Die Frage ist jetzt hier natürlich, also was ich nicht rausfinden konnte, war, ob das natürlich zusammenhing mit dem ganzen, weil die da in Sibirien direkt gedreht haben. Wir zum Beispiel, die haben bei einem echten Blizzard gedreht, glaube ich. Also okay. Das war, also da hast du dann, gibt es dann eine so eine Szene, die ist auch, wo wir von Star Wars schon gesprochen haben, das ist die quasi die Tauntaun-Szene mit Luke und Han. Mhm. Und da sind dann Atoniev und der Su, die sind dann alleine da und sind dann, da hast du so einen Blick auf diese Tundra, was halt Hoth ist. Eindeutig, ne? Eisplanet. Das sind halt so, was immer vorkommt. Wir haben auch Sumpf mit Dagobah halt. Ja. Ne? Dann haben wir Wald für Forest Moon auf Endor. Und all sowas. Und das ist alles da drin und das ist total krass.
Wie geil.
Das ändert halt total auch, weil ne, diese verschiedenen Teile, die man da durchmacht, auch mit Jahreszeiten so ein bisschen, sieht man dann halt genau das wieder, was halt Lukas gemacht hat. Und der hat ja zum Beispiel nicht einen Planet genommen und hat gesagt, hier, das ist, da ist jetzt an dem Planet, wir sind jetzt hier am Nordpol des Planetens oder sowas, sondern der hat gesagt, das ist ein Eisplanet. Ja. Das ist ein Sumpfplanet. Und das ist ja, das kommt wahrscheinlich daher.
Okay. Also Lukas hat nicht offen gesagt, dass er sich an den Film orientiert hat.
Nee, aber die Parallelen sind sehr, sehr eindeutig.
Die sind offensichtlich, okay. Ja.
Und wie gesagt, da ist die Frage natürlich auch bei diesen Dreh, ne, in dieser Tauntaun-Szene zum Beispiel, dass in diesem Blizzard, da sind so, wie heißen diese hier am Wasser? Ich komme gerade nicht drauf hier, die braunen
Schilf.
Schilf, danke. Da stehen so schilfartige Gräser die ganze Zeit recht hoch. Und
oder meinst du Bambus?
Nee, Schilf, danke. Da hast du dann halt die Kamera, die ist auch sehr statisch die ganze Zeit. Wahrscheinlich, weil wegen dem Terrain auch geschuldet, dass sie natürlich nicht so mobil sein konnten. Ja. Und, ne? Und, ja. Aber man hat dadurch, dass sie sehr statisch ist, auch super Weitwinkelaufnahmen von der Landschaft. Mhm. Und bevor dieser Blizzard halt losgeht, da sieht man dann, wie die beiden stehen. Man sieht diesen Kartografenstab da sozusagen hier, ne? Oder beziehungsweise wo das raufkommt, die Instrumente. Und dann sieht man oben links sieht man dann den Mond und unten rechts dann die untergehende Sonne und es sieht halt original aus wie Tatooine. Wie der Binary Sunset.
Okay, wie geil.
Super abgefahren und voll krass. Und auch die Musik, die da drunter gelegt wurde an so an Stellen und so, super, also krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also
okay,
war schon
wie
sehr
geil.
Cool.
Und klingt nach einer Erfahrung.
Und bei diesem Blizzard, als der Blizzard dann losgeht, da versuchen die dieses Schiff zusammenzumachen und zusammenzubinden und sich da so über diese Instrumente so eine Art Zelt dann alles zuzubauen, damit sie geschützt sind. So.
Ja.
Und weil der Su, der ist halt total der Nature Boy sozusagen, hier Ric Flair, und hat dann da, macht dann da, weiß alles, wie es alles geht und wie man sich da benehmen muss und so. Und der Antoniev, der kommt dann nicht klar, weil der kommt da natürlich aus der gesetzten Gesellschaft, der Technologiefortschritt, das ist halt das, was diesen ganzen Film treibt, ne? Technologie und Natur,
Natur
dieser, der Konflikt.
Klar.
Und da ist dann der fällt dann so in Ohnmacht und der zieht ihn dann ins Zelt rein und in diesem Zelt, was er dann gebaut hat, auch für ihn, und der ist dann da drinnen geschützt und der so passt dann auf ihn auf sozusagen. Ist halt echt wie Luke und Han halt, und das ist halt super genial gemacht und total der Throwback dazu. Ne?
Abgefahren.
Ja, und solche Sachen gibt es halt relativ häufig auch, ne? Und
aber zieht er sich kein bisschen bei der Lauflänge?
Also, wie gesagt, das ganze Ding ist in Russisch. Ich habe mit wahrscheinlich nicht so guten Subtiteln geguckt. Also ich weiß nicht, ob das die Original waren oder was auch immer. Die waren halt schon ein bisschen sehr knapp immer, was sie so gesagt haben. Mein Russisch ist auch nicht mehr so.
Ja, das habe ich gut. Aber hatte ich bei den letzten Kurosawa-Filmen, die ich geguckt habe, auch. Mhm. Die reden gefühlt eine halbe Minute und dann steht, hau ab.
Ja, genau.
So, wo ich denke, what? Wo ist der Rest?
Ja, aber es ist ja tatsächlich kürzer als die ganze Kurosawa-Schinken, die wir uns angesehen haben, oder? Das klingt ja schon wie
2 Stunden 26.
2 Stunden 26 klingt ja schon wie ein Kurzfilm verglichen mit den anderen.
Nee, also.
7 Samurai war länger.
7 Samurai
war auch länger.
Ran natürlich, aber hier Rashomon.
Die du gesehen hast, ja, okay.
Sehr knapp.
Ja, stimmt. Rashomon.
Ja, ist gut.
Der also hat auch sehr viele Throwbacks zu Rashomon halt mit dem Wald vor allen Dingen, ne? Wo die in den Wäldern sind.
Das ist Lustwäldchen. Ja, ja.
Genau, super.
Was mir auch auffällt, so mittlerweile, wo wir die Kurosawa-Filme gesehen haben und auch Tampopo habe ich ja neulich gesehen, warum die sich immer so anschreien, ey. Ey, die sind in so einem, weißt du, die sind in so einem Tempel und sitzen sich so gegenüber, da ist alles leise, da ist komplette Stille und die schreien sich an, so, die sind 2 Meter entfernt, wo ich denke so, warum schreit ihr denn so?
Aber das habe ich das Gefühl auch manchmal, wenn ich die Straße runtergehe und.
Willst du auch jeden anschreien?
Nee, das zum Beispiel finde ich so in den Middle Eastern Cultures hier, so arabische Kulturen auch sowas, die reden auch immer sehr laut miteinander. Und ich habe immer das Gefühl, auch weil die Sprache sich so anhört, dass sie sich anschreien.
Klar, ist ein subjektives Empfinden. Ich weiß, ich habe guter Freund von mir, der ist Algerier, bin lange mit dem zusammen gewohnt und wir waren dann immer so ein bisschen besorgt, wenn wir den haben telefonieren haben.
Genau.
Und dachten immer, ruft jetzt ein Dschihad aus, aber es war tatsächlich, hat er mit seiner Mutter ganz entspannt gesprochen und meinte, alles ist cool.
Er telefoniert mit seiner Freundin, Lee denkt, irgendwo ist Stress, hat schon so seine Butterflies rausgeholt aus der Schublade und er so, Schatz, ich liebe dich, Mann, du bist die Schönste für mich.
Ich habe ihm eine gute Nacht gewünscht. Ich so, aber was? So, ey, mein anderer Mitbewohner und ich, wir standen echt so vor seinem Zimmer und der kam raus und wir so, ey, Alter, ist alles cool? So, ist wirklich, ist alles gut.
Also, wie gesagt, meine Freundin ist ja Iranerin und die hat dann auch mit ihrer Mutter und dann reden die auf einmal so laut. Und ich so, oh, was ist denn los? Ich gehe schon hin und gucke so um die Ecke und ob alles okay ist. So, und dann
hast du schon auseinandergenommen, sowas.
Nee, es war auch am Telefon. Und dann habe ich auch nur noch Azizam und June gehört und dann weiß ich, alles klar, gut, ist alles okay.
Alles ist fein.
Aber das ist total komisch, deswegen weiß ich nicht, ob das auch so ein Phänomen unserer westlichen Welt ist.
Definitiv, klar. Mhm.
Ja, zurück zu Dersu. Und wie gesagt, der super viele Star Wars-Parallelen und der zeigt den ganzen die Welt so und dann geht er wieder von dann. Was zum Beispiel eine Szene von dem ersten Teil war, sozusagen, ist, wo die Soldaten, die haben so eine Flasche und die schaukeln diese Flasche hin und her und Dersu, beziehungsweise die wollen die Flasche schießen. Ne? Also das
so.
Bewegt sich und wollen die Flasche zerschießen. Okay. Und Dersu dann so, Flaschen sind total rar. Gib mir mal die Flasche, ich schieße euch aber das Seil durch. Mhm. So, und dann sagten sie eigentlich, also, pst, ahahaha. Und dann macht er natürlich und schießt das Seil durch und alle so, wow, krass, krass, krass. Und dann hat er die Flasche natürlich bekommen und so. Und das war so eine krasse Schlüsselszene, was diesen Charakter so, so menschlich und beziehungsweise auch so liebenswert macht, ist, dass der dann später, dass man seinen Verfall so ein bisschen mitbekommt, weil er scheint alt zu sein, ne, ist auch asiatische Herkunft und ist auch kleiner halt auch, ne, hat auch wirklich diese Yoda-Sache sozusagen, trifft man da auch schon. Und der hat dann später so eine Szene, wo er dann nochmal in so eine Sache kommt, weil er die nicht mehr so gut sehen kann. Mhm. So, und dann stellt er sich auch, so ein Handschuh will er dann, glaube ich, so runterschießen und hat dann die Waffe von dem Captain, das ist der Kapitän nennt er den immer. Mhm. Und der versucht das runterzuschießen, trifft nicht. Und das ist halt, da merkt man halt diesen Verfall, ne, der dem er passiert und dass er nicht mehr in dieser Wildnis so wirklich leben kann. Und das ist, was dann der Grund auch ist, warum er dann mitgenommen werden soll. In die Zivilisation. Aber das ist ein bisschen späterer Teil und da gibt es dann auch super viele Yoda-Vergleiche. Dann sitzt er einmal so man sieht ihn nur mit dem Rücken und das ist die ganze Bildkomposition und er ist so rechts in der Ecke unten und hat so eine Decke drüber und ist halt wirklich so Yoda. Also ist halt sehr abgefahren und
krass, wie geil.
Ja, die Natur, wie gesagt, diese Natur und Zivilisation und Technologie, das spielt da halt voll die interessante Rolle und das wird da sehr schön aufgezeigt und hat super viele schöne Szenen, wo man merkt halt, wie wichtig das ist und das auch, was man bei Kurosawa merkt, weil der ja wirklich auch immer sehr viel Natur zeigt in seinen Filmen und beziehungsweise versucht, dahin zu gehen und das zu machen. Und das ist ihm da eindeutig sehr gut gelungen. Ich glaube aber, dass dieser Film für, sag ich mal, Leute, die den heutzutage sehen, sehr schwer ist.
Wegen Pacing und solchen Geschichten.
Pacing, genau, und all sowas. Es war halt auch, es war nicht einfach. Obwohl es ein Film aus den 70ern ist, ich meine, der Thief war vor dem Film sozusagen. Ne? Nee, aber
Thief war 81.
Ja,
war
das. Achso, stimmt, ich war 71, hatte ich im Kopf, Entschuldigung, dann mein Fehler. Aber wie gesagt, nicht viel aber später.
Du, wenn die Gondeln Trauer tragen, 73.
Ja, genau. Also es sind total ganz, ganz andere Macharten und ganz andere Sachen, wie die Filme gemacht wurden hier. Und das ist wirklich sehr interessant, das zu sehen und auch zu sehen, wie Kurosawa das sein eigenes Leben so ein bisschen verarbeitet dadurch. Mhm. Ne? Dass er in der Sowjetunion eingeladen wurde, weil die sich an so ein Japan ein bisschen anschmiegen wollten, so wegen dem Territorium auch und Ressourcen und so weiter und so fort. Mhm. Und da halt, ne, die gesagt haben, ey, wir wollen Kurosawa und der hat hier carte blanche und kann machen, was er möchte. Und das war echt interessant. Ne? Und es ist schon verrückt, dass er wirklich diesen ganzen Film mit dem Übersetzer die ganze Zeit gemacht hat und da diese ganzen verrückten Szenen drehen musste und mit denen, sag ich mal, wo jetzt wahrscheinlich so viel Inspiration geholt wurde von durch Lucas zum Beispiel in Star Wars und da hat so viele Sachen sich widerspiegeln. Und
es klingt aber nicht besonders dialoglastig, was du erzählst.
Ist es auch nicht so. Es ist wirklich viel Landschaft, viel Statik.
Ja.
Es sind wirklich sehr, sehr gute Bilder. Wie gesagt, die Kamera, was ich erwähnt habe, ne, es ist halt wirklich keine Handycam. Die Kameras stehen wirklich. Wir haben immer sehr, sehr weite Bilder und sehen halt wirklich oftmals viele, viele Leute auch, sag ich mal, im Bild, im Shot. Und die machen dann trotzdem zum Beispiel das, was ich mir erzählt habe, mit dem Tauntaun hier. Da sieht man dann wirklich die Kameras von Weitem und die gehen das dann holen. Du siehst das dann wirklich. Und dann tragen sie es wieder zurück halt. Das sind oftmals so eine Szenen. Also da ist nicht so viel Dynamik in dem Sinne. Im
okay,
Bild
das drin. Zieht sich dann ein bisschen. Klar.
Genau, und das wirkt dann manchmal natürlich auch und vor allem bei Dialogen ist auch nicht so viel, weil es wird sich auch am Anfang lustig gemacht, weil der natürlich anders spricht, so wie Yoda anders spricht zum Beispiel. Ne? Also es ist nicht die grammatikalische Struktur, das kann ich jetzt nicht überprüfen, ne? Aber er hat einen Akzent und das ist den schon fremd halt. Und das ist wirklich alles sehr interessant, aber auch was er ihnen lehrt halt, ne? Wie Yoda Luke Dinge lernt, ne? Wie man umzugehen hat mit der Natur und wie man miteinander lebt. Da gibt es dann zum Beispiel.
Ja, gerade auch diese Einklang-Thematik, ne? Die ist scheinbar.
Ja, treffen sie mehrfach auf so Hütten und Häuser und sowas und oder Unterschlupf, weil er kennt sich in der Gegend aus, zeigt das hier alles und, ne, und damit es auch besser kartografiert werden kann. Aber er hat dann auch, ne, findet zum Beispiel Hütten oder irgendwo in einem Haus zu leben, findet er pervers sozusagen. Also das ist überhaupt nicht seins. Aber er bringt die Leute dahin und, ne, und dann gibt es auch so eine, die fand ich echt schön, die Szene, wo er dann sagt, hey, wir haben hier so eine Art Schüssel, so eine Gabenschüssel. Macht mal hier ein bisschen Salz, ein bisschen Streichhölzer und noch irgendwas anderes rein für den Nächsten, der kommt. Weil die wundern sich, hä, warum sollen wir das jetzt geben und so. Aber es ist für den Nächsten und der zeigt dann wirklich halt, ne, was die Mentalität von Symbiose, Natur und Zusammenleben.
Ja, geben und nehmen und so.
Genau, und das ist echt wunderschön gemacht.
Klingt gut.
Und was auch geil ist, da gibt es eine andere Szene am Feuer, das ist recht am Anfang. Da redet er mit dem Feuer. Das ist auch so ein bisschen so, ne? Dieses Yoda ist ja auch am Anfang so ein bisschen so verwirrt sozusagen. Oder beziehungsweise man denkt so, was ist das?
Autistisch.
Was ist das für ein Typ?
Ja, was ist los mit dem?
Und da gibt es dann auch so eine Szene, da redet er mit dem Feuer, weil das Feuer so, das knackt immer so doll so und knallt. Und dann redet er mit dem Feuer so, hey, hör mal auf damit, so zu knacken und so, was soll das? Und zieht dann so ein Stück Holz raus und meint so, das ist das Stück so, redet mit dem Stück und dann beiseite und dann knackt es nicht mehr.
Wie geil.
Ist total abgefahren.
Er redet mit dem Stock.
Hey, I'm in Waste Management.
Genau, genau. Ja, aber gibt es wirklich sehr, sehr viele solche interessanten Szenen. Es gibt auch so einen Tiger, was auch diese Natur widerspiegelt, ne, der da wirklich vorkommt anscheinend. Also das schien auch ein echtes Tier gewesen zu sein, was sie genommen haben.
Gab es, glaube ich, tatsächlich damals in der Freilebend.
Das könnte auch sein, aber ich weiß nicht, ob sie sowas genommen haben da. Das wäre ein bisschen crazy, weil da ist so ein Tiger und die sind ungefähr so 5 Meter
davon. Ja, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da gewartet haben, bis ein wilder Tiger vorbeikommt.
Und er erzählt auch so diese Analogie halt, ne, die er dir aufstellt, ist halt, er schießt dann so auf diesen Tiger, beziehungsweise, aber er schießt ihn nicht. Er wollte ihn halt nur Angst machen, so. Aber er hat es total bereut, dass er ihm Angst gemacht hat, weil der Tiger jetzt wahrscheinlich auch sein Leben lang Angst hat und nicht mehr für sich selber sorgen kann, so nach dem Motto, beziehungsweise weil er dadurch so in Schock ist.
Ach so.
Um das mal zusammenzufassen. Das war also wirklich sehr interessante Aspekte, die da aufgebaut werden. Und
ja, auch so Leben und Leben lassen und so.
Genau, genau. Und das hat mir alles wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, die ganzen Planeten und Star Wars, die drin waren und der Yoda-Vergleich.
Da bist du ja erst recht dabei, oder? Dass du sagst, oh, wie geil.
Genau, genau. Deswegen, das ist halt so, auch zum Beispiel, ich hatte überlegt, ob ich den nehme oder Hidden Fortress nehme. Mhm. Also das habt ihr noch nicht gemacht, ne?
Nee,
auch nicht. Genau, das waren die beiden Überlegungen. Und ich habe mich dann natürlich für den etwas unbekannteren Film entschieden, weil Hidden Fortress wäre natürlich die andere Variante gewesen. Das ist ja, warum George Lucas aus der Sicht von Droiden das macht, weil die beiden Charaktere, die da vorkommen, wenn ihr den guckt, könnt ihr mal darauf achten, das sind quasi das C3PO und R2D2 sozusagen.
Okay.
Ja, das sind die ganzen Sachen, die dazu erzählt werden. Jetzt komme ich mal zum Score. Oder habt ihr noch Fragen?
Nö.
Super. Metascore gab es nicht. Wahrscheinlich, weil zu alt.
Passiert.
Rating auf IMDb ist 8,3.
Ist er damit in den Top-Rated-Movies? Ja, ne? Ziemlich sicher.
Ja, ich glaube, könnte sein, ja. Bis 8,0 geht es, glaube ich, ne? Oder so?
250? Naja, da sind viele 8,1, die sind da nicht drin.
Nee, eben.
8,3 ist schon ein bisschen an der Grenze.
8,2, denke ich, geht es locker los. Ja.
Könnte sein, auf jeden Fall. Dann Rotten Tomatoes, das Tomatometer sagt 73%. Audience Score sagt 94%.
Mhm.
Letterboxd 4,1.
Ui, wow.
Also gut bewertet, würde ich sagen.
Not bad. Heute packen wir hier die Letterboxd Goldstücke aus hier mit Thief.
So sieht so aus.
Usala.
Also ich meine, ich glaube, du bist schon auch jemand, der sowas in einem filmhistorischen Kontext zu schätzen weiß.
Mhm.
Deswegen glaube ich, du bist hier bei 10 Punkten.
Was ist das hart?
Ja, tja, guess.
Er könnte tatsächlich eine 10 geben, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, was es im Rahmen der Möglichkeiten ist.
Ich sag 9.
Ja.
Seid leider beide falsch. Es ist 9,5.
Beide minus 0,5.
Okay. Interesting.
Habe ich jetzt richtig mitgerechnet, dass wir beide immer noch gleich stehen, oder?
Nee, du hast doch vorhin bei der Thief-Nummer hast doch einen halben Punkt, halben miesen mehr gemacht.
Ach so, und da hast du alles richtig.
Nee, da hatte ich einen halben Minus und
ich
eben einen, ja.
Okay, alles deswegen klar. Also bin ich uns bin ich einen halben gleich. Runter. Okay, gut.
Was ist der Gesamtscore soweit zurzeit?
Guess minus 3. Du hast minus 2,5.
Mhm.
Und ich habe auch minus. Oh, nee, warte. Ich habe minus 2,5. Doch.
Okay.
Ja.
Ach, fuck. Dann habe ich ja schon verloren.
Alle dicht bei hier.
Wenn du jetzt schon, wenn du jetzt deine letzte Rezension bringst.
Stimmt. Also zwischen uns, ja.
Ich kann nur noch aufholen. Ach nee, doch nicht. Ich kann nur nicht schlechter werden.
Ja. Richtig.
Okay.
Also gewinnen können wir beide nicht mehr.
So ist es.
Schade.
Ja.
Du weißt ja, wenn die Gäste gewinnen, kommen die in den Lostopf.
Ah, okay.
Am Jahresende wird dann Sieger ausgelost. Der kriegt dann auch nochmal ein schönes, kriegst ein limitiertes Plakat dann für 500 Euro. Hast du jetzt versaut.
Zählt das nicht, wenn ich gleich bin mit Lee?
Nee, das zählt nicht.
Ah, okay.
Da gibt es Trostpreis.
Ja. Ah, verstehe.
Leitungswasser.
Das hatten wir noch gar nicht, ne? Dass wir mal einen Gleichstand hatten zwischen einem Gast und einem von uns.
Ah, da muss ich jetzt richtig
sagen. Ja, wir haben es ja nie gezählt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es nicht hatten. Ich glaube, das war schon mal vorgekommen, aber
ja.
Letztendlich ausschlaggebend sind ja die Punkte zwischen uns.
Keine Ahnung. Gucken wir mal.
Na gut, wir gucken mal, wie wir. Ich gebe trotzdem alles jetzt natürlich fürs letzte Mal.
Mein nächster Film war ein Rewatch aus dem Jahr 1993. Im Namen des Vaters.
Ui.
In the Name of the Father im Original. Ab 12 Jahren freigegeben, geht 2 Stunden und 13 Minuten und genremäßig ist das hier Biography, Crime, Drama. Wobei Crime nun wirklich mit Vorsicht zu betrachten ist hier. Weil das ist schon ein astreines Drama.
Mhm.
Kann ich davon ausgehen, dass wir den alle gesehen haben?
Kann es davon ausgehen, stimmt aber nicht.
Du kennst ihn nicht.
Ich habe den nie gesehen. Nee. Ist doch der mit Daniel Day-Lewis, oder?
Genau.
Um jetzt vorwegzugreifen.
Richtig.
Nein, den habe ich nie gesehen. Der ist auch auf dem Poster?
Der ist auch auf dem Poster, ja.
Ja, den habe ich noch nicht freigerubbelt, weil kenne ich noch nicht.
Okay.
Mir fehlen so ein paar alte Werke vom Großmeister hier so. Mein linker Fuß kenne ich noch nicht, den kenne ich noch nicht.
Ach, echt?
Hier, Dings habe ich noch nicht gesehen. Crucified hieß der, glaube ich. Über die Hexenverbrennung, den habe ich auch noch nie gesehen.
The Crucible.
The Crucible, genau, so heißt er.
The Crucible, den kenne ich auch nicht.
Der basierend auf dem Theaterstück.
Weißt du, welchen ich auch noch nicht gesehen habe? Der letzte Mohikaner fehlt mir auch noch. Den habe ich auch nie gesehen.
Crazy.
Alter, okay, da habe ich jetzt zumindest, was Daniel Day-Lewis angeht, eine Menge voraus.
Ja, ich habe noch ein paar Lücken.
Ja. Ja, weil My Left Foot ist auch von Jim Sheridan.
Oh, okay.
Der nämlich diesen Film hier gemacht hat. Der hat auch Brothers gemacht, den kennst du aber wahrscheinlich wiederum.
Den mit, das Remake hier mit Tobey Maguire?
Ja.
Okay, weil das ist, glaube ich, ein dänischer Film im Original.
Ja, aber ich glaube, war es nicht auch Jake Gyllenhaal?
Ja, genau, Jake Gyllenhaal spielt seinen Bruder. Ja. Und sag mal, du hast den damals im Kino gesehen, 93? Oder ist es beziehungsweise so lange her? Oder?
Nein.
Schon danach.
Den habe ich danach auf DVD gesehen, ja.
Okay.
Ja. Und jetzt wollte ich ihn nochmal sehen, damit ich ihn hier bringen kann, weil das ist ein geiler Film.
Mhm.
Der ist zu Recht in den Top-Rated Movies auf Platz 185, war für 7 Oscars nominiert und hat keinen davon gewonnen.
7-fach Oscar nominiert? Okay, krass.
Hört sich an wie ein Netflix-Originalfilm.
Was?
Das war doch, war das nicht so einiger so, wo Irishman? Hat man auch nicht gewonnen, glaube ich, ne?
Ach so.
Ja, es gab noch vor Irishman ein paar Filme, die 7-fach Oscar nominiert sind.
Ja, ich tue mich nur immer noch so schwer damit, Irishman als Netflix-Original zu sehen. Aber ja, ist es natürlich im Grunde.
Das Studio.
Ja. Es geht hier um Jerry Conlon, gespielt von Daniel Day-Lewis. DDL, der hier die Hauptrolle gibt. Und das ist basiert auf einem autobiografischen Buch von dem Herrn, der das wirklich durchlebt hat. Und es ist ein abgefahrenes Ding, weil es geht darum, dass der angeklagt wird, Teil der IRA zu sein, es aber nicht ist. Und das nimmt üble Ausmaße an. Das heißt, wir sind also anfangs in Irland und er hat dann aber von dem Leben dort irgendwie relativ schnell die Schnauze voll. Und dann geht er nach London, hat da erstmal ein ziemlich geiles Leben. Also macht halt echt aufgrund der Zeit da so ein bisschen den Hippie-Lifestyle. Viel freie Liebe und Halligalli. Und dann gibt es aber eben wieder Anschläge und da werden Pubs in die Luft gesprengt und aufgrund seiner, also in London dann und aufgrund seiner Verbindung zu Irland dauert es nicht lange. Da wird er geschnappt und Großteil seiner Freunde auch noch. Und die werden inhaftiert und dann über weite Strecken so lange befragt und gefoltert, bis sie ein Geständnis unterschreiben. Und dann werden die eingebuchtet und dann geht's drum, die da wieder rauszuholen.
The Mauritanian.
Ja, nur zieht sich das hier wirklich eine ganze Ecke länger hin. Und war natürlich auch ein paar Jahre davor. Ist aber eben eine wahre Geschichte und damit schon ziemlich krass, weil ich glaube, man spoilert nichts, wenn man sagt, eben, die Nummer im Knast zieht sich eine ganze Weile hin.
Okay.
Entscheidend bei der Sache ist auch, dass die dann nämlich relativ schnell auch seinen Vater einbuchten, der nun wirklich mal noch weniger mit der Sache zu tun hat als er.
Ist der auch ein Dings in London? Vater?
Nein, der ist eben in Irland. Also er geht dann auch irgendwann zurück nach Irland, eigentlich nur zum Besuchen und da werden sie dann auch eingecasht.
Ah, okay.
Und der Vater wird dann eben relativ knapp danach auch eingebuchtet und hat aber, wie gesagt, mal so gar nichts damit zu tun. Es ist auch ganz klar hier, der Polizeichef, der hier etabliert wird, ist ein übler Wichser und es geht primär darum, halt möglichst schnell einen Schuldigen einzubuchten, auch eben wegen der öffentlichen Wahrnehmung, dass es da nicht weiter eskaliert, so nach Motto, wir haben die Schuldigen gefunden und zack. Dass die diese Geständnisse unter Folter unterschrieben haben und dass die eben Tage, wochenlang getriezt wurden, bis die endlich dieses Geständnis unterschrieben haben. Das wird dann natürlich im späteren Verlauf nochmal aufgerollt, weil dann kommt eine Anwältin dazu, gespielt von Emma Thompson. Die spielt hier Gareth Pierce und die nimmt sich dann eben der Sache an und kämpft dafür. Und ich will jetzt natürlich nicht erzählen, wie das ausgeht, aber also man kann sich's, glaube ich, denken. Es ist eine krasse Geschichte, deswegen ist logisch, das ist ein Oscar-Stoff, logisch. Ne? Der ja. Typ, der das durchlebt hat, hat das danach aufgeschrieben und ist eine harte Geschichte. Der Vater von Daniel Day-Lewis, namens, also die Figur heißt Giuseppe Conlon. Das ist ganz witzig, obwohl er halt Ire ist, hat er einen italienischen Vornamen. Er erklärt an einem Punkt, dass es damit zu tun hat, dass seine Mutter, das gab da so eine Eisdiele auf der Ecke und der Betreiber hieß Giuseppe und weil die da so gerne hingegangen sind und sie den Namen so schön fand, heißt er jetzt Giuseppe und hatte aber dann in der Kindheit wohl auch übelst Stress damit, weil halt in Irland mit so einem Namen hast es nicht leid. Der wird gespielt von Pete Postlethwaite.
Cool.
Der das auch sensationell macht und demzufolge Oscar nominiert war. Also, das ist mal ein sehenswerter Film.
Der erinnert mich immer an Harry Dean Stanton, finde ich so vom Typ. Pete Postlethwaite, ja. so der ähnliche Hagere. Ja. Immer so ein bisschen der, eigentlich nie Hauptdarsteller, sondern meistens immer so irgendwo
stimmt.
Nebenrolle.
Ja, aber immer auch fast immer gut. Ne?
Ja, und in das vielen großen Filmen.
Aber es ist tatsächlich seine einzige Oscar-Nominierung in seiner Karriere.
Okay. Ja.
Die anderen, nehme ich an, waren auch Oscar-nominiert, ja.
Emma Thompson?
Also Daniel Day-Lewis, klar.
Ja.
Und Emma Thompson, obwohl die hier wirklich wenig Screentime hat, die war auch Oscar-nominiert.
War sie auch, okay. Ja.
Ach stimmt, scheiße, ich wollte mir noch rausschreiben, wie viel es tatsächlich war, weil es war wirklich auffällig wenig.
Oscar-Stoff.
Ja, und natürlich, also nominiert noch als bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch und bester Schnitt. Haben wir sie alle zusammen.
Nice.
Okay.
Ja. Was kann ich noch sagen? Daniel Day-Lewis hat Philadelphia abgelehnt, um diesen Film zu machen.
Dem haben sie Philadelphia angeboten.
Das ist natürlich insofern ironisch, weil die dann im gleichen Jahr Oscar nominiert waren und ausgerechnet Tom Hanks hat die mit nach Hause genommen für Philadelphia. Insofern ging die Rechnung vielleicht nicht so auf.
Krass.
Aber das ist natürlich auch ein Stoff, den der wahrscheinlich als wichtig empfunden hat. Aber es muss eine harte Wahl sein, wenn dir Philadelphia angeboten wird und dieser Film, sich dann für einen von beiden zu entscheiden, weil das ist schauspielerisch, sind das hier beides Rollen, die einen echt fordern.
Er hat ja auch beide gemeistert. So. Daniel Day-Lewis war ja noch nie schlecht.
Ja. Und obwohl sie ihr Vater und Sohn spielen, liegen sie nur 11 Jahre auseinander.
Mhm. Make-up?
Ja. Hat funktioniert scheinbar.
Oder hier, die Aging schon wieder. Die Aging-Software.
Yep. Und was ich interessant fand, das habe ich dann auch schon in den Credits gesehen, Gabriel Byrne hatte hier die Rechte an dem Stoff. Und hat das deswegen mitproduziert.
Ah ja.
Der wollte die Hauptrolle ursprünglich selbst spielen, hat sich dann aber für den Producer-Posten entschieden, weil er der Meinung war, Daniel Day-Lewis passt besser da drauf. Ganz geil. Ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Das ist wirklich interessant.
Ja. Das Ding ist nur, der hat sich im Nachhinein stark von dem Projekt distanziert.
Daniel Day-Lewis oder Gabriel?
Nee, Gabriel Byrne. Weil es hier wohl dann doch inhaltliche Freiheiten gab, die sich genommen haben. Das hat viel damit zu tun, die haben jetzt natürlich für dramaturgische Zwecke Vater und Sohn in die gemeinsame Zelle gesteckt.
Mhm.
Das war nicht so. Die waren noch nicht, glaube ich, noch nicht mal im gleichen Knast. Und solche Sachen, dass dann da eben die und die und die angeklagt sind und im Grunde waren es noch viel mehr und so. Also die haben sich halt inhaltlich so ein paar Freiheiten erlaubt und das wurde nicht nur positiv aufgenommen von der Öffentlichkeit und mitunter deswegen hat er sich dann eben so ein bisschen distanziert von dem Projekt.
Finde ich ein bisschen albern, weil selbst Filme, die auf wahren Tatsachen beruhen, werden ja nicht 1:1 genauso abgefilmt, sondern man macht ja da schon ein paar dramaturgische Kniffe, damit der Film noch funktioniert und so. Ist ja normal. Oder?
Ja, aber weißt du, wenn dann da irgendwie elementare Figuren weggelassen werden oder vielleicht eine neue kreiert wird, die es in der Form gar nicht gegeben hat und keine Ahnung.
Aber gehört doch zum Filmmachen dazu, oder? Dass man so ein bisschen den Film verfeinert durch irgendwelche Sachen.
Ja, ob die Frage ist, ob das jetzt automatisch verfeinert dadurch oder es eben vielleicht sogar ein bisschen weichgespült wird für Hollywood-Zwecke, das sei dahingestellt.
Also es ist nur inspired by a true story.
Oder nicht so.
Based on a true story.
Ja, das ist richtig. Wie auch immer, Mel Gibson und Liam Neeson haben sie das Ding noch angeboten. Oder were considered, sagen wir es mal so.
Mhm.
Weil offenbar hat sich ja Herr Byrne dann für DDL entschieden. Madeline Stowe haben sie sich auch noch überlegt für die Rolle der Anwältin.
Aber das hat die haben wir ja gesehen dann bei dem letzten Mohikaner. Ja. Da war sie an seiner Seite.
Ja. Ja, und war auch ein finanziell erfolgreicher Film. Hat 13 Millionen gekostet, hat fast 66 Millionen eingespielt. Die Nummer ging auf und eben preismäßig, also hat wirklich wenig Preise bekommen, aber war für verdammt viele nominiert. Das ist schon so ein bisschen bitter. Aber ja, in dem Jahr hat dann natürlich Philadelphia einiges abgeräumt. Mhm.
Tom Hanks halt.
Tja.
Das wäre krass, wenn Tom Hanks mit Daniel DeLewis um eine Rolle konkurrieren. Das ist ja...
Schon
sind
wieder.
Ja beide sehr, sehr hoch in meiner Gunst.
Insofern. Ja. Aber ich finde es trotzdem so grundverschieden, ne? Irgendwie.
Voll.
Aber beide halt so eine Allrounder, definitiv. Deswegen ist es schon ganz cool.
Ja. Aber Hanks.
The Boxer habe ich auch noch nicht gesehen, fällt mir gerade ein. Ist auch ein Film mit Daniel DeLewis, den ich nicht kenne.
Okay.
Da sind schon einige.
Er musste aufholen. Das ist ein guter Mann. So viel hat er nicht gemacht.
Ja, das stimmt.
Also, ich sag was zu den Zahlen, wenn das fein für euch ist.
Mhm. Bitte.
Also ganz kurz, was ich, wenn ich an dem Film was aussetzen müsste, also ja, ich finde, man kann so ein bisschen aussetzen, dass es eben schon so ein bisschen Schema F ist. Also weißt du, so ein, ab einem gewissen Punkt weißt du halt, was passiert.
Oscar-Drama halt.
Ist ein Oscar-Drama. Ich bin natürlich allein hier, weil hier großes Schauspiel geboten ist, bin ich hier schon schwer unterhalten.
Mhm.
Aber es ist wirklich ein sehr guter Film.
Okay.
Also das zweifelsohne. Ja, Zahlen. 8,1 gibt's auf IMDb. Siehst du, damit ist er nämlich auch schon in den Top-Rated Movies, deswegen, also mit 8,3 muss der eigentlich dabei sein. Manchmal haben wir festgestellt, geht's noch um die Anzahl an Stimmen, dass der überhaupt dann da reinkommt.
Ja.
Metascore liegt hier bei 84. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 7,8 und vom Publikum euphorische 4,4.
Wow.
Auf Letterboxd ist er bei einer 4,0.
Alles sehr, sehr ordentlich.
Ja.
Heute die Letterboxd-Edition. Ich glaube, so gut waren wir noch nie im Schnitt.
Das stimmt, ja.
Die sind, selbst bei den geilsten Filmen, sind die irgendwie immer bei einer 3,2. Ja, und jetzt sicher. Hier irgendwie die ganzen Vierer ausgepackt.
Ja, Mann.
Cool. Wer muss vorlegen? Wie war das von der Reihenfolge?
Du musst vorlegen.
Ich muss vorlegen.
Ja,
ich sage, du bist bei einer 8,5.
Okay. Tom?
9,0.
Tom liegt richtig.
Tom liegt richtig.
Ich bin hier bei 9 Punkten.
Schick.
Guess hat einen halben miesen.
Dann habe ich auch gewonnen mit dir zusammen, Lee.
Yay.
So, dann ja, nennen wir die Gesamtpunkte.
Also, warte, lass mich mal hier rechnen. Du hast 2, ne?
3,5, oder?
3,5 miese. Tom hat 2 miese und ich auch.
Okay, 3,5 bei mir, 2 bei
Quatsch,
dir.
Entschuldige,
2,5 bei uns beiden.
12 bei uns beiden.
2,5 genau, so bei dir, okay.
Natürlich.
So, liebe Punktetipper. 2,5 auf Lee, 3,5 Guess. Dann habt ihr da schon mal Punkte geholt. Und wenn ihr dann noch von der Laufzeit auf, ich weiß ja nicht, ob wir jetzt noch 10 Minuten quatschen, aber wenn ihr unter 3 Stunden getippt habt, zwischen 2,30 und 3, dann seid ihr hier auf jeden Fall mit 3 Punkten unterwegs.
Genau.
Und mit Lee als Sieger, mit 4 Punkten sogar.
Ist noch lange nicht vorbei.
What? Over? Did you say over? Nothing is over until we decide it is.
Das kriegst du jetzt jede Episode zu hören.
Was over?
Glaubst du, ich bin deppert oder was?
So lange nicht over. Wir bringen jetzt noch 7 Filme.
Ja,
Überraschung.
Ja, ich Hidden Fortress können wir auch noch, kann ich daher werfen.
Ja, kannst du noch freestyle.
Hast du noch Freestyle, okay, geil.
Ja, wir freestylen so lange, bis ich dann im Plus lande. Wenn ich vorne liege, dann hau ich den Abspann rein. Mir ist scheißegal, ob ihr jetzt noch was sagen wollt.
Ja, nee, ich muss ja sagen, wie gesagt, ich hab mich ja viel mit den Kurosawa-Filmen auseinandergesetzt, weil da halt einfach so viel Lucas und Star Wars dran hängt.
Mhm.
Und das ist echt schon sehr, sehr abgefahren, was alles genutzt wurde. Ne? Und vor allem auch, was ich auch immer schade finde, ist, dass viele halt hier John Carter, Prince of Mars hier, so unten runterfallen lassen. Also nicht den Film, ja? Das ist ja gab's glaube ich mal so eine Serie.
Ich fand den Film ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Ich gehöre nicht zu den Hatern. Ohne Witz jetzt.
Ich hab den gerewatcht nochmal im letzten Jahr und ich muss sagen, ja, er ist nicht so scheiße, wie ich damals gedacht habe. Vor allem mit dem Hinblick halt, ne?
Ich habe ihn einmal gesehen, ich fand den unterhaltsam.
Ja.
Aber gut, scheint alleine zu sein.
Guck ihn nochmal.
Guck ihn nochmal, sagt er. Ja. Guck ihn so lange, bis du ihn scheiße findest.
Ja, nee, aber jedenfalls auch so eine Sache, wie Flash Gordon gab es ja auch diese TV-Serie und das ist alles halt ne, so Grundlage für Star Wars war und das ist schon, damit habe ich mich wirklich mal sehr intensiv auseinandergesetzt im letzten Jahr. Das ist wirklich sehr interessant, wo da die Parallelen herkommen, wo du wirklich siehst, wow, das ist ja eins zu eins das Gleiche.
Ja, klar.
Ja, da sprechen wir ja oft drüber, dass das gerade so spannend ist, sich deswegen alte Filme anzugucken, weil du dann siehst, wo die Leute ihre Inspiration her hatten. Gerade bei mit Kubrick, du siehst in jedem Film, siehst du von irgendeinem großen Filmemacher, der danach kam, die wo er seine Inspiration hat. So geil. Ja.
Das ist richtig. Insofern haben wir noch einen schönen Podcast hier hingelegt.
Ja, hoffe ich doch.
Danke fürs Hören. Tom, danke fürs Dasein.
Gerne doch. Es war mein Vergnügen.
Ja, cool, dass du wieder da warst.
Auf jeden Fall. Hatten wir wieder Spaß, haben wir eine schöne Runde hier hingelegt und an alle anderen fleißig bewerten, Daumen hoch. Gerne mal bei Tom reinhören hier, bei Dropcast. Machen wir noch mal ein bisschen Werbung, wenn du willst.
Das wäre wundervoll. Und zwar @DropMikeOfficial heißt die Instagram-Seite dazu, wo der Blog auch ist. Dort findet ihr natürlich alle Swipe-Up-Möglichkeiten beziehungsweise alle Posts mit den Links, die auf YouTube weiterführen, weil es ist ein Videopodcast, den man natürlich aber auch hören kann auf allen möglichen Podcasts.
Ja, bei dem Posterformat macht schon Sinn, sich das Ganze mit Bild anzugucken.
Ja, allerdings.
Ja, denke ich auch, sonst beschreibst du dich da dumm und dämlich.
Ja, wir haben ja auch den News, wir haben auch diesen News-Podcast, das ist auch mal ganz hilfreich, mit Bildern und den Trailern zu arbeiten. Das hilft auch ganz gut.
Okay. Sehr gut, ja. Und an alle anderen, schön bei Patreon mal und bei Steady mal reingucken.
Immer gerne.
Da sind auch ein paar lustige Sachen dabei.
Wunderbar.
Also sagen wir Tschüss an dieser Stelle und wir hören und sehen uns ab sofort freitags 18 Uhr. Da ist nämlich dann die nächste Episode.
Öfter mal was Neues.
Ich hoffe, jetzt bleibt's dabei. Also wir haben den Donnerstag und Freitag gelegt. Donnerstag war zu wenig Konkurrenz. Wir wollen das Wochenende erobern. Da sind die meisten großen Podcasts unterwegs. Deswegen
ist das so?
Ja, deswegen haben wir gesagt, komm ey, Donnerstag ist doch Pipifax. Die holen wir doch alle weg. Haben wir eine Woche probiert, waren wir Platz 1 überall.
Langweilig.
Jetzt machen wir Freitag, langweilig.
bis auf jeden Tag einmal auf Platz 1.
Genau, wir rutschen jetzt einfach dauernd hin und her.
Richtig. In diesem Sinne sagen wir Tschüss und Arrivederci, danke fürs Hören.
Mach's gut.
Bye. Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.